Menschen mit zartem Gemüt sollten sich überlegen, ob sie von jetzt an weiterhören. In der heutigen 49. Kack- und Sachgeschichte sprechen wir über einen der fiesesten, gefährlichsten und albtraumhaftesten Schrecken, der durchs Weltall fliegt. Die Alien-Filmreihe. Wo kommen sie her? Wie sieht ihr Lebenszyklus aus? Ihre Biologie, Chemie, Säure, schlechte Prequels, Logiklöcher und viel, viel mehr. Ich bin Fred. Viel Spaß.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
So, seid ihr jetzt beide schön fixiert, dass ihr euch nicht mehr bewegen könnt? Sehr gut. Ich habe hier gerade eine Testreihe am Laufen. Tobi und Richard sind in solche Alkoven eingesperrt in meinem Wohnzimmer und ich habe die infiziert. Müsste die Überraschung aus den Bäuchen der beiden rauskommen.
War nur zu viel Bier.
Kommt ein Alien auf die Erde?
Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen, lieber Tobi.
Hallo.
Herzlich willkommen, lieber Richard.
Grüezi wohl.
Kommt ein Alien auf die Erde. Und
alle laufen!
Und alle laufen.
Und unterwegs wird die Selbstzerstörung aktiviert.
Ja, genau. Ja. Wir sprechen heute über eines der fiesesten Monster der Popkultur, der Filmgeschichte, dem du immer hinterher putzen musst, weil es einfach nur schleimig Schleim absondert den ganzen Tag.
Und sabbert.
Ja, ganz doll ungeeignet als Haustier auf jeden Fall.
Definitiv. Wir sprechen heute über die Alien-Filmreihe.
Bam, bam, bam.
Wir reden.
Der Soundtrack.
Wir reden nur über die Xenomorphe, wir reden über die Engineers, wir reden über die Alien-Filmreihe heute. Wird spaßig, oder? Wird gruselig.
Auf jeden Fall.
Wir haben in letzter Zeit echt viele so gruselige, düstere Themen gehabt. Vietnamkrieg, Starship Troopers, Dexter.
Wir sind gut drauf.
Vor allen Dingen hatten als wir Starship Troopers gemacht haben, kam wirklich kurz danach beim Rauchen die Idee, ey, lass mal eine Folge über Alien machen. Ja, Mann, geil, Alien. Hey, Moment mal, da haben wir zwei Raumschiff oder zwei Alien-Folgen hintereinander. Ja, lass mal Rambo dazwischen sitzen. Ja, Rambo. Und dann Alien.
Also die Idee, über die Xenomorphe was zu machen, das haben wir ganz früh schon irgendwie gehabt und immer vor uns hergeschoben. Und jetzt, weil Covenant gerade der neue Film im Kino war, haben wir gesagt, okay, scheiß drauf, ist jetzt mal ein guter Zeitpunkt.
Ja, Mann, auf jeden Fall.
Ja. Ich würde sagen, wir sprechen gar nicht so detailliert heute über die Inhalte der Filme, weil das ja schon einige sind. Wir sprechen eher über das große Ganze drumherum, wie wir das ja gerne machen, über die Monster, über die Lore, wie man sagt, also das Worldbuilding, alles, was so im Fan-Wiki steht und viele, viele schöne Sachen noch drumherum.
Genau, weil gut. Wie viel geben die Filme eigentlich her? Fred, kommt ein Mensch auf ein Raumschiff?
Nee, aber jetzt, also, das ist ja so ein kleines Ritual. Kommt ein Alien auf die Erde? Wie erklärst du ihm die Alien-Filmreihe?
Ja, das ist deine Rasse, die uns ganz schön einheizt.
Wir haben ja schon mal mit deinen Brüdern bei Independence Day gesprochen.
Genau. Und mit deinen anderen Brüdern bei Starship Troopers. Also langsam, Menschen haben ziemlich viel Schiss vor anderen, also sind fasziniert und haben gleichzeitig Angst vor dem, was außerhalb wartet irgendwie so, ne?
Absolut.
Kalte Apokalypse. Wollen wir ihm erklären, was wir draus gemacht haben.
Absolut.
Okay, mega Alien. Alien ist eine amerikanische Spielfilmreihe, losgetreten vom Regisseur Ridley Scott und seinen Produzenten.
Scott.
Darüber wird noch zu sprechen sein. Genau, darum geht's vorrangig darum, dass eine Alien-Rasse, eben die Xenomorphen, wie sie ab Teil 2 genannt werden, immer wieder als Antagonist auftreten, Menschen töten und andere versuchen, das zu überleben.
Genau.
Beziehungsweise erst sie so töten und dann feststellen, das geht nicht, also überleben wir einfach nur.
Genau, das Ganze
das
hat
ist es.
wie viele Filme? 7 oder 8 Filme?
Ja, es hat vier aufeinanderfolgende Filme, also es ist eine Quadrilogie.
Genau,
dann gibt es
zwei Prequels.
Lass mal kurz zusammenfassen. Alien, das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt, der erste. Genau. Aliens, die Rückkehr.
Genau.
Alien 3.
Genau.
Beziehungsweise Alien hoch 3, wie es geschrieben wird.
Ja, scheiß drauf.
Alien, die Wiedergeburt.
Und dann
war eine Scheiße.
Und dann die Prequels.
Dann Prometheus, dann Alien Covenant.
Ja.
Und dazwischen waren noch so eine Popkultur-Auswuchtungen wie Alien vs. Predator
1 genau, und 2. Genau, Alien vs. Predator 1 und 2, also es gibt 8 Filme tatsächlich.
Ja. Und eine sagenhafte Reihe an Büchern, Computerspielen, Comics etc.
Genau.
Also wie das halt so ist bei so großen Franchises.
Das filmische Äquivalent zu Pac-Man im Prinzip eigentlich. Das ist Alien.
Was haben
die? Überleg dir nicht einen Pac-Man. Es gibt einen Pac-Man-Film und der ist scheiße.
Nee, aber überleg dir mal, wie das Spiel Pac-Man funktioniert. Du bist in einem Labyrinth, machst immer wacker, hangelt sich im Prinzip von Station zu Station und dich verfolgen diese Geister. So ist eigentlich in diesem Labyrinth. So ist Alien eigentlich auch aufgebaut.
Ja, aber so ist jeder Film aufgebaut.
Ja. Aber Alien, da passt jetzt gerade.
Fressen oder gefressen werden.
Ja. Ja. Ich hab mir die ersten vier Filme alle am Pfingstwochenende jetzt gerade noch mal eingebaut. Ich habe mit meiner Freundin Nina, die hatte glücklicherweise auch Bock drauf, Alien-Marathon gemacht.
Geil.
Covenant haben Richard und ich mit Nina gerade im Kino gesehen vor kurzem. Tobi, du hast den noch nicht gesehen?
Nein.
Also wir halten uns mit Spoilern zu Covenant
nicht zurück.
Müsst ihr nicht, weil ich habe noch ein Geheimnis.
Ich will, wie gesagt, nicht so die Handlung der einzelnen Filme besprechen, sonst sitzen wir echt morgen noch hier. Lass uns bei Covenant mit Spoilern ein bisschen zurückhalten.
Ja, muss ich nur gucken, wegen der einen Theorie, die ich so habe zu den Alien-Franchise.
Ja, dann halten wir uns nicht zurück.
Nein, haltet doch. Also meinetwegen braucht ihr nicht zurückhalten, weil ich möchte jetzt hier ein Geheimnis droppen. Ich finde Alien super kacke. Ja. Schon immer. Ich fand die schon immer doof.
Also wir haben eine freie Stelle zu besetzen. wer sich bitte bewerben möchte.
Das ist echt so. Ich finde einzelne Parts wirklich richtig cool.
Ja.
Also richtig cool sogar. Das haben wir gerade schon mal kurz gehabt. Gerade den Anfang vom ersten Teil, der super spannend ist, bis dann Xenomorph auftaucht. Aber so insgesamt konnte ich mit diesem Franchise nie was anfangen. Ich musste mich immer quälen, die zu sehen.
Pass auf.
Witzigerweise, es kommt noch härter. Mein Lieblings-Alien-Teil, den einzigen, den ich wirklich cool finde, richtig cool, von vorne bis hinten, ist die Wiedergeburt. Ich mag den mega gerne.
Die Wiedergeburt.
Und am schlechtesten fand ich Alien 3. Aber ich glaube, da sind wir uns
Alien 3 ist so scheiße, aber die Wiedergeburt ist so.
Ich finde den auch cool. Da stelle ich mich auf Tobis Seite.
Ich finde den so unsagbar, einfach so. Den gibt's in meinem Filmuniversum
nicht. Es ist halt
Alien 4, die Wiedergeburt mit diesem komischen Oh Gott, wie heißt denn dieses das Neugeborene nochmal?
Der Neugeborene.
Ja, das Reborn.
Warte,
Newborn.
Ja, das.
Kurz bremsen.
Lasst mal, wie wir das bei Dexter mit den verschiedenen Staffeln gemacht haben. Jetzt ganz kurz. Diesmal gucke ich auf die Uhr. Pro Film 2-3 Minuten. Wirklich nur einen ganz kurzen Abriss, auch als Wiederholung für die Hörer, die einzelnen Filme.
Das ist aber bei den ersten beiden auch super schnell gemacht. Im ersten Teil landet eine Crew von einem unbekannten Signal auf einem Planeten, weil sie müssen. Also
wie
sie müssen.
Denn, wer ist denn das Raumschiff nochmal?
Scheißegal. Also die tauchen da auf. Finden so ein Ei, da springt jemand aus dem Ei jemandem zwei Hände ins Gesicht, die Facehugger. Das Ding legt Eier in diesen Typen, daraus bricht ein Alien, alle versuchen das Alien zu töten, schaffen es nicht, werden getötet. Die Hauptfigur, gespielt von
Sigourney Weaver, Ripley,
haut ab und tötet den Xenomorph. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist das gleiche, nur auf einem Planeten. Also auf demselben Planeten muss ich im Teil 1 landen.
Ganz kurz, genau, also bei Teil 1 reicht es tatsächlich schon als Erklärung. Bei Aliens,
was haben sie bei Teil 2 anders gemacht? Sie haben multipliziert.
Ja, und sie haben
und die ein Aliens sind Aliens.
Ja, genau, es sind mehrere Aliens, es gibt eine Alien-Königin und es gibt coole Exoskelette mit Flammenwerfern.
Ja, Mann,
bei Teil 2 zieht Ripley mit einem Trupp Marines, die super harte Spackos sind.
Ja, das ist mega cool.
So Profisoldaten, so die Besten der Besten, die sich aber benehmen wie pubertäre, halbstarke 12-Jährige.
Darf ich dir mal sagen, das ist bei den Alien-Filmen irgendwie gefühlt immer so.
Ja.
Immer so. Die schicken irgendwie gefühlt immer die größten Kartoffeln der Menschheit irgendwie ins Weltall, um dann da
im Prinzip
niedergemetzelt zu werden. Bei Prometheus, sehr schön zu sehen. Der geilste Geologe und Biologe der Welt, diese da irgendwie auf so eine Generationsreise im Prinzip schicken. Und der Biologe hat Schiss vor einer Leiche, aber ist vollkommen cool mit diesem einen komischen Wasserschlangenvieh, was ihm halt den Arm bricht.
Ja, so. Ja, es ist
wir springen schon, aber nur um das kurz anzuhängen. Und der Biologe, der halt am meisten wissen sollte von allen, wie das so läuft mit fremden Sporen und Krankheiten, der fasst halt mit der bloßen Hand, ohne Handschuhe, das Alien-Eiern. Noch mal kurz zu Teil 2. zur Inhaltszusammenfassung. Die Ripley fliegt mit so einem Trupp Marines auf einen Planeten, wo die irgendwelche Kolonisten... auf dem Mond,
wo sie am ersten Teil die Aliens gefunden haben, da fliegen sie wieder hin.
Aus Gründen gibt es da eine Menschenkolonie.
Die haben da so eine Station, die künstliche Atmosphäre... Nee, die nicht künstliche Atmosphäre schafft, sondern die Atmosphäre des Planeten abwandelt in eine erdähnliche Atmosphäre, damit man den bewohnen kann.
Genau.
Das haben die schon ein paar Mal gemacht.
Terraforming,
ja.
Genau. Genau, und da gibt's dann, da tauchen dann halt einige Aliens auf. Der Unterschied ist halt, dass es nicht ein Alien gibt, sondern ganz viele.
Ja, aber einfach, also, es ist trotzdem das Gleiche, weil die haben, im ersten Teil ist es ein Alien gegen eine Crew ohne Waffen und jetzt sind es halt viele Aliens gegen eine Crew mit Waffen. Also, es verhält sich immer, wie groß sind die Waffen, so viele Aliens gibt's auch.
Den Spruch vom, war im zweiten Teil, den Bill Paxton geprägt hat, Game Over, Man.
Ja.
War total verzweifelt, wie Game Over, Man, it's all Game Over.
Dann kommt Teil 3, Alien hoch 3. Hieß er, da landet Ripley auf einem, stürzt ab auf einem Planeten, wo ein Knast ist, so eine Art, so eine Gruppe von ehemaligen Gefangenen, die jetzt so eine Art Kult da haben, und das sind nur Männer. Also die Grundidee ist, Ripley landet in einer Gruppe von fiesen, fiesen Männern. Diesmal gibt es wieder nur ein Alien und sie haben wieder keine Waffen.
Und das sieht aus wie ein Hund. / Kuh.
Genau, da sprechen wir
aber später. Aber da kommen wir gleich nochmal zu.
Ja. Drüber. Das ist so der Inhalt des dritten Films.
Naja, sie stirbt am Ende.
Eigentlich. Eigentlich stirbt sie auch im ersten Teil am Ende, aber das haben sie dann nochmal geändert.
Ja, stimmt.
Ja.
Und im vierten Teil dann haben wir eigentlich
die Wiedergeburt.
So, dass die Wiedergeburt
spielt 200 Jahre später.
In allen Lebenslagen. Da sind dann die Aliens, werden gefangen gehalten und an denen wird rumexperimentiert und Ripley wurde geklont.
Ja.
Und derselbe Scheiß eigentlich wieder.
Ja, der ist so abgespaced. Also, ja,
ich mag
die Handlung ist wirklich das Gleiche nochmal. Da sind Menschen, die schon wieder versuchen, diese Viecher zu analysieren und schon wieder alle umgebracht werden. Und schon wieder wird das Schiff am Ende in die Luft gesprengt, damit schon wieder die Aliens draufgehen. Aber das hat so ein geiles Worldbuilding, der vierte
Teil. Ich finde, die Grundidee ist super spannend, denn im vierten Teil, die Wiedergeburt, ist es so, dass wir auf einer super hochentwickelten, spacigen Weltraumstation der Menschen sind. Wie gesagt, 200 Jahre später, in der fernen Zukunft. Und die Menschen versuchen, diese Aliens zu züchten und denen Geheimnisse zu entlocken und denen für sich selbst nutzbar zu machen.
Das ist im Prinzip das, was sie im ersten Teil schon versucht haben. Erinnert ihr euch? Im ersten Teil hat dieser Computer ja diesen Befehl an Ripley weitergegeben, den dieser Android da hat, dass die lebend fangen sollen, damit die erforschen können.
Ja, genau.
Beim vierten, also bei der Wiedergeburt, passiert ziemlich viel kranke genetische Scheiße. Ripley hat irgendwie ein bisschen Alien-DNA in sich, weswegen sie super stark ist und ihr Blut ist auch leicht säurig. Am Ende wird dann aus Gründen, die ich nicht mehr weiß, so ein komischer Mensch-Alien-Hybrid geboren.
Weil die Königin, die hat ja am Ende von Teil 3 ist es, hat sie ja
eine Königin
in sich.
Ja.
Und der Klon, den sie da erschaffen haben, der hat das auch. Das ist der Grund, warum sie die geklont haben. Die wollten diese Königin haben. Und das klappt dann auch. Die operieren die raus, bevor die Ripley sprengt. Und die hat eben auch DNA, genau wie Ripley. Also die haben es ausgetauscht, diese DNA. Und dadurch hat die eine Gebärmutter. Und aus der Gebärmutter kommt dieser Newborn raus, so halb Mensch, halb Xenomorph.
Oh, der super beschissen aussah, wie so eine menschliche Skelettversion von den Aliens.
Furchtbar, dieses Weichei-Vieh einfach nur. Das sieht aus wie Mr. Krabs aus der Pelle geholt.
Ja, wirklich, der sieht wirklich richtig scheiße aus, ja.
Mann.
Aber der war cool.
Nee.
Der war voll ultra.
Unheimlich war der auf jeden Fall. Ja.
Ich hatte richtig Angst vor dem als Kind.
Ja, das auf jeden Fall, aber trotzdem so, dass ich die Filme nochmal angucken, so saß ich euch da, okay, der vierte ist echt von der gesamten Reihe ist wirklich der beschissenste überhaupt. So. Also da ist sogar die David Fincher-Verfehlung noch akzeptabel.
Vor allem, was ich so geil finde im vierten Teil, ist diese Nummer, wo das Schiff langsam unter Wasser läuft an einer Stelle und man diese Xenomorphen so schwimmen sieht.
Mhm.
Das ist das erste Mal gefühlt, dass dieses Ding anatomisch Sinn ergibt.
Ja.
Weil das ist so an Land. Ich meine, es bewegt sich super cool und ist mega schnell und so, ne? Aber so wie diese Xenomorphen mit diesem ewig langen Kopf gebaut sind, mit dem langen Schwanz, mit dieser Klinge hinten dran und so, und man sie schwimmen bekommt man das Gefühl, die sind eigentlich so vom natürlichen Lebensraum her unter Wasser entstanden.
Die schwimmen so geil. Wir reden ja gleich auch noch ausführlich über die Biologie der Xenomorphe. um die Zusammenfassung kurz zu komplettieren, man ist dann auf die Idee gekommen, das Alien-Franchise mit dem Predator-Franchise zusammenzuwerfen. Daraus entstanden
zwei. Das basiert auf einem Computerspiel.
Das basiert auf einem Computerspiel?
Ja, genau, echt? Und auf einem Comic auch. Ja.
Also, es war ein Computerspiel, ein relativ altes. Ich glaube, sogar ein Super Nintendo-Spiel oder so. Es war mega alt. Und das, es gab ja früher auf Super Nintendo super viele von diesen Mashup-Spielen. Godzilla gegen Terminator und sowas. Totaler Scheiß.
Robocop gegen Terminator.
Oder Robocop gegen Terminator, ja.
Und Godzilla gegen. LJN hat früher immer diese ganzen, gerade für Nintendo und für Super Nintendo und sowas, hat immer diese ganzen Film-Franchises. Die hatten die Rechte für alle möglichen Film-Franchises und haben daraus immer unfassbar schlechte Spiele immer rausgekloppt.
Meistens unter anderem Spiele.
Unter anderem halt auch Alien vs. Predator auf der Grundlage von Predator 2.
Ja. Ja, genau, daraus entstanden zwei Filme, Alien vs. Predator 1 und 2, da muss man nicht viel dazu sagen, die sind scheiße. Und der erste, wenn man Bock hat, einfach nur diese Aliens zu sehen, macht der erste schon Spaß. Aber also aus diesen Filmen zieht man kein Wissen.
Ja, das ist einfach so, den guckst du dir an, wenn du halt als pubertärender 13-Jähriger mal sehen musst, wie sich die Ober-Aliens aus der Filmwelt gegenseitig auf die Fresse hauen.
Der erste macht durchaus Spaß, der zweite ist einfach überflüssig.
Im zweiten gibt es sogar noch einen Klon aus Alien und Predator. Also am Ende von Teil 1 sieht man das ja, dass ein Predator infiziert wurde und dann springt da noch so ein Vieh aus der Brust von dem Predator. Und das ist so der Antagonist im zweiten Teil. So ein super beschissen aussehender Mix aus Xenomorph und Predator.
Ja, ich habe den zweiten Alien vs. Predator tatsächlich nie gesehen.
Das ist nicht so passt. Also im ersten ist es so, dass die Menschen eine unterirdische Pyramide irgendwo finden auf der Erde, wo diese Predator und die Aliens sich gegenseitig gefetzt haben und die stehen dann wieder auf und bekämpfen sich.
Muss man dazu aber sagen, die sind nicht kanonisch, weil laut Alien vs. Predator haben die Predator die Alien erschaffen, um mit denen im Prinzip zu trainieren.
Genau, ja. Das ist so ein Wettkampf. Ja.
Genau, weil die Kultur der Predator eigentlich wie das alte Sparta ist und so, wer ist der größte Ficker, wer kann die meisten Aliens.
Und das ist nicht kanonisch.
Nee. Ja. Sieht man übrigens, aber in der Predator-Welt scheint das recht kanonisch zu sein, weil in Predators
in Predator 2 sieht man es auch schon mit Danny Glover am Ende.
Stimmt, da sieht man es auch schon.
Da sieht man einen xenomorphen Totenschädel da.
Und bei Dings gelesen, auch, da sind die auf diesem Planeten, auf diesem Predator-Planeten.
Ja.
Robert Rodriguez, danke. Der hat den damals produziert in Predators von 2011 oder so. Da sind die auf einem Planeten, wo die Predator alle jagen und da sieht man eben auch überall tote Xenomorphen.
Ich hab gelesen, dass das einfach ein Easter Egg war von dem Regisseur, weil der Xenomorphe cool fand und die Initialidee war, dass man aufgrund dieses Easter Eggs dann überhaupt erst angefangen hat, die beiden Franchises zusammenzuwerfen.
Ja, das kann ja sein. Ja. Aber wie gesagt, das Computerspiel gab es trotzdem vorher. Ja.
Es ist auf jeden Fall eine Spinnerei Hollywoods einfach.
Ja, so. Das in einem
wie Freddy vs. Jason und so.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das war eine Zeit lang so, Anfang 2000er war das ja plötzlich mega cool, plötzlich die ganzen Kultfiguren aus irgendwelchen Horrorfilmen.
Gott, Freddy vs. Jason war auch so scheiße. Um das in einem Satz nochmal dann zu beenden, bei Alien vs. Predator 2 stürzt ein Predator-Raumschiff auf der Erde ab und deswegen werden auch die Xenomorphe, die im Laderaum waren, freigelassen.
Die sind so im Kofferraum, ey.
Die hatten Xenomorph im Kofferraum.
Wie man das halt so hat.
Ja. Dann kam.
Warndreieck, Warnweste, Xenomorph.
Dann kam das erste Prequel Prometheus. Da landet eine Crew aus Menschen auf einem fernen Planeten, findet dort die Überreste eines Raumschiffs, in dem die Ingenieure, auf die wir noch zu sprechen kommen, sitzen. Und. Helft mir mal hier gerade bei der Zusammenfassung, die Affen.
Prometheus bin ich raus. Ich
hab den nie zu Ende geguckt. Begeben die sich eigentlich mit
einem Raumschiff? Nee, das war kein Generationenraumschiff. Die haben sich eingefroren. Schön.
Ja, okay, gut. Aber mit so einem Raumschiff begeben die sich eigentlich auf die Suche nach
nach den Ursprüngen der Menschheit.
Nach den Ursprüngen der Menschheit, ganz genau. Finanziert von so einem riesen geilen reichen Typen irgendwie im Jahr 2100. Schlag mich tot, ne?
Ja, Wayland, einer der Begründer der Firma, wo die ganzen anderen Teile drauf basieren.
Und dabei kommen sie auf einen Planeten, aufgrund eines Signals der Ingenieure, auf die wir noch zu sprechen kommen, die ja den Grundstein gelegt haben für die Aliens oder für die Xenomorphen, finden dort im Prinzip einen Tempel oder sowas ähnliches und wollen eigentlich nur
Raumschiff,
genau, und wollen eigentlich nur diese diese Ingenieure eigentlich untersuchen und finden dabei dann tatsächlich zufällig diese Alien-Eier und werden dann da halt auch infiziert und haben aber mehr eigentlich mit der Infektion dieses schwarzen Schleims, den es da irgendwie gibt, der so als biologische Waffe von den Ingenieuren entwickelt wurde, also Ingenieuren dieses Planeten, diese Rasse nennen sie einfach Ingenieure, haben mehr mit den Auswirkungen dieser heftigen, fast schon parasitären Reaktion auf den Körper zu kämpfen, als tatsächlich mit einem eigentlichen Xenomorphen.
Ja, genau. Also die treffen da auf diese Superrasse der Ingenieure, die alles irgendwie geschaffen haben, auch uns, die Menschen. Und im allerneuesten Teil Covenant, der gerade im Kino läuft, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, wir werden an Spoilern nicht vorbeikommen, aber wir wollen es jetzt auch nicht zu hart übertreiben. Da gibt es ein Raumschiff mit Kolonisten, die einen fremden Planeten ansteuern. Und auf dem Weg dorthin werden sie dann aber durch einen Unfall aus ihrem Hyperschlaf aufgeweckt und finden dann aber durch Zufall eben einen Planeten ganz in der Nähe, von dem es einen Notruf gibt. Und
ja, der zufällig besser geeignet ist als den sie jahrzehntelang sich als Erde 2 ausgesucht haben.
Und mega geil. Landen dann auf diesem Planeten und da gibt's dann halt eine Menge Stress. Mehr muss man dazu jetzt auch nicht großartig sagen.
Das ist doch das Ding, was im Moment, also ich habe den Film nicht gesehen, wie gesagt. Shame on me. Aber das ist auch das Ding, was gerade so fantheoretisch gehandelt wird als eventueller Heimatplanet der Xenomorphen, oder?
Nein.
Ist das aber nicht das? Weil ich habe das irgendwo gelesen und ich dachte, in welchem Film war das denn?
Da wird der Ursprung der Xenomorphen eigentlich noch eindeutiger geklärt eigentlich.
Okay, weil das hatte ich nämlich irgendwo gelesen unter Herkunft, dass man einen Planeten gesehen hat, wo die alle sind und man da einfach nicht draufkommt, weil die sich direkt wehren. Und ich dachte, hey, in welchem Film soll das denn bitte gewesen sein?
Nee,
und dann dachte ich halt, kaum, weil ich den noch nicht gesehen habe.
Die Alien, Prometheus endet damit, dass es gibt zwei Überlebende dann von der Crew, und zwar Dr. Elizabeth Shaw und den Androiden
David,
genau, gespielt von Michael Fassbender. Und der Film endet damit, dass sie im Prinzip mit dem Raumschiff der Ingenieure im Prinzip auf deren Heimatplanet fliegen, um rauszufinden, um mehr über die halt einfach rauszufinden. Und Alien Covenant knüpft genau da wieder an, was im Prinzip passiert ist bis zu der Handlung, die im Film passiert. Also was ist zwischen Prometheus und der Handlung in Covenant passiert, weil die sind auf dem Planeten und in der Hauptstadt dieser Ingenieure. Und was ist dort im Prinzip passiert?
Ah, okay.
So, also da setzt das Ganze an. Und da ist auch der geilste Ursprung für diese Alien-Rasse eigentlich und wie das alles entstanden ist, den ich persönlich viele mögen den nicht, aber ich war persönlich hin und weg.
Jetzt erzähl mal, das interessiert mich. Was ist denn dann der Ursprung?
Klär mich später. Stück für Stück. Ich muss jetzt nämlich gleich mal sagen, weil wir, liebe Hörer, ihr hört schon, wir stecken gerade schon so ein bisschen im Schlamm fest. Dieses ganze Alien-Franchise, dieses ganze Wissen, diese ganze Welt, diese ganze Geschichte ist einerseits super primitiv, weil es halt wirklich nur um diese blöden Aliens geht, aber die ist andererseits halt auch super, super kompliziert.
Aber die ist mega und geil.
Mega mysteriös. Es ist super geheimnisvoll und mysteriös. Es gibt einen Haufen Theorien, wie das alles sein könnte und woher die alle kommen und so weiter. Es gibt tatsächlich nicht die eine kanonische Geschichte. Es gibt super viel Zeug, das man sich anlesen kann im Alien-Fandom-Wiki, von dem, was wir aus den Filmen wissen. Es gibt einen Haufen Comics, es gibt Games. Also es gibt wirklich ein Extended Universe, wie man das hier nennt.
Ja, und von dem, was am kanonischsten eigentlich ist, wird ja tatsächlich das gezählt, was aus Ridley Scotts Kopf kommt. Und von dem O'Brien
hier. Und wir werden da heute definitiv ein bisschen Licht in das Dunkle bringen und wir werden euch verschiedene Theorien vorstellen.
O'Bannon, Entschuldigung,
aber Dan O'Bannon war der. Es gibt auf jeden Fall nicht die eine Geschichte, woher das alles kommt. Und es gibt so viele Fragen, Leute. Es gibt so viele Fragen.
Es ist mir aufgefallen, dass das ein bisschen banal ist. Im ersten Teil wird die Crew geweckt wegen einem unbekannten Signal. Im zweiten Teil erhalten sie kein Signal mehr. Und treffen deswegen auf das Alien. Im zweiten Teil gibt es kein Signal, kein unbekanntes Signal mehr, deswegen treffen sie auf das Alien. Und in Prometheus gibt es ein Signal, was sie dann verfolgen. Und in Covenant gibt es auch ein unbekanntes Signal. Wird die Crew geweckt wegen eines unbekannten Signals, das sie dann verfolgen.
Das hat immer auch einen gewissen Grund, weil bis zu einem bestimmten Grad können die Aliens sich nämlich nicht selber reproduzieren, sondern brauchen Wirte.
Ja, schon klar, aber ich meine,
Deswegen gibt's immer diese unbekannten Signale, weil wir Menschen wohl die perfekten Eier
sind. Ja, aber das Signal im ersten Teil ist ja höchstwahrscheinlich von dem Ingenieur geschickt worden. Weil Ripley. Man, das ist aber auch scheiße. Ripley ist Gott und Ripley.
Ja.
Ja, also Ripley sagte dann sogar noch, Leute, ich habe mir das, also als sie auf dem Planeten sind, direkt am Anfang des ersten Teils, das ist kein Hilferuf, das ist ein Warnsignal. Mhm. Und die Aliens werden ja kein Warnsignal ausschicken, weil selbst wenn sie die Computer gehackt hätten aus irgendwelchen Gründen, um ein Signal rauszuschicken, wäre es ja kein Bitte bleibt weg.
Ne, finde ich mal geil. Also Alien ist also das Äquivalent zu, wenn deine Eltern dir gesagt haben, geh nicht mit dem Fremden mit in den Truck, auch wenn er sagt, er hat Hundebabys und Süßigkeiten, ja?
Ja, aber das ist ja umgekehrt, weißt du? Das ist ja mehr so, als wird der Fremde da stehen und sagen, hau ab, ja. Ich habe
Hundebabys und Süßigkeiten. Ja, aber das ist halt das Ding so, ne? Auch wenn so ein Hilferuf abgesendet wird, wie zum Beispiel ein Covenant, dass die halt einfach auf den Planeten fliegen, den sie im Prinzip gar nicht erforscht haben, nur weil der irgendwie eine Woche entfernt ist nur.
Ja, aber das müssen die doch.
Das war mega dumm.
Also ich weiß, in Alien 1 wird gesagt, die müssen jedem Hilferuf nachkommen. Das ist irgend so ein Gesetz dieser Raumschiff-Logik, die sie da haben.
Nee, da steigen wir jetzt tatsächlich dann schon in dieses Worldbuilding ein. Es gibt in der Welt von Alien gibt es ein Unternehmen, das heißt Wayland Corporation. Das ist eine riesengroße. Doch, Wayland. Ja. Tobi schüttelt gerade den Kopf. Doch,
ja, ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Die heißt Wayland. Noch was, das sind zwei Namen. Wayland.
Okay, ja, guck mal.
Industries and Alien Inc.
Nee. Genau. Und das ist ein riesengroßes, gesichtsloses Unternehmen. Das ist ein Konzern. Wir wissen es nicht genau, aber von dem, was wir da erfahren, kann man vermuten, dass das ein gigantischer Konzern ist, dem praktisch fast die ganze Welt gehört.
Mit wirklich unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten, weil wie viele Raumschiffe können die ins Weltall schicken?
Wayland Yutani Corporation
heißt das. Ah ja, okay. Ja.
Okay. Also es sind zwei, weil den Wayland, den lernen wir ja irgendwie kennen in Prometheus. Mhm. Und der Yutani, der wird erwähnt in Alien vs. Predator oder so. Oder kommt darin vor, irgendwie sowas, ich weiß nicht
mehr. Aber ganz genau. Im Fanmund einfach nur Wayland Corp genannt. Das ist ein Riesenunternehmen, die fliegen mit Raumschiffen im Weltall rum, mit so Mining-Raumschiffen, die Ressourcen sammeln. Die haben anscheinend eigene Gefängnisse, wie wir in Alien 3 wissen. Die haben Androiden gebaut. Auf jeder Mission ist mindestens ein Android mit am Start. Und
die können halt bemannte Raummissionen und Kolonisten halt losschicken, um halt auch neue Planeten zu erforschen und sowas. Also die galaktische Kolonialisierung.
Das ist praktisch die East India Trading Corporation im Weltraum.
Die sind im Prinzip Spanien und Portugal im Weltraum.
Ja. Ja, es gab ja, ne? Also diese India Trading Corporation.
East India Trading Company.
Genau, das Wort fehlte mir gerade. Die East India Trading Company oder einfach nur East Indian Company, je nachdem. Das war ja im Prinzip genau das. Das war eigentlich keine Regierung. Die waren aber so mächtig in ihrer Kolonialherrschaft, dass sie zum Teil mehr Befugnisse hatte als die Krone.
Mhm. Also wir wissen aus Alien 4, die Wiedergeburt, weil da sind die Wissenschaftler tatsächlich vom Staat aus, also vom, ich glaube, Föderation der Terranischen Planeten oder irgendwie so in der Art heißt es. Wir vermuten aber tatsächlich aus dem, was wir in den Filmen sehen, dass diese Wayland Corp mächtiger ist als die Erdregierung selbst.
Ja. Ja. Ist ja so ein klassisches Dystopie-Bild, ne? Also, dass eine Firma mächtiger wird als der Staat.
Die allgemeine Welt wird relativ dystopisch gezeichnet. Die Raumschiffe sind alle einigermaßen hässlich und schmutzig und bollig.
Das ist so eine Second-Hand-Galaxie, ne?
Sehr gut. So eine Second-Hand-Galaxie. Alles ist so ein bisschen dreckig. Im ersten Film rauchen sie auch noch wie die Schlote.
Im zweiten auch.
Und es ist alles so ein bisschen schmutzig.
Ja, vor allen Dingen, es ist alles so normal geworden, dass halt auch offensichtlich nicht nur reine Wissenschaftsexperten dann geschickt werden, sondern es scheint ein vollkommen normaler Beruf zu sein.
Ja.
Weil
die
verhalten sich auf den Schiffen ja auch, das war ja auch Ridley Scotts Intention, wie die Truckerfahrer bei der Pause. Ja,
also im ersten Teil, wo sie dann geweckt werden,
trinken Bier.
Das Erste, was sie machen, ist halt sich anziehen, pöbeln, rauchen und China-Futter essen.
Ja, und dann Bier und Bier trinken.
Und Bier trinken, ja. Genau. Also es ist halt nicht, der sagt doch sogar noch, hey komm, ich geb eine Runde Bier aus. Nee, das war im zweiten Teil, ne? Ja. Ich geb eine Runde Bier aus und alle jubeln voll, so geil, 50 Jahre im Kryo-Schlaf und jetzt erstmal Bier.
Ja. Die also ist voll so, sind nicht so die glattgeleckten Wissenschaftler, die sagen, sie müssen jetzt im Namen der Wissenschaft hier sich ganz vornehm verhalten. Das sind offensichtlich einfach irgendwie wie so Lasterfahrer eigentlich.
Das war ja auch Scott und den Produzenten unheimlich wichtig, dass Alien sich, die haben ja diesen Higer reingeholt, da kommen wir gleich nochmal zu, diesen Künstler, und darauf basierte dieses ganze Design der Filme, denen war es ganz wichtig, dass die sich eben abheben von diesen Saubermann- Sci-Fi-Sachen, gerade Star Trek und Star Wars, Star Trek im Sinne von vom Worldbuilding, dass alles irgendwie so clean ist und alle sind irgendwie so Wissenschaftler und hohe Soldaten und feine Leute und Kultur und Intelligenz.
Und Star Wars, Helden. Magier im Weltall mit Lichtschwertern,
ja. Nee, aber dass es eben Helden sind, dass es heroische Charaktere sind, ein galaktisches Imperium wird besiegt durch Rebellen und bla bla. Nee, da sind es einfach Trucker,
die und Söldner.
China-Food essen, Bier trinken, Söldner nachher. Ja. Und welche abgefuckten Marines. Ich meine, der zweite Teil, der Captain von denen, also du siehst so, wie die ganzen Kryokapseln aufgehen, alle strecken sich, der Captain wacht auf, zündet sich direkt eine Zigarre an. Das ist das Erste, was der macht. Die hatte der auch mit in der Kammer.
Total geil, ich sag ja so, stell mal vor, einer, der so Prometheus, der Film heißt ja Prometheus, weil das Schiff nun mal auch die Prometheus ist, ne? Da sitzt da einer, der das Ding lenkt und wie so ein typischer amerikanischer Truckerfahrer mit so einer durchsichtigen Cappy, dem halt so der Arsch so halb aus der Hose hängt.
Ist im ersten, später,
ist aber der Captain.
Später spielte das keine so große Rolle mehr, beim ersten gab es ja auch diesen Klassenkampf, da gab es diese zwei Arbeiter aus im Maschinenraum.
Ja, stimmt.
Der
wir wollen der Gage.
Verlang sowas mal mitten im Welt, also 50 Jahre. Ey, Alter, hier die Inflation. Das, was ich ausgehandelt habe, das ist heute nicht mehr aktuell, du.
Ja, so was. Obwohl, ich habe mal nachgerechnet, die sind, können in Alien höchstens eine geplante Mission von knapp 2 Jahren haben. Weil ich dachte schon so, Kryoschlaf, bla bla. Ich habe erst überlegt, ob da voll der Logikfehler drin ist, aber komm, kann ich, wenn du willst, später nochmal erzählen. Guckst mir gerade so skeptisch an.
Nee, ich
komm, wir hören zu. Die sind ja auf dem Rückweg. Ja, das wird ja am Anfang gesagt, ne? Die haben dann Mineralien gesammelt und sind auf dem Rückweg. Und dann stellen die irgendwann fest, Moment, wir sind ja noch gar nicht da, wir sind also auf der Hälfte der Strecke, sagen die und alle, was? Und einige Szenen später wird gesagt, wir brauchen noch knapp 10 Monate zurück zur Erde. Das heißt, wenn das die Hälfte der Strecke ist, ist eine Strecke knapp 2 Jahre. Und dann 2 Jahre hin, 2 Jahre zurück.
Nein, 10 Monate im Wachzustand. So habe ich das verstanden. Wie lange die im Schlaf fliegen, weiß man nicht.
Nein, die haben gesagt, wir brauchen noch 10 Monate zur Erde.
Ja?
Ja.
Okay, das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall gutes Stichwort. Das müssen wir nicht groß besprechen, nur kurz erwähnen. Das spielt relativ häufig eine Rolle in den Filmen. Der Hyperschlaf, die Kryostase, also die haben die langen Reisen im All, überwinden die dadurch, dass die sich immer in solche Kryostase-Kapseln, in solche Hyperschlafkapseln zurückziehen und ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre dann im
Ripley Winter. Zwischen 1 und 2, 57 Jahre eingefroren.
Im Winterschlaf stecken, ja.
Mega geil.
Da habe ich nämlich überlegt, jetzt stell mal vor, du, also das war dieser Logikfehler, den ich glaubte, entdeckt zu haben, bis die halt eben sagten, nee, wir brauchen noch 10 Monate, also dass der Zeitraum überschaubar ist. Mhm. Aber jetzt mal gesetzt dem Fall, du hast es wie in anderen Sci-Fi-Sachen, dass die sich in Kryostase versetzen, weil diese Reise so unendlich lange ist. Mhm. Ja? Sondern gehst du als Firma dahin, sagst, Leute, wir brauchen, was sagen die, 20.000 Tonnen Mineralien, fliegt mal los, 50 Jahre hin, 2 Jahre sammeln, 50 Jahre zurück, wir sehen uns in 102 Jahren. Als ob die wissen, dass die in 102 Jahren immer noch diese Mineralien
brauchen. Krass, ne? Ja,
ja, ganz genau.
Und das, aber das es negieren die dann dadurch, dass es nur 2 Jahre sind.
Ist aber so der ja, kann man sich genauso gut über die Zeitlinie bei Back to the Future ganz lange streiten und unterhalten bei solchen Sachen.
Ja,
ist einfach so ein Denkfehler. Aber hast du
in diesem Moment würde ich es auch denken. Solche großen wirtschaftlichen Konzerne sind halt auch nicht dafür bekannt, dass sie in großen Zeitmaßstäben denken.
Ich wollte gerade sagen,
aber ich glaube, wenn bei Apple morgen der Hammer fallen würde, dann würden die auch einfach die Tore dicht machen.
Also ist halt auch so, diese Kryostase, das ist ja nichts Neues. Das hat man ja oft in Sci-Fi-Sachen. Auch oder vor allem eher aus so Forschungsgründen oder Besiedlungsgründen. Und Forschungsgründe finde ich so geil. So, wir schicken jetzt los, sie sind 200 Jahre unterwegs. Und wenn sie da sind, werden sie etwas herausfinden. Vielleicht haben sie das in den 200 Jahren auch selber schon längst herausgefunden. Weißt du, dann tauchen nach 400 Jahren dann wieder auf. Leute, wir haben herausgefunden, wie das geht. Was? Der letzte Mensch auf diesem Planeten? Wir sind schon lange alle weg. Das wissen wir schon.
Ja, das kann passieren, ey.
Wir sind nach Proxima Centauri ausgewandert.
Ja.
Wir haben jetzt
8 Arme
und sind 5 Meter groß. Ja. Was wollt ihr eigentlich noch hier? Was machst du noch hier? Ja, ich räume auf. Ja. Der letzte hat einen Deckel, weißt du doch.
Wir haben den neuen iPod gefunden. Was?
Hau ab. Hau ab, Mann.
Okay, Leute, Mann. Kommen wir zur Sache. Die Xenomorphe. Der Name, diese Bezeichnung, Xenomorph,
wird tatsächlich im ganzen Franchise nur ein, also in den ganzen Filmen nur ein einziges Mal benutzt, im zweiten Film.
Ja, direkt am Anfang und auch nur da und total losgelöst. Man hat keine Ahnung, woher die diesen Begriff auf einmal haben.
Ja.
Weil eine Szene vorher bestreiten die noch ab, dass es die überhaupt gibt.
Ja.
Ja, da sagen die dann, was, nein, du lügst, Ripley, erzähl nicht so einen Scheiß. Okay, unsere Funkverbindung ist abgebrochen. Da unten sind Xenomorphe.
Und zwar ziemlich viele. Ach, da gibt's die doch was. Halt die Fresse, Ripley.
Ja.
Das ist mal so, ja, fass mal Alien 2 zusammen. Ja, im Prinzip eigentlich, halt die Fresse, Ripley.
Ja, ja,
so ist ja auch jedes Mal. So, sie sagt irgendwas jedes Mal so, ja, halt's Maul. Ja,
du hast keine Ahnung. Ich bin der Einzige, der die kennt. Du hast keine Ahnung.
Wir sind Xenomorph, wir wissen alles.
Ein Xenomorph ist übrigens eigentlich ein Mineral, das keine typische mineralische Struktur aufweist. Das war's auch schon.
Xenomorph, also von Xeno fremd und Morph Form. Also Xenomorph heißt fremde Form.
Also wenn du zum Beispiel ein Salz hast, das nicht aussieht wie Salz unter dem Mikroskop.
Boah, das kann so durch
Druck entstehen. Wie so Zucker, ja. Abgefahren.
Das ist Salz, der aussieht wie Zucker.
Sehr gut. Das ist wie hier, ne? So ist immer dieses, so die Frage nach dem Warum, ne? Ich habe jetzt 10 Jahre lang geforscht. Ich habe endlich einen Roboter gebaut, der unentwegt schreien kann. Ja, aber warum? Warum nicht?
Grundlagenforschung,
ja. Das ist, glaube ich, so, ja, ein Roboter, der Schach spielen kann, sowas hat es schon ewig um 3000 Jahre hintereinander gegeben. Ja, aber ein Roboter, der beim Schach betrügt.
Obwohl, das ist immer eine heftige Nummer.
Zurück zum Thema, ihr Schleimscheißer.
Ja, du blätterst doch hier in deinen Unterlagen.
Ja, das ist hier gerade die Umbaupause, wenn
ich so wollte gerade sagen, wir müssen das irgendwie überbrücken. Mein Penis
hängt raus. Leute, zum mein Thema. Mein
Penis hängt raus, ja.
Ich mache seit kurzem tatsächlich jetzt auch handschriftliche Notizen, weil ich gerade super viel in der S1 in Hamburg recherchiere. Ich hasse es, Alter, das ist super ungeordnet.
Also das ist nicht so, dass der in der S1 sitzt und sich Sachen im Internet durchliest, sondern Leute befragt.
In der S1.
In der S1,
genau.
Ich recherchiere in der S1.
Genau, also wenn ihr eine Anzeige laufen habt gegen den komischen Lockenkopf aus der S1 in Hamburg, das ist Fred, bitte fallen lassen.
Jetzt kommen wir ja mal wirklich zu den Viechers, ne?
Entschuldige, aber das ist so eine geile Vorstellung, dass sich jemand angezeigt hat, weil Schnitt, wir sehen Fred. Alter, was hältst du von Aliens? Nein, jetzt erzähl doch mal, wo glaubst du, kommen Aliens her?
Komm hier, lass dich gar nicht stören von dem Tiergerät. Ist doch cool, wenn ich mitschreibe, oder?
Heute nuschelst du ein bisschen, Richard.
Ja, ich weiß.
Entschuldigung. Xenomorph, Leute. Die fiesen Xenomorphe aus den Filmen, die kennt doch jeder, diese widerlichen Typen, der Kopf sieht aus wie eine Aubergine mit dieser komischen, glatten, schwarzen Haut. Ich habe mir hier mal ein paar Sachen rausgeschrieben, die Xenomorphe, sie heißen ursprünglich Xenomorph XX121.
Oh, echt?
Oder auch einfach nur Xenomorph. Sie sind
was ultra kanonisch ist, weil wir, wie wir wissen, im Film genau einmal gesagt wird, wie sie heißen und da wird Xenomorph gesagt.
Ja, also.
Sie sind ungefähr 3 Meter hoch, wiegen 200 bis 300 Kilo, das sind richtige Brocken.
200 bis 300 Kilo, das ist aber eine ganz schöne Spannweite, du.
Ja, es kommt halt.
Es gibt ja unterschiedliche Formen, es gibt halt Drohnen,
Könige. Ja, stimmt, kommen wir noch dazu, ja. Sie besitzen einen langen, muskulösen, nicht lachen, Schwanz.
Ja, Rückenschwanz, verlängerten Rücken.
Sie haben so einen langen.
Versuch bei dem Wort Bruch, sagt nicht zu lachen.
Wie schon gesagt, einen langen, runden Kopf.
Nicht rund, oval.
Oval.
Als ob die irgendwie so eine Frisbee-Scheibe
auf dem Kopf haben. Wie so eine
Aubergine.
Aubergine. Wie so eine langgezogene Aubergine.
Ja, genau.
Wie eine Aubergine im Windkanal.
Sie haben, und das ist ultra fies, neben dem eigentlichen Kiefer, der ja schon super gefährlich ist, noch einen zweiten kleinen Kiefer, der im Mund steckt und der so hervorschießen kann.
Da habe ich was zur Anatomie gelesen. Da hat irgendwer sich ausgedacht, ich weiß nicht, ob er sich das ausgedacht oder sie, wahrscheinlich er, es war irgend so eine Fanseite, dass dieses Ding also kein Kiefer ist, sondern so ein bezahnter Muskelfortsatz, der immer unter Spannung steht und dessen Spannung er lösen kann.
Genau.
Also der schießt ihn nicht raus, sondern der löst die Spannung und das Ding steht eigentlich immer raus.
Genau, und dann knackt er nämlich raus. Ja. Wisst ihr, woher es kommt? H.R. Giger oder H.R. Giger hat sich vom Moränenaal inspirieren lassen. Ja. Der kann das nämlich.
Ja.
Der hat 2 Münder, um im Prinzip Nahrung in seine Speiseröhre nach hinten zu führen. Das ist mega eklig, der Moränenaal. Alter, daher kommt die Idee von den 2 Mündern für den Xenomorphen.
Das gibt's übrigens auch so ähnlich.
Guck dir das an, das dritte Bild, da siehst du es mit der Anatomie. Da, genau.
Alter.
Da siehst du nämlich, die haben wie so Fortsätze, wie so Zahnfortsätze in ihren Mündern. Ja. Und damit können sie halt, wenn sie was nicht komplett beißen können, können sie mit dem zweiten Mund es sich noch mehr quasi in den Rachen reinziehen. Ja. Der Murrenaal. Also gibt's bei uns auf der Welt auch wirklich. Es gibt Tiere mit zwei abartig ekelhaften Mündern.
Auch, auch dieser ausfahrbare Mund. Es gibt ja auch bei diesem, wie heißt der, dieser Koboldhai.
Ja, genau.
Google das mal, da siehst du das.
Kenn ich, ja, kennt man.
Diesen Koboldhai, der hat das auch. Der kann das Ding auch so ausfahren, den Mund, falls er nicht rankommt. Das, das erinnert auch sehr daran von der Mechanik her.
Mhm. Mega eklig.
Mega eklig.
Die Xenomorphe sind super resistent. Also du kriegst die fast nicht kaputt. Sie sind super resistent gegen Hitze, gegen Kälte, gegen Strahlung. Sie brauchen keinen Sauerstoff. Sie können auch im Weltall wenigstens für kurze Zeit überleben. Es sind absolute Kampfmaschinen.
Also es wird gesagt im ersten Teil, das sind Lebensformen auf Siliziumbasis. Wie auch immer das funktioniert.
Kann nicht sein.
Was? Wann wird das gesagt?
Im ersten Teil, direkt am Anfang.
Im ersten Teil?
Ja, direkt am Anfang. Als, als die den Facehugger holen, da gibt es ja diesen Ash, heißt er ja, diesen
Androiden. Den Androiden, ja.
Den Wissenschaftsoffizier, der untersucht das und sagt halt, das ist eine Lebensform auf Siliziumbasis. Und daher kommt vermutlich auch der Name Xenomorph, habe ich mir jetzt so überlegt, weil Silizium, korrigiert mich, aber Silizium ist ein Mineral, oder?
Ja, aber,
ja, aber das
Ding ist halt, ja, genau, ja, aber,
von seiner Biologie her müsste eigentlich auf Fluoridbasis laufen.
Ja, da kommen wir noch dazu.
Aber ist es auf Siliziumbasis? Zumindest der Facehugger und deswegen vermutlich auch der Xenomorph.
Die Idee, also bei uns auf der Erde basieren ja alle Lebewesen auf Kohlenstoff.
Genau.
Die Idee, dass eine Lebensform auf Silizium basiert, ist ein Klassiker in der Sci-Fi. Das ist nichts Neues, weil Silizium ähnlich tatsächlich einige Eigenschaften hat, die das am ehesten noch möglich machen
können. Genau, weil ein DNA-Strang zum Beispiel auf Siliziumbasis, der ist nicht wie unser Doppelhelix. Das wäre, ich glaube, ein Fünffachhelix sogar fast. Das heißt, du könntest mehr Adenin, Thymin, Cyanin und was die ganzen Stränge nicht alles sind. Oh Gott, ich weiß die ganzen Verbindungen nicht mehr. Aber könntest du anstatt zweifach 24-fach irgendwie
mit. Das ist aber nur eine super theoretische Idee.
Ja, das ist mega theoretisch, Alter. Wer das nachweisen kann, ich glaube, der kriegt für 10 Jahre in Folge den Nobelpreis.
Und was er dann halt noch. Ich mache jetzt einfach so nahtlos weiter, ich kommentiere.
Ja, mach weiter,
alles gut. Ich kann nicht, davon habe ich keine Ahnung. Und der erzählt dann halt, dass die sowohl die Hautstruktur, also diese Silizium-basierte Hautstruktur, als auch das Zellgewebe darunter, sich aufgrund, und das wird nicht genauer erklärt, aufgrund seiner Siliziumbasis seiner Umgebung anpasst. Und du hast ja, da kommst du jetzt wahrscheinlich noch zu, deren Anpassung über den Wirt, das kommt dann noch hinzu, diese genetische Anpassung, die sie noch über das Heranwachsen im Wirt halt haben, sind die ebenso widerstandsfähig. Das heißt, in der Ursprungsform, die es so wahrscheinlich gar nicht gibt, weil es ja einen Wirt geben muss, sind die schon aufgrund ihrer chemischen Basis unheimlich widerstandsfähig.
Super spacig.
Ja, voll die geile Idee
auch. Das Ding ist auch, der Xenomorph hat ja auch einen unglaublich rasanten, wirklich rasanten Metabolismus. So, der verhält sich ja wie ein Parasit, ne? Mhm. Sobald ein Facehugger dich ja im Prinzip infiziert hat, ist ja im ersten Film, kann man sich ungefähr ausrechnen, dauert die Inkubationszeit ungefähr 4 Tage, bis der
Chestburster beziehungsweise kommt. Es können auch nur ein paar Stunden sein, das weiß man nicht
so genau. Das ist halt gesagt, nur das Ding bei den neuen Filmen, aber jetzt mal vom ersten Film ausgehend sind es ungefähr.
Film wird gesagt, wie lange der bewusstlos war, das waren ein paar Tage.
Genau, da sind es ungefähr nämlich 4 Tage Inkubationszeit ungefähr. Leute, und innerhalb von dann nochmal einer Woche ungefähr ist dieses Vieh halt komplett ausgewachsen. So, das geht in den neuen Filmen, jetzt geht das alles relativ schnell, aber gut, wir kennen die Evolution. Evolutionsprozesse können sich auch mal verlangsamen, anstatt zu beschleunigen. Und deswegen finde ich das so geil, weil wie gesagt, rein biologisch gesehen müsste der Xenomorph eigentlich auf einer biochemischen Teflon-Fluor-Basis eigentlich aufgebaut sein, mit dem, so wie er funktioniert. Aber wenn das Silizium quasi wirklich ist in dem Wachstumsstadium, dann ergibt das irgendwo schon Sinn, weil dadurch erklärt sich dann halt auch dieser unglaublich schnelle Metabolismus von diesem Vieh. Warum das halt so extrem schnell wächst, weil sobald er mit Sauerstoff dann in Verbindung kommt, ich weiß nicht, wie es aus seinem Heimatplaneten ist oder wo er eigentlich herkommt, aber er kommt ja aus dem Menschen, also müsste Sauerstoff eigentlich seine Grundbasis sein. Wenn er dann Sauerstoff nämlich aufnimmt und
auf Siliziumbasis ist, müsste der mega durch alle Themen, die wir noch besprechen wollten. Aber mach weiter.
Ja, aber das war ja aufeinander aufbauend, das widerspricht nur deinem Konzept.
Ja. Nee.
Das war ja innerhalb der Ansatz.
Das baut
auf. Das passte ja auf dem, was du sagst.
Das baut auf.
Du hast gesagt, die sind widerstandsfähig. Die haben dir erklärt, warum.
Und das baut auf Freds Konzept tatsächlich noch auf. So, jetzt. So,
weiter.
Sie sind super aggressiv, da muss man nicht sehr viel dazu sagen.
Ja.
Ja. Sie haben keine Augen, was einer der Gründe ist, wieso sie so unheimlich wirken.
Ja. Weißt du warum?
Ich Nee.
Weil H.R. Geiger hat die so, Giga hat die so designt, die keinen, sie haben ja so eine, wie so eine Helmplatte auf. Mhm. Darunter ist ja dieser menschliche, dieses menschliche Skelett eigentlich noch, dieser menschliche Kopf. Und der ist eigentlich, der ist leicht durchsichtig. So, wenn da direkt Sonne auf das Ding drauf scheint, dann siehst du leicht die Augenhöhle von
dem Viech. Was, echt?
Wann sieht man das? Soll man wohl ganz leicht sehen.
Bei dem Newborn sieht man ja, da ist die Stirn weiter nach oben verwachsen. Da
genau,
hat er diesen Schädel drunter.
Und sie hatten nämlich erst ein Design, wo man die Augen gesehen hat, oder im Prinzip diese Augenhöhle. Aha. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich zu heftig. Oder was heißt zu heftig? Das ist nicht gruselig genug, weil Alien läuft da unter demselben Prinzip wie Jaws, erkläre ich aber gleich, also wie der weiße Hai. Und haben das deswegen verdunkelt, damit man nicht sieht, wenn das Vieh dich anguckt.
Ja.
Das heißt, du weißt nie, wann es die Witterung eigentlich aufgenommen hat, was es noch unheimlicher macht. Ja.
Also ich habe gelesen im Alien-Fandom-Wiki, dass die keine Augen haben, dass die keine optischen Rezeptoren haben, sondern dass die halt verschiedene andere Sinnesorgane haben, dass sie Wärme spüren, dass sie Schall in einer super krassen Art wahrnehmen. Genau, dann, ne? Und dass sie Vibrationen, also dass sie
Sonare oder was?
Nee, wie Haie im Prinzip.
Ja, die haben ja Sonarsensoren.
Nee, Haie spüren, also können über so Rezeptoren auf der Haut Bewegungen im Wasser über die Elektrizität, die bei den Bewegungen entsteht, spüren.
Ja, von Lebewesen.
Von Lebewesen.
So funktioniert ein Sonar.
So wie Sonar ist ja über Ton.
Ja, aber es ist
Wellen. Ja, das ist was anderes. Also die spüren,
Elektrizität. Es sind Wellen. Elektrizität, nein, ist auch eine Welle, wenn du möchtest.
Nein, die spüren die Energie. Nicht die Welle, die dadurch entsteht, sondern
ja, Wellen sind auch Energie.
Elektromagnetische Wellen. Ja,
stimmt, Tobi. Ich weiß nicht, ob es elektromagnetische Wellen oder ob es um den Energiestoß geht.
Ja, die spüren Strom.
Die fertig. Spüren Strom. Ja, Haie spüren Strom. Die
spüren einfach. Ja. So. Passt. Ja, that's it, genau.
Jetzt fängt er schon wieder an seinen Nippeln rumzuspielen.
Ich mach das gerne, ich reibe mir gerne an den Nippeln.
Das war auf der Arbeit ziemlich irritierend bei einem Meeting, aber
Jetzt haben wir so die langweiligen Facts in Anführungszeichen über die Xenomorphe abgehakt.
Nee, sagst du noch Xenomorphe? Jetzt, sind die weiblich?
Nee, jetzt wird's nämlich spannend. Jetzt wollte ich nämlich eigentlich zu dem überleiten, wovon du schon das Fazit gerade gedroppt hast, Richard, vielen Dank. Der Lebenszyklus der Aliens, der Xenomorphe.
Ja, also man hat drei Stadien. Du hast vier Stadien. Du hast das Ei. Du hast den Facehugger, dieses Ding. Übrigens, habe ich gelesen, wäre ich nie drauf gekommen, der Higa?
Giga.
Giga?
Geiger.
Ist nicht Higa?
Nee, H.R. Giga.
Giga. H.R. Giga, genau.
Ein Schweizer Künstler, der das Design der Aliens
Hans Rüdi Giga oder Hans Rudolf Giga.
Jedenfalls, diese Facehugger sind, und jetzt haltet euch fest, basierend auf menschlichen Händen. Ist das krass? Ich hab das gelesen, weil das, also für alle, die das nicht gesehen haben, das sind Hände mit Schwanz, die einmal ins Gesicht springen. Und jetzt sind so, also muss man sich vorstellen, als würde man zwei Hände so aneinander halten, so Kamehameha-mäßig.
Genau, und die jemanden aufs Gesicht drücken.
Genau, und in der Mitte ist so ein ziemlich vaginal aussehendes Ding und darunter hängt so ein Schwanz, mit dem die dich erwürgen. Und der hat in dem Interview mal erzählt, dass das auf der menschlichen Hand basiert, das Ding.
Ja,
der
hat mich total was geflasht. Ich kann noch was sagen, ich hab noch was zu dem
Giga. Also ich weiß nicht, warum das mal erwähnt werden musste irgendwo, weil das Ding hat sogar Finger, so genauso viele Fingerglieder wie wir und Fingernägel.
Ja, und vor allem kann ich halt umgreifen wie eine ganze große Hand.
Ja, das sieht aus wie eine Hand.
Ja.
Ja. Aber es musste offensichtlich mal erwähnt werden.
Okay, aber kommen wir weiter.
Und diese Face, also aus diesen Eiern springen diese Facehugger raus, die dich im Gesicht praktisch so umklammern, die implantieren dir dann den.
Oh, die schieben dir einen Schlauch in die Speiseröhre und lassen dort im Prinzip wie so eine Art kleines Embryo in deinem Magen.
Ja, aber nicht nur, die versorgen dich auch mit Sauerstoff und das finde ich so geil. Also die schieben dir halt echt so ein, in Teil 2 sieht man das auch kurz, so dieses schnabelartige Rüsselding, was da so aus dieser Vagina rausgedrückt kommt. Das schieben die dir halt so in den Hals, das sieht man im ersten Teil ganz schöne so
mega eklig.
So X-Ray-Aufnahmen. Und versorgen dich darüber mit Sauerstoff, weil die den Wirt halt logischerweise am Leben halten wollen.
Ja, genau. Und nach einer gewissen Inkubationszeit, die zwischen ein paar Stunden und, was habt ihr gerade vorhin gesagt?
Vier Tagen.
Zwischen einer Woche und 2 Stunden.
Ja, es wirkt aber schon meistens so, als ob das relativ flott geht. Ne? Bricht dann aus deinem Brustkorb.
Der Facehugger stirbt erst ab.
Der Facehugger stirbt ab und aus deinem Brustkorb bricht dann die haben auch einen Namen.
Ja, Brustbrecher auf Englisch.
Chestburster. Bricht eben da so ein Chestburster, das ist im Prinzip das Baby-Xenomorph, aus. Der Wirt stirbt dabei, logischerweise. Das ist ja eine Art Larve, eine Art Baby.
Ja, nee, es ist eine klassische Larve, weil das Ding verpuppt sich dann ja nochmal. Und daraus kommt dann der
Xenomorph. Aber es sieht dem fertigen, erwachsenen Xenomorph schon sehr ähnlich. Ja.
Sieht halt ein bisschen aus wie so ein kleiner Meerschweinchen-Fotzenrosa-Pimmel.
Ja. Also,
ja, ist doch also, echt so.
Hättest du nicht,
also
hättest
dieses, du nicht eine andere Metapher nehmen können? Meerschweinchen, Fotzen, rosa Pimmel. Ja,
Ampel, ja, das haben wir uns in der Schule immer gesagt. Das kam mir jetzt gerade wieder so in den Sinn.
Und dann auch wieder nur eine wirklich sehr kurze Zeit später hat sich dieser Chestburster, dieses Baby-Xenomorph, dann in ein ausgewachsenes Xenomorph entwickelt. Und wenn ihr so ein Vieh auf dem Raumschiff habt, solltet ihr dringend
das Raumschiff verlassen.
Den Kammerjäger rufen.
Vor allen Dingen, wisst ihr, wodurch, auch wieder ein reales Tier, wisst ihr, wodurch genau dieser Prozess inspiriert wurde?
Der Chestburst.
Ja, also der Xenomorph, dieser Entstehungsprozess des Xenomorphen eigentlich, ist inspiriert worden durch die Parasitenwespe, und zwar die Pepsis formosa, oder auch genannt die Tarantula-Falkenwespe.
Ah, ja, die kenn ich. Ja.
Die greift nämlich von oben vorzugsweise Tarantula-Spinnen an, legt ihre Eier in im Innern ab, und die Larven fressen sich erst durch die Muskeln und dann durch die inneren Organe, wenn das Vieh eigentlich schon tot ist. Also larven sich an den letzten Resten dann der Organe halt wirklich. Und aus der Spinne selber entsteht dann komplett ausgewachsenes neues Tier.
Die gibt's in, wie heißt das? Australien, ne?
Australien gibt's ja.
Klar.
So wie also, alles, was sich irgendwie töten kann. Alles ja,
die größte, das kranke Scheiße.
Ich sag ja, das größte, das giftigste und das gefährlichste ist immer alles in Australien.
Ja. Da gibt's tatsächlich mehrere Tierarten, die so ähnliche Scheiße machen.
Was ich aber so interessant finde
an parasitäre Wespe, ey, ist ekelhaft.
Was ich so interessant finde an diesem Entstehungsding, wie gesagt, das mit den Parasiten, das gibt's oft und gerade eben so extrem bei dieser Wespe, weil da ist es echt eklig, aber gerade bei kleineren und noch kleineren Organismen hat man das relativ häufig, diese parasitäre Pilze machen das ja praktisch nur so. Und da ist aber so krass, wenn ich sehe, Xenomorphen, dass du noch eine Stufe davor hast. Du hast vorher, also du hast ein Ei, wo drin ein eigentlich eigenständiges Lebewesen entsteht, das nur dafür da ist, noch ein Ei zu legen.
Vor allem, der Facehugger,
Vor allem, weißt du, woher die Eier kommen?
Ja, warte. Und weißt du, also du hast ein Ei, daraus kommt ein Ding, das ein Embryo oder beziehungsweise, ich glaube, ein Ei nochmal, ne, ich will gar nicht so genau gesagt, aber jedenfalls, sagen wir mal, nur diesen Embryo da reinsetzt, dann bricht daraus eine Larve, die verschwindet, verpuppt sich und aus diesem Kokon kommt dann erst das eigentliche Wesen.
Wie so eine Motte eigentlich. Ne? Motten entwickeln sich ja auch in so 6 Stadien oder so. Ja,
und als wäre dieser Lebenszyklus nicht schon kompliziert genug, die Eier werden von einer Alien Queen, von einer Königin gelegt.
Erst seit dem zweiten Teil. Ursprünglich werden die Eier gemacht aus den Opfern der Facehugger. Nämlich, wenn die Chestburster rauskommen, eigentlich morphen sich mit dem Rest an Scheiße, die Opfer im Prinzip noch im Körper haben, die werden zu den Eiern nämlich. Und aus denen wird dann wieder neuer Facehugger.
Das mit dem Rest halt, an Scheiße?
Das finde ich halt richtig krass. Überleg doch mal, dieser Prozess, dass im Prinzip jemand kriegt diesen Facehugger ab, wird infiziert, ein Chestburster kommt aus dem raus und daraus wird dann ein Xenomorph, dass der im Prinzip wieder zu einem Ei wird, irgendwann, finde ich halt richtig halt krass, weil das wirft ein ganz neuen Blick auf die Frage, was war zuerst da, Huhn oder Ei? Ganz einfach, das Huhn ist aus dem Ei entstanden und das Ei wieder aus dem Huhn.
Ja, aber das ist ja auch jetzt so. Das ist auch bei Hühnern.
Ja, aber trotzdem finde ich halt mega geil, weil diese Idee von der Königin, die kam dann halt später von den Produzenten oder von Ridley Scott von James Cameron dann für den zweiten Teil. Aber vorher die erste gedachte Idee war eigentlich, da gibt's nämlich ein Crewmitglied aus dem ersten Teil, gibt's nämlich eine Szene, da siehst du, wie er gerade dabei ist, sich zu so einem Ei quasi zu verwandeln. Krass. Er löst sich nämlich auf und baut sich unten rum dann wieder in diesem Ei halt auf.
Okay. Mega eklig. Es gibt auch eine Deleted Scene ich glaube, die ist im Director's Cut drin. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vom ersten Teil, wo man den ursprünglichen Captain des Schiffes in diesem Kokon von dem Alien sieht und der noch sagt, töte mich,
Ridley. Das ist das. Da wird er gerade zum Ei.
Die ist nicht deleted, sondern die ist in der Directed Cut drin. Ich kenne die Szene, aber ich weiß nicht mehr, wo ich sie gesehen habe.
Ja, sie ist auf jeden Fall in der langen Fassung.
Okay. Die ist übrigens kürzer. Die ist eine Minute kürzer, die Directors Cut. Die kommt einem nur viel länger vor.
Ja, weil der Film vorher schon so mega lang ist.
Und die war echt, also das, ich glaube, das Original ist 1,49 und das Ding ist 1,48 oder so. Also genau eine Minute kürzer.
Das ist das auch gerade hier. Bei 55 Minuten Aufnahmezeit, das ist wahrscheinlich jetzt im Original da ein bisschen kürzer, wenn wir es dann geschnitten haben, aber bei 55 Minuten Aufnahmezeit ungefähr, jetzt ungefähr, wer den Film jetzt in der Original-Kinoversion sieht, jetzt ungefähr passiert langsam was.
Ja, stimmt. Ja.
Im allerersten Film passiert in der ersten Stunde nur relativ wenig.
Ja. Aber ich finde es super gruselig.
Ich auch.
Diese Facehugger-Nummer ist echt
der Mann. der allererste Alien-Film war der erste große, aufwendige Kinofilm, wo das Genre des Survival-Horror auf Science-Fiction getroffen ist.
Er war so geil minimalistisch und so ein geiles Marketing. Alleine auf den Postern, auf den stand im Weltraum, hörte ich niemand schreien.
Ja.
So, Hammer.
Dieser Spruch kommt von Alien 1.
Ja. Finde ich mega geil.
Also während die späteren Filme ja eher, während die späteren Filme ja eher Actionfilme waren, war der erste Film halt wirklich ein astreiner Horrorfilm.
Können wir kurz, wenn wir jetzt bei dem Thema Genre sind, über die.
Ich wollte über die parasitäre Nummer noch kurz sprechen.
Ja, ach so, okay, dann lass uns aber gleich nochmal über diese Genre-Nummer sprechen.
Genau, aber ich wollte jetzt auch erst noch über den Xenomorphen weiterreden und dann. Bin ich eigentlich für eine kurze Pause, weil ich muss langsam pinkeln, muss ich
sagen. Ich dachte gerade, wir waren schon mal da. Aber dann steigen wir damit nach der Pause ein, weil da habe ich eine coole, sehr coole Geschichte
mit James Cameron. Ja, mega geil. Das, was die Aliens da machen, ist übrigens ein endoparasitäres Verhalten. Genau. Also ein Parasit, der in dir drin ist. Es gibt Ektoparasiten, so wie die Krätze zum Beispiel, wie Läuse, Flöhe und so weiter, Zecken. Die auf dir draufleben, Zecken. Endoparasiten, das ist das, was die Aliens machen, also die sind in dir drin.
E. coli-Bakterien.
Oder Bandwürmer.
Bandwürmer.
Zum Beispiel. Und je nachdem, welcher Wirt von diesem Parasiten, von diesem Facehugger befallen wird, je nachdem kommt ein anderer Xenomorph raus. Also es gibt nicht die eine fertige Xenomorph-Form, sondern bei Alien 3 zum Beispiel wird ja ein Hund befallen. Es gibt übrigens eine alternative Version, wo eine Kuh befallen wird. Sie haben sich dann in der finalen Version aber doch für den Hund entschieden. Und der Xenomorph, der da rauskommt, der sieht jetzt nicht so wahnsinnig krass anders aus, aber der ist auf allen Vieren unterwegs. Und der wird auch der Runner genannt unter den Alien-Fans. Der ist nicht so beliebt, weil der auch super albern war.
Ja, der ist echt scheiße.
Und je nachdem, welche Lebensform infiziert wird, kommt ein anderer Xenomorph raus. Ja,
also
das, was wir als den Xenomorphen kennen, ist im Prinzip der humanoide Phänotyp.
Ich wollte gerade sagen, finde ich halt total geil. So
humanoide Phänotyp.
So wird das auch unter den Fans genannt.
Finde ich aber mega geil, weil das ist halt einfach so, daran erkennst du halt auch so dieses ganze Konstrukt des Xenomorphen, der ist eigentlich eine Krankheit. Das ist ein Parasit, der einen menschlichen Körper befällt und sich deiner DNA bedient.
Naja, er ist ja kein Parasit, sondern also der Xenomorph ist kein Parasit. Sondern
aber er entsteht aus einem parasitären Verhalten
heraus. Genau, also seine 80 Larvenstadien, die er nun mal hat, das sind parasitäre Lebensformen.
Ja.
Obwohl, nee, stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist nur der Chestburster parasitär.
Das stimmt.
Weil der Facehugger ist kein Parasit, der ist ein eigenständiges Lebewesen.
Das stimmt, ja.
Es ist
ja
nur der Chestburster.
Ja. Und dieses Embryo-Ei, was die halt dann in deinem Körper halt reinpacken.
Ja, das ist es ja. Genau. Also das, was aus dem Facehugger rauskommt, parasitiert rum. Und daraus kommt dann eben so eine Killermaschine.
Da habe ich auch, um mal kurz die Brücke zu schlagen, da war zum Beispiel auch, habe ich in einem Forum gelesen, auch die Frage, so warum das Alienblut zum Beispiel säureartig ist oder so, wie sich Säure verhält. Und da wurde dann.
Das hatten wir noch gar nicht angesprochen,
stimmt. Das wurde argumentiert mit, und das fand ich ziemlich geil, dass der Embryo definitiv im Magen abgelegt wird, weil eine andere Möglichkeit gibt's gar nicht. Also was heißt gar nicht, aber wenig andere Möglichkeit, dass der Alien sonst so säureartiges Blut halt hätte. So, und jetzt kommst du.
Oh, Schwachsinn, ja, aber.
Ja,
das fand ich trotzdem geil. Also der hat, weil der Facehugger hat ja auch schon
Säure. Im Magen abgelegt, aufgrund der Magensäure, dass sich im Prinzip der Chestburster in deiner Magensäure im Prinzip entwickelt.
Aha. Ach so, nee, aber das Ding ist, der Facehugger hat auch schon Säure im Blut. Das ist das erste Mal,
dass das ist halt das Evolutionsstadium dann halt, aber irgendwo muss es ja wieder anfangen.
Naja, gut. Okay, wow. Weil wir sind das erste Mal, dass wir das Säureblut sehen und auch das einzige Mal im ersten Teil ist beim
Facehugger. Genau, ganz kurz, wenn wir versuchen abzuschneiden.
Genau. Ganz kurz, die Aliens haben so, jetzt haben wir's, Blut, das super krasse Säure ist.
Ach so, ja, genau. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja, nee, aber das wurde gerade in einem Nebensatz eingeworfen, aber das ist ja auch ein super wichtiger Aspekt der Xenomorph, auch super ikonisch.
Ja, mega geil. Ja, wenn du denen was abschneidest oder abschießt oder so, die selber, bei denen tropft es einfach nur runter, aber alles andere, was deren Blut trifft,
Ätzt
es halt quasi weg.
Also im ersten Teil, wo sie versuchen, diesem Facehugger so ein Stück Finger abschneiden, tropft halt so ein bisschen Blut und das geht durch drei Etagen durch das Raumschiff durch.
Ja. Also so krass
ätzt das. Mega krasse Säure.
Ja.
Wir machen gleich einen kleinen Ausflug in die Biochemie. Richard und ich haben uns ein bisschen aufs Thema Säuren und so vorbereitet. Das ist gar nicht so unspannend. Und sprechen dann auch noch wirklich Tacheles über die Herkunft der Xenomorphe. Was sind sie jetzt wirklich? Biologische Waffe? Bla. Krankheit, dein Mutter sei Gesicht, wie auch immer. Kurze Pause. Bis gleich.
And also some Xenomorphs. Perfect killing machines who can only be defeated by big-ass futuristic guns, assault rifles, fire, tiny little shotguns, handguns, or extra slow robot punches. But man, do they look scary. It's like a sex toy factory made out of scorpions. So strap in with one of the greatest sci-fi movies of all time that took all the cool stuff from the original, like crawling through ducks, milky robots, and the exact same ending.
Wir starten in die zweite Hälfte mit so ein paar, bevor es jetzt wirklich ernst wird, mit so ein paar Side-Facts. Hier der, den haben wir jetzt so auch schon ein paar Mal erwähnt. Dieses ganze Design der Xenomorphe und der, des Raumschiffs im Inneren der Engineers und so weiter, das basiert ja auf Arbeiten des Künstlers. Nein, er heißt nicht Geiger, er heißt Giger, denn er ist ein Schweizer. Das gab's schon Jahre vor dem ersten Film. Also diese Kunstwerke, diese Skulpturen von ihm, die gab's schon Jahre davor. Und da, das hat Ridley Scott dann als Inspiration genommen. Es gibt übrigens in der Schweiz eine super geile HR Giger Bar. Mhm. So eine normale Bar halt, wo alles in diesem Alien-Design ist.
Der hat auch, das ist in der Nähe von dem HR Giger Museum tatsächlich.
Geil. Ja. Mhm. Delio, den wir zu Gast hatten in der Pokémon-Folge, war da vor kurzem, hat mir Fotos per WhatsApp geschickt aus dieser HR-Giger-Bar. Sieht super geil. Abgespaced aus. Ja, genau. Ja, was wissen wir so zu Giger? Ja.
Er heißt eigentlich Hans-Rüdi Giger oder Hans-Rudolf Giger. Geboren 1940 in Chur, irgendein Kanton in der Schweiz, keine Ahnung. Und 2014 in Zürich gestorben, an den Folgen eines Sturzes, der arme Mann. War ein Schweizer Surrealist und ist eigentlich Industriedesigner und Innenarchitekt.
Merkt man.
Ja, irgendwie schon.
Ja. Merkt man voll.
Ja. Ja. Und nach Hollywood gekommen ist er eigentlich. Achso, hier nochmal ein kleiner Ausblick. Der hat zum Beispiel auch, nur mal einen kleinen Ausblick auf seine Arbeit zu geben. Wer ein Korn-Fan ist, der hat den Mikrofonständer, diesen ziemlich geilen, von Jonathan Davis designt.
Nein!
Ja. Und er hat Bühnenoutfits und Live-Performance-Dekoration von Marilyn Manson gemacht und sowas. Die waren, sau viele Rockmusiker waren halt bei ihm. Die haben sich alle von seinem Design, von dem, was er gemacht hat, so mega inspirieren lassen.
Aber alles, was der macht, sieht so ein bisschen aus, als hätte das ein Xenomorph ausgekackt, oder? Mhm.
Ja, gut, das, ja, macht Sinn auch, ne?
Ja.
Wenn der Xenomorph aus seiner Kunst.
Der hat einen super prägnanten Stil einfach.
Ja, aber es ist halt mega geil. Wenn du jetzt mir nicht erzählt hättest, dass Metal-Bands sich auf den bezogen haben, es ist wirklich so, wenn man sich die Kunst von dem anschaut, man hört praktisch Metal im Hintergrund. Ja, selbst wenn man es nicht weiß, genau, dass Metaller das wirklich auch gemacht haben.
Ich habe heute eine Doku mit dem über den Typen noch gesehen, so Schweizer, aus dem Schweizer Fernsehen, wo er halt noch so live interviewt wird halt. Also er redet Hochdeutsch da, man kann es ganz gut verstehen. Da merkst du auch einfach so, der ist auch selber voll der Rockabilly. So der mega Rammstein-Fan. Und wie gesagt, sagt er auch, er hatte Korn da irgendwie, war danach auch bei denen auf dem Konzert, fand das mega geil und so. Naja, und er hat halt angefangen,
Hast du gerade Metaller als Rockabilly bezeichnet?
Ja, du weißt,
was ich meine. Muss aber vorsichtig sein.
Halt so, jemand mit der Affinität zum Rock, so.
Den elektrischen Gitarren nicht abgewandt.
Genau. Und der hat angefangen mal Burgen, Schlösser und Eisenbahnen eigentlich zu designen. So während und nach seiner Studienzeit. Er hat als Assistent für einen Architekten gearbeitet. Und nach Hollywood gekommen ist er eigentlich, weil er hatte eine Ausstellung in Paris. Und der Kontakt nach Hollywood entstanden ist tatsächlich über einen anderen Künstler, der bei Dune gearbeitet hat.
Der Wüstenplanet.
Dreimal dürft ihr raten, also weiß ich nicht, ratet mal quer in den Raum rein, wer es vielleicht hätte sein können.
Ich habe keine Ahnung von Dune, ich fand Dune voll kacke.
Okay, aber von der surrealen Kunst hast du ja Ahnung, weiß ich.
Dali.
Genau!
Ja.
Über Salvador Dali.
Echt?
Ja. Salvador Dali hat ihn nach Hollywood gebracht, weil Dali hatte tatsächlich eine kleine Rolle bei Dune. Und darüber hat er eine Ausstellung, die er in Paris hatte, hat Dali halt, Salvador Dali hat Werbung gemacht für Giger.
Mhm.
Und das hat der Screen, ach Gott, wie heißt er denn? Der David O. Bannon?
Ryan?
Genau, Ryan? David O. Bannon, der das Screenplay geschrieben hat zum ersten Alien-Film. Der war auf dieser Ausstellung. Und der hat das gesehen und hat sich davon mega inspirieren lassen. Übrigens, Giger hat auch die Möbel der Harkonnen bei Dune designt. Mhm. Ich mag Dune tatsächlich ganz gerne. Das ist eine der wenigen Sachen von Lynch, die ich sehr, sehr gerne mag.
Dali war ja der Künstler, den kennt man durch dieses Bild von den geschmolzenen Uhren. Auch super kranker Shit.
Ja. Ja, Surrealismus halt, ne?
Alles so erwachsene Herren, die zu viel Gras geraucht haben.
Ja, genau. Irgendwie. Und der H.R. Geiger, der sollte eigentlich nur als Produktionsassistent, sollte der eigentlich nur 14 Tage an dem Alien-Film mitarbeiten. Am Ende wohnt 6 Monate draus und er hat dafür ja dann auch einen Oscar bekommen, ja, für das Ding. Was übrigens für seine Karriere als Künstler megamäßig schädlich war. Ne? Der hat einen Oscar bekommen dafür und alle hatten ihm irgendwie gesagt, dass so, ja, und jetzt geht's richtig los, deine Künstlerkarriere, das steigt jetzt richtig alles heftig an. Nee, tatsächlich aus der Kunstszene ganz, ganz verpönt danach. So, der hat richtig, richtig Probleme gehabt. Halt, ne? Ja, der hat richtig Probleme gehabt, danach wieder irgendwie so Fuß zu fassen, hat sich dann halt auch zurückgezogen, hat sich fast nur noch um Filme und um irgendwelche Art-Designs halt irgendwie gekümmert. Und genau, weil mehr über ihn geredet wurde als über seine Kunst. Und was ich persönlich auch ziemlich geil fand, und ihr wisst ja, ich bin ein tierischer Batman-Fan, der hat ein Batmobil designt. Ja,
das nie genommen wurde.
Das nie genommen wurde, nämlich für Batman Forever, hat er ein Batmobil designt, das sieht aus wie ein riesengroßes X-Chromosom. Mega krass.
Oh, ich sehe es hier gerade bei Google-Bildersuche. Super abgespaced.
Aber richtig, richtig hart. Also das hättest du nie im Leben erkannt, dass das ein Batmobil halt sein soll.
Aber ja, sieht geil aus.
Ja, der hat halt wirklich richtig, richtig geile Sachen gemacht. Ja, so viel war es dann eigentlich schon zu zu HR Giger.
Und also googelt echt mal HR Giger, einfach Bildersuche. Bei ganz vielen seiner Bilder passiert halt irgendeine perverse Scheiße, dass irgendwelche so Frauen von so xenomorphartigen Viechern gebumst werden, eng umschlungen, 69, die ganze Palette des Pornos. Genau,
der hat immer, ja wirklich, der hat sehr, seine Bilder sind auch so, es gibt so Produktdesign zu Alien, das sieht halt einfach aus, auch wie das Schiff so verkabelt ist und solche Sachen, das sieht aus, als ob halt ein Penis und eine Vagina halt so eindringen. So, der hat nur so sehr mechanische, sexuelle Anspielungen, halt Surrealismus so, ne, ganz, ganz krass alles mit Biologie und Maschine miteinander verbunden.
Aber der hat, passend dazu hat er dann ja auch das Design, also das Alien-Design für Species,
ja, genau,
gemacht, was im Prinzip ein Alien-Sci-Fi-Porno ist.
Genau. Ja, eigentlich schon mit irgendwelchen, mit Nippeln, die aussehen wie Lippen und so eine Scheiße halt. Also ganz versexte Kunst eigentlich im Prinzip. Wenn du dir die Interviews mit dem anhörst, du denkst halt im ersten Moment, wenn du den so siehst, oh, das ist so Stanley Kubrick-Style, ne? Wirkt wie ein ganz, ganz schüchterner, teilweise wirklich, muss ich sagen, ganz armseliger Mann irgendwie. Der wirkt wirklich wie den Anschluss zur Welt irgendwie verloren. Er hat sich doch dann später ja auch noch zurückgezogen. Der hatte sich ein Schloss in der Schweiz gekauft und sowas, ne? Also, ganz verschrobener Typ irgendwie. Aber
ist auch so geil, ne? So, meine Künstlerfreunde wollen nicht mit mir reden, weil ich in Hollywood mitgearbeitet habe. Mist, jetzt nehme ich mein Hollywood-Geld und kaufe mir ein Schloss. Ja.
Also,
der arme Kerl.
Das würde ich sicher auch nicht machen. Wenn ich dann mal meine Kohle, so, ja, okay, im Kino läuft, ich weiß nicht, boah, mein eigenes Kino.
Johnny Depp mal so schön sagte, ja, man kann sich von Geld kein Glück kaufen, aber eine Yacht.
Ja. Hier Reich Ranitzky hat auch gesagt, so, ne, Geld macht nicht glücklich, aber es ist schöner, Mercedes zu weinen, als auf dem Fahrrad.
Ja, ich kenne das mit Taxi. Ja. Es ist schöner, im Taxi zu weinen, als auf dem Fahrrad.
Es ist schöner, im Taxi zu weinen, als auf dem Fahrrad oder unter der Brücke oder so. Ja, gigakrasser Typ auf jeden Fall. Ein kurzer Side-Fact noch, in fast jedem...
Das klingt so blöd. Gigakrasser Typ.
In fast... Der Hans Rüdi, der war nicht mega, ey, der war giga.
In fast jedem der alten Alien-Filme haben die Xenomorphe unterschiedliche Anzahl von Fingern. Im ersten hatten sie 6 Finger, im zweiten hatten sie 3, bei der Wiedergeburt zum Beispiel hatten sie dann 4 Finger.
Ja, geil.
Heftiger Scheiß.
Auf jeden Fall,
der Mind Hammer. Blown.
Das ist wie mit der Nummer, dass die Facehugger an Händen orientiert sind.
Ja, ist.
Dinge, die mal erwähnt werden müssen, scheinbar.
Ja. Da gibt es übrigens auch im ersten Teil, da machen sie ja so eine Obduktion an so einem Facehugger, ne? Und der sieht ja mega schleimig und glitschig und eklig von innen. Also wirklich, als ob das Vieh halt wirklich echt wäre, ne? Die haben für das Innenleben haben sie Schalentiere.
Muscheln.
Muscheln haben sie genommen und Schafsnieren. Ja. Und das irgendwie mit Salzwasser so eingerieben, damit es halt wirklich echt
wie Schleim drauf halt und aussieht. Fertig.
Mega eklig. Geil. Oh, Schleim, gutes Thema. Bio für Xenos. Sprechen wir ein bisschen über Biologie. Diese Viecher sondern unfassbar viel Schleim ab. Das ist auch einer der 50 ikonischen Eigenschaften dieser Viecher.
Die sabbern.
Siehst, Du siehst immer so Nahaufnahmen von ihren Mäulern, wo der Schleim tropft da nicht raus, der fließt da wirklich richtig raus. Da ist ja irgendein Assistent beim Film wahrscheinlich mit einer Pumpe und mit einer 2-Liter Flasche Flüssigkeit dahinter gestanden.
Ja, ja, also musst du wirklich so wie, stell dir vor, ihr habt richtig Hunger und irgendwer im Büro kocht was.
Ja.
So wenn euch der Zahn tropft, so tropfen die Viecher auch.
Diese Viecher, die sondern so viel Schleim ab, die müssten innerhalb von Minuten dehydriert sein.
Ja, wirklich, die müssen so viel Flüssigkeit auf sich nehmen, dass sie das überleben, wie viel die sabbern.
Es macht halt, aber es macht keinen Sinn, wieso die so viel Schleim absondern.
Nee, so richtig
irgendwie nicht. Weil ich hab extra Schleim nochmal gegoogelt und bin auf witzige Bilder gestoßen.
Ich gehe einfach schwarz, warm und feucht ein. Irgendwas wird sich schon finden. Ne?
Schleim hat in der Tierwelt und in der Menschenwelt mehrere Funktionsweisen. Eine Funktionsweise ist zum Beispiel Fortbewegung, zum Beispiel bei Schnecken. Das ist aber tatsächlich eher selten der Fall. Also das gibt nur wenige Lebewesen, die Schleim zur Fortbewegung benutzen. Es gibt zum Beispiel auch so Schleimaale, die das zur Flucht benutzen, die mega viel Schleim absondern, um ihren Gegnern zu entwischen. Das ist aber auch selten. Schleim wird meistens benutzt, um zum Beispiel, wie in der Nase, einfach Organe feucht zu halten, also gegen Austrocknung zu schützen.
Ja, und als Transportmittel, also nicht Transportmittel von des Lebewesens selbst, sondern als Transportmittel innerhalb des Organismus.
Ja, Schleim wird zum Beispiel im Magen benutzt, um die Magenhaut vor der Säure zu schützen. Über Säure sprechen wir auch noch später. Das wird super interessant. Schleim wird auch benutzt, um Oberflächen zu schützen vor irgendwelchen Fremdkörpern. Das sind so die hauptsächlichen wie kann man sagen, Anwendungsmöglichkeiten von Schleim. Aber bei den
das klingt so blöd.
Ja, aber bei den Xenomorphe, das ist halt einfach völliger Quatsch.
Ja, das wirkt halt wie so ein Dauerschwitzen eigentlich irgendwie. Ne? Ja. Aber gut, die haben schnellen Metabolismus, vielleicht bleiben die deswegen so schlank. Ich meine, hast du schon mal einen fetten Xenomorphen gesehen?
Thema Stoffwechsel. Diese Viecher müssen einen unfassbar schnellen Stoffwechsel haben. Wie schon vorhin besprochen, innerhalb von wenigen Stunden verwandelt sich der Chestburster, der mini kleine Xenomorph, in das 3 Meter große Vieh, das Raumschiff frisst.
Ja. Vor allem müssen die auch dementsprechend schnell sterben. Deswegen, die sind ja nur auf eins gepolt, Fortpflanzung, Erhaltung.
Da habe ich was Interessantes gefunden. Und zwar, wir haben in der Wolverine-Folge ja auch schon darüber gesprochen, dass Wolverine, der so einen krass schnellen Stoffwechsel hat, vermutlich auch schnell altert. Ich bin jetzt auf eine relativ neue Studie vor kurzem gestoßen, die eigentlich das Gegenteil besagt. Die haben Mäuse genommen und haben bei einem Teil der Mäuse den Stoffwechsel künstlich durch Medikamente beschleunigt. Und die Mäuse mit schnellem Stoffwechsel wurden tatsächlich deutlich älter als die anderen Artgenossen. Also diese Idee, dass ein gesteigerter Stoffwechsel automatisch eine kürzere Lebenszeit mit sich bringt, könnte falsch sein.
Aha.
Also die Idee kommt ja daher, dass die ganzen Lebewesen, die super lang leben, wie Elefanten, wie Turtles, Schildkröten und so weiter, allgemein Reptilien, Viecher, die super lang leben, die haben einen mega langsamen Metabolismus. Mhm. Und Viecher mit einem schnellen Metabolismus sind halt so Sachen wie Wühlmäuse, die halt nur ein paar Monate oder Jahre alt werden. Daraus hat man das immer geschlossen, aber es könnte falsch sein. Ich betone hier könnte, weil das sind wirklich neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die in diesem Moment, während wir hier die Kack- und Sachgeschichten hören und aufnehmen, noch laufen.
Ja, das ist also jetzt ganz kurz off topic. Ich habe Sven, der mal hier in der Folge für GTA auch war, hat mir gestern so einen Link geschickt zu einem Zeitartikel. Man hat Knochen, Homo Sapiens Knochen gefunden, die 100.000 Jahre älter sind als alle, die man vorher gefunden hat.
Ja, geil.
So viel
geil.
Zum Thema Theorien über den Haufen werfen.
Ja.
In Marokko.
Krass. Ja, das ist ja eines der wichtigsten Prinzipien der Wissenschaft, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man eben bereit ist, alte Thesen über den Haufen zu werfen, wenn es neues Wissen gibt.
Ja.
Was Religionen ja nicht machen.
Ach so, Religion? Ich setze dich gerne mal mit so einem Flat Earther zusammen. Da hast du neue Erkenntnisse. Das ist der schiere Wahnsinn.
Ja. Thema Ernährung. Also, man sieht die super selten fressen und man sieht nie angekaute oder angefressene Menschenüberreste. Nee, was fressen die? Wovon ernähren die sich?
Ganz genau, weil das ist nämlich das Ding, weil eigentlich von ihrer Körperstruktur und von ihrer Biologie, von dem, was man sieht, ne, müssten die sich eigentlich von Bergen und Bergen an Flur, von Flur ernähren.
Warum das?
Eigentlich müssten die unsere Scheiße fressen.
Aber warum?
kommen wir bei der Säure dazu.
Genau.
Ah, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, weil deren Anatomie ist ja ganz klar, also korrigiert mich gerne, aber die ist ganz klar karnivor aufgebaut. Ne? Ja, also ist Fleischfresser. Fleischfresser,
ja.
Wenn man sich diese Gebisse anschaut, dann eben diesen Mechanismus, diesen bezahnten Muskel, den sie da noch haben, das ist ganz klar, um Fleisch zu zerfetzen beziehungsweise ranzuziehen. Er benutzt es aber nur zum Töten, man sieht die nie fressen damit.
Eben drum, weil das Ding ist halt nämlich eigentlich, wie gesagt, dadurch, dass die halt so säurehaltiges Blut haben, eigentlich müssten die sich von Fluorid ernähren.
Mann. Zahnpasta. In rauen Mengen.
Im Prinzip schon. Deswegen glänzen die Zähne von. Hast du mal dieses
Bild
von
dem ersten
Zähne? Der hat so leicht silberne Zähne.
Ja, leicht silber, die sind verchromt, Alter.
Ja. Leute, in der Zukunft ist alles verchromt.
Alle Hörer, die sich schon fragen, was labern die von Fluor? Ein endloses Getiese hier. Wir kommen gleich zu den Säuren und erklärt sich das auf. Ja. Kurz nochmal zum Stoffwechsel. Wir reden
von den Fluren, die ihr auch langlauft zur Arbeit. Die Flure, die ihr, die Treppenhäuser.
Und davon ernähren die sich. Das, also, ihr kennt doch unsere Curly Fries, ne? Das Ding aus, dieser sich drehende Flur aus Inception, ist praktisch das für die.
Oh Gott. Das ist super, Alban.
Das weiß ich noch, original Chemieunterricht. Ja, haben wir hier Flur? Wie im Glas?
Ehrlich?
Nein. Also, der Stoffwechsel von denen, die müssen ja nur am Fressen sein, den ganzen Tag. Aber man sieht nur, ich glaube, ein oder zweimal sieht man in den Filmen, wie so ein Vieh seinen Kopf in der Leiche versenkt hat. Und auch nur super kurz. Echt? Ich glaube, im dritten sieht man das ganz kurz in der Ferne, wie der Hunde-Xenomorph seinen Kopf in der Leiche drin hat und da so drin rumwühlt. Mm. Aber ansonsten wirken die halt relativ bescheiden, was Fressen angeht.
Vielleicht ernähren die sich auch anders. Also es gibt ja verschiedene, also wenn man jetzt mal, sagen wir mal, wir betrachten Wale. So, jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum. Ich muss das gerade sagen.
Blauwale hier mit
dem? Ja, egal, also Bartenwale, wie Blauwale, Buckelwale
etc. Genau, die ja filtern durch ihre Zähne.
Ja, die Zähne Barten. Deswegen heißen die ja so, das ist dieses gestreifte Zeug unten am Hals, das sind Barten. Das sind praktisch Netze, aber darauf will ich nicht hinaus. Sondern worauf ich hinaus will, ist, dass du das größte Lebewesen, das jemals existiert hat, sich von 1 Zentimeter großen Krebsen ernährt.
Ja.
Ja, was ja total wirr wirkt und vor allem tonnenweise davon am Tag. Ja. Vielleicht sind die Xenomorphe an der Stelle so ähnlich aufgebaut. Die sehen zwar karnivor aus, ernähren sich aber nicht von Fleisch, sondern von irgendwelchen, es gibt ja so Fische und, nicht Fische, sondern so wirbellose Tiere, die sich von,
Urzeitkrebs und so eine Späße.
Nee, also schon größere. Mhm. Die sich von den Ausdünstungen in Black Smokern, also diese Unterwasservulkane, wo nur heißes Methan und so rauskommt, die sich von dem Methan da drin ernähren. Und anderen Stoffen, aber
an irgendwelchen Riffen sind das doch irgendwelche auch Seesterne und sowas, die das über ihre Haut
aufnehmen. Das ist Methanhydrat, das ist nochmal eine andere Nummer.
Ja.
Ich rede jetzt wirklich von Methan, von reinem Methan. Und da gibt's irgendwelche Schnecken und so, die sich von Methan ernähren. Und eben auch vor allem Bakterien ohne Ende, die sich von Methan ernähren. Vielleicht sind die Xenomorphen in der Lage, sich von irgendwas in der Atmosphäre, also von Stickstoff oder so, zu ernähren.
Die Theorie ist super scheiße.
Ja, aber das gibt's ja in der
Stickstoff
Natur.
Stickstoff in unserer Atmosphäre ist ja, glaube ich, nur zu 3%
oder so. Stickstoff ist 30% oder so. Das ist fast unsere gesamte Luft besteht aus Stickstoff.
Aber Stickstoff hat keine Kalorien. Glaube
ich, würdest du ohnmächtig
Methan werden. Auch nicht. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also, ne? Also, du gehst jetzt von einem uns bekannten Stoffwechsel bzw. Organismus aus. Mhm. Aber wenn wir uns die Anatomie von denen angucken, von dem wir wissen, also Säure, Blut, das ist ja nicht säurehaltig, sondern das ist Säure und Silizium-basierte Lebensform und so weiter, kann das ja auch ein uns unbekannter Stoffwechsel sein, dass irgendwie verarbeiten können, wie wir das nicht kennen. Wie zum Beispiel dieser blöde Wurm oder wie diese blöde Bakterium, das sich von Methan ernährt.
Okay, muss mich korrigieren, Tobi hat recht. Sorry, über 30% Stickstoff in der Luft, ja.
Ja, das ist halt, weißt du.
Es ist weit hergeholt, aber es ist eine Möglichkeit, weil die fressen offensichtlich kein Fleisch.
Aber weißt du, diese Viecher, die sich da anscheinend von Methan ernähren, ich habe davon auch schon mal gehört, aber ich weiß es jetzt nicht genau, was da abgeht. Das sind halt Mikroorganismen, das sind winzig kleine Lebewesen, die mit dieser Methanernährung wahrscheinlich gerade so am Existenzminimum knabbern. Ja. Wir reden hier von einem 3 Meter großen Vieh, das dein Raumschiff leer frisst.
Ja, genau, aber wie gesagt, wir reden auch von Würmern, die sich von Methanhydrat ernähren. Also Methanhydrat ist so eine Art kristalliner Stoff. Obwohl, gerade in der Ostsee gibt es da super viel von. So kristallisiertes Methan, wenn du so willst, ganz blöd. Und es gibt Seesterne und Würmer, die sich davon ernähren.
Wir hatten aber auch eben gerade, wenn man sich das überlegt, wenn jetzt zum Beispiel dieser Theorie geschuldet, dass Schildkröten, die ja auch lange leben, jetzt irgendwie einen schnellen Metabolismus jetzt zum Beispiel auch haben, ne?
Schildkröten und Kamele und sowas, die halten das ja auch ewig lange ohne Nahrung und ohne Wasser aus. Vielleicht reicht ein Quäntchen Nahrung ja schon aus für den Xenomorphen.
Ja, aber was ist die Nahrung? Das ist ja die Frage. Es ist offensichtlich kein
halt dann,
Fleisch.
Das wäre halt dann die Frage, weil der tötet ja seine Opfer eigentlich meistens entweder mit seinem Schwanz oder mit diesem,
ja,
diesem
Kopf. Das aber.
Vielleicht, wenn der den Kopf von dir durchstößt, vielleicht frisst er dann irgendeine Hirnmasse oder so, was er braucht, weil da genug Eiweiß drin ist, dass es ihn länger am Leben erhält.
Oder Vampirismus.
Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Energieerhaltungssatz, du kannst nur die Energie irgendwo rausziehen, die du vorher reingesteckt hast. Die Xenomorphe müssen einen mega krassen Energiebedarf haben.
Naja, warum?
Darum, weil sie einfach super heftig sind.
Ja, aber die machen ja nicht viel. Also die haben ja keine außergewöhnlichen körperlichen Funktionen.
Sie sind sehr, sehr stark, sie sind sehr schnell und der Stoffwechsel verbraucht unfassbar viel Energie. Die verwandeln sich innerhalb von ein paar Stunden von einem kleinen Würmchen in ein Riesenmonster.
Das ja, also diese Metamorphose, die sie durchmachen, die kostet viel Energie. Aber da nehmen sie auch viel Energie auf über den Wirt.
Ich wollte gerade sagen, die laugen dich ja im Prinzip von innen, bis sie dann rausknacken, laugen die dich ja auch. Ja,
oder warte, und wenn du jetzt dieses große Vieh dann hast, das funktioniert, also so wie man sie sieht, funktionieren die so ein bisschen echsenmäßig. Gerade im ersten Teil. Das sitzt immer nur rum, bis irgendwas auf sie zukommt. Dann bewegen die sich nur. Und dann verschwindet das Ding.
Ich würde auch denken, dass sie. Also ich würde denken,
Echsen sitzen ja auch nur rum, weil sie nicht viel Energie verbrauchen
müssen. Wenn wir jetzt als Menschen als Wirte gelten, würde ich eigentlich auch eher sagen, dass sie sich, wenn überhaupt, eigentlich tatsächlich von dem, wie sie halt sind, sich entweder von unseren Innereien ernähren, von der Magensäure geschuldet, oder halt sehr viel vom Blut.
Ja, Blut, ja, würde ich auch sagen.
Vampirismus. Nein, lass ich auch nicht. Blut haben wir in der Vampirfolge geklärt. Blut hat nicht so mega krass viel Energie.
Nein, für einen Stoffwechsel auf Kohlenstoffbasis.
Nein,
Blut. Sie haben ja nur uns als Opfer dann in dem Moment. Vielleicht auch, weil sie halt aus menschlicher DNA
sind. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass sie sich gar nicht von biologischen, also von Lebewesen ernähren, sondern von anderen Dingen.
Die Menschen, aus denen die Chestburster rausgebrochen sind, die sind nicht innerlich hohl. Nee, sondern
die leben ja noch bis zu dem Moment.
Ganz genau. Also es ist nicht so, dass das Xenomorph den Menschen von innen auffrisst, sondern das lebt nur eine gewisse Zeit vielleicht von seinem Blut und so weiter. Und das kann nicht funktionieren. In der Vampirfolge haben wir es geklärt, 100 Milliliter Blut haben ungefähr 80 Kalorien, ein Snickers-Riegel hat deutlich mehr Kalorien, die kriegen aus den Wirten nicht genug Energie, um sich von einem Würmchen in ein 3 Meter großes Monster zu verwandeln. Nee,
aber, pass auf, wir sehen im ersten Teil, wie hieß der nochmal, Hacker oder so, keine Ahnung, dieser Typ, der da infiziert ist, der wird wach aus seinem Koma und setzt sich an den Tisch und frisst mega viel. Die sagen so, du hast wohl Hunger, weil du so lange geschlafen hast.
Stimmt.
Also scheinbar scheint der schon, also der sitzt ja im Magen, oder zumindest da in der Gegend, scheinbar scheint der schon, also dieser Embryo Energie über die Nahrung des Wirtes aufzunehmen. Scheinbar.
Ich würde sagen, weil dieser Zwischenmund auch bei den Xenomorphen meistens durch den Kopf geht, würde ich sagen, ernähren die sich von Eiweiß.
Ja, also, oder, aber dafür nehmen sie ja viel zu wenig auf bei der Nummer.
Leute, also
ich glaube nicht, dass die sich organisch ernähren, sondern dass die irgendwas aus der Luft saugen. Die sind auch
in so einem hermetisch abgeriegelten,
dunklen Ecken halten die sich ja auf.
Und so einen hermetisch abgeriegelten Raumschiff finde ich schwer zu
sagen. Also ich finde die Idee ja total interessant, ja. Tobi. Und auch die Geschichte, dass er sich vom Wirt von innen ernährt, von seinem Blut und so weiter, ist plausibel und im Film ja so angelegt. Aber einfach, was einfach nicht klar geht, ist die Menge an Energie, die ein Würmchen braucht, um in ein paar Stunden zu einem Riesenmonster zu werden. Ja. Die Energiemenge geht einfach nicht klar.
Nee, das ist also in der Metamorphose sehe ich das vollkommen ein, aber ich rede ja von dem fertigen Xenomorph.
Du meinst, der fertige Xenomorph, die Energie, die er braucht, um einfach zu überleben.
Ja, genau. Ich glaube, dass der sich anorganisch ernährt.
Ich glaube persönlich gar nicht mal, dass der halt auch so lange lebt, weil ich persönlich denke, wenn der nicht frisst, man weiß ja nicht, ob der irgendwann noch einfach vor sich hin verreckt, eben weil er so einen schnellen Metabolismus hat, weil aktiv
ist. Ja, aber das wäre die schissendste Lebensform auf diesem Planeten.
Moment, ja, natürlich, wenn es einfach nur ein Parasit ist, dann auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, die Xenomorphen an sich, wenn sie herauskommen, gerade auf menschlicher Basis, sind ja reine Kämpfer.
Ja, genau, aber, das sind Drohnen. Aber du hast ja trotzdem, eine Drohne macht super wenig Sinn, wenn sie keine Energiezufuhr hat, weil sie dann genau einmal angreifen kann. Und dann,
aber dadurch, dass
wie Fred schon sagte, weil durch die Aktion, wenn sie dann mal angreifen, also wenn sie
es... Ja.
Es ist ja charakteristisch, dass sie sich in feuchten, dunklen Ecken verstecken.
Ja.
Das wird ja immer mal wieder gesagt. Ja? Und das siehst du ja auch. Und wenn sie daraus hervorschnellen und so ein Angriff auf 3-4 Leute, und die sind ja wirklich, gerade wenn man sich die Wiedergeburt anguckt, wenn die schwimmen und so weiter, das verbraucht ja unheimlich viel Energie. Das heißt, die müssen einen Energienachschub schon haben, wenn sie fertige Xenomorphen sind. Ja. Und da glaube ich eben, dass das anorganisch stattfindet.
Kurz zum Thema Lang- bzw. Kurzlebigkeit. Die Eier haben wohl die Fähigkeit, in eine Art Winterschlaf, fantastischer Art zu gehen, denn die können Jahrzehnte, Tausende. Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht sogar inaktiv bleiben und dann aufwachen und funktionieren. Die Xenomorphe selbst müssen auch über längere Zeit funktionieren, denn im zweiten Teil ist es so, dass wir wissen nicht genau wie viel Zeit, aber es sind wohl mindestens ein paar Monate. Zeit vergeht zwischen die Kolonie wird angegriffen und wir kommen mit unserem Raumschiff da an. Also die Xenomorphe, die müssen auch relativ langlebig sein.
Ja. Also das muss so lang sein, dass sich das gelohnt hat, die Soldaten, also erstmal, dass sie gemerkt haben, der Funkspruch ist weg, in der Entscheidung getroffen haben, wir packen da Soldaten hin, Soldaten rankarren, die in Kryostase versetzen und dahin zu schicken. Also das sind mit Sicherheit einige Monate gewesen. Ja. Allein dieser Flug von der Erde, weil das geht ja von dieser erdnahen Station aus zu diesem Ding, was wir aus dem ersten Teil ja wissen, 10 Monate entfernt ist von der Erde.
Ja. Mhm. Gut, okay. Ich wollte mal ganz kurz sagen,
Warte mal kurz.
Das Thema verursacht mir jetzt gerade schon so ein bisschen Kopfschmerzen, weil wir zu keinem Tonus kommen.
Richard, irgendwie. Bist du schon besoffen? Du bist voll rot im Gesicht.
Ja, ich weiß, ich bin.
Aber wir haben noch gar nicht viel getrunken.
Ich hab nicht viel gegessen heute. Ich hab bisher nur Kaffee und Luft und
Bier. Du hast erst zwei kleine Bier getrunken.
Zwei kleine, 2,05. Also ich bin gerade
bei meinem. Da später kommt hinter kleine Bier.
Ja. Na, dann fühle ich wie zu Hause und kotze hier in die Ecke.
Nee, du, ich mach mir gleich eine Fluppe an.
Apropos, ich brauche auch noch ein Bier gleich.
Wir kommen jetzt zum Thema, darauf teasen wir doch schon die ganze Folge. Säure.
Oh, da muss ich mir vorher ein Bier holen. Redet mal kurz über was anderes.
Schmetterlinge und Babyküken?
Lass die Tür auf, Tobi, du hörst uns von der Küche aus.
Kann sagen. Okay, bis Tobi wieder da ist. Hier ein paar kleine Facts zu Alien.
Säure, also wie schon gesagt, die Aliens haben säurehaltiges Blut oder beziehungsweise Blut, das fast komplett aus Säure bestehen muss.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja mehr als stark säurehaltig sogar. Ja. Sollen ja ungefähr einen pH-Wert von, finde ich ziemlich geil, einen pH-Wert von minus 31 haben.
Das ist noch viel zu wenig, glaube ich. Was wohl
die stärkste menschenbekannte Säure eigentlich ist. Ja, das ist
viel stärker als die menschenbekannte Säure.
Wir haben uns ja auch ein bisschen aufs Thema Säure vorbereitet. Und zwar, wir alle kennen ja die Tabelle des pH-Werts. Genau. Zuerst mal, was ist Säure überhaupt?
Naja, man muss unterscheiden erstmal. Säure oder Base. Ne? Mhm. Und der pH-Wert geht ja von 0 bis 14. Jeder, der einen Grundkurs Chemie jetzt gerade mal hier. 7, genau die goldene Mitte, ist ja neutral. Das ist so unser
Haut Blut. Neutral ist das.
Ja, das ist so unser Blut, das ist so
Blut
Wasser.
Blut hat 7,3 ungefähr.
Genau, nachweisbar mit Phenolphthalein.
Wasser ist leicht, die menschliche Haut ist leicht basisch, 5,5. Also unten ist sauer,
Blut
oben ist
genau,
basisch.
Blut hat ungefähr zum Beispiel einen pH-Wert von 7,3.
Übrigens, was sind Säuren überhaupt? Ich habe extra nachgeguckt. Säuren sind Stoffe, die Protonen an andere Partner übertragen. Bei Basen ist das dann, liebe Chemiker, korrigiert mich, bei Basen ist es genau andersrum. Das sind dann Stoffe, die Ionen an Partner übertragen.
Genau.
Alles kompliziert, mega krasser Scheiß. Mann, auf jeden Fall, Säuren und Basen sind Stoffe, die bei Kontakt die chemischen Verbindungen ändern können.
Genau, das ist ja auch hier, man unterscheidet bei Säuren und Basen halt, wie sie sich zum Beispiel auch in Lösungen verhalten. Jetzt zum Beispiel eine Säure in Wasser gibt Wasserstoffionen, Protonen, also positiv geladene Wasserstoffionen ab. Und Basen zum Beispiel fügen dem ganzen Sauerstoff noch hinzu und haben dann Hydroxidionen, negativ geladene.
Ja.
Boah, ich bin sowas von, ich habe Chemie nach der 10 abgewählt.
Ja, und das menschliche Blut hat einen pH-Wert von 7,3 irgendwas. Und es ist super, dieser Säurehaushalt ist super empfindlich im Blut. Wenn der pH-Wert im Blut eines Menschen sich nur um einen Bruchteil dieses Wertes verändert, bist du tot. Ja, also verschiedene Puffermechanismen in deiner Biologie im Menschen und auch bei Tieren sorgen dafür, dass das immer um die 7,3 bleibt.
Genau, Reptilien, weil wenn dein Blut zu sauer wird, also was rein biologisch, da muss echt hart was passieren. Zieht dir das Kalzium aus dem Knochen.
Ja.
Kriegst du einen Herzinfarkt bei solchen Sachen.
Reptilien sind ein bisschen resistenter. Reptilien können eine Schwankung zwischen 6 und 8 auf der pH-Wertskala vertragen.
Der Grund, warum sie sich in den letzten Jahrmillionen kaum verändert haben wahrscheinlich. Oder einer der Gründe.
Wer weiß.
Ja, weil also durch atmosphärische Veränderungen, Säuregehalt in der Atmosphäre,
ja.
War ja früher deutlich höher als heute und die ja. können immer noch.
Und jetzt gehen wir mal
auf Kurs die in die Suche. Welt der Echsen.
Jetzt gehen wir mal auf die Suche und suchen nach real existierenden Säuren, die es gibt, die von denen wir wissen, die vielleicht in die Richtung gehen könnten von dem, was wir bei den Aliens da sehen.
Aber es gibt doch nichts Existierendes, das so ätzend ist wie das Zeug in dem Film. Also ich wiederhole. Im ersten Teil gibt es, also das erste Mal, dass man diese Säure sieht, da brennt sich das Ding durch 3 Etagen rein aus Stahl bestehende Etagen.
Also
durch,
rein in der Industrie, ja? Was wir haben, wäre das zum Beispiel Fluorwasserstoff. Das ist nicht so schnell, aber das ist auf jeden Fall auch so ätzend, weil das ätzt zum Beispiel sogar auch durch Glas.
Ja, aber durch 3 Etagen Glas am Stück? Weißt du, worauf
ich hinaus will? Ja, doch, das funktioniert schon mit Fluorwasserstoff, weil Fluor ist das aktivste Atom, was wir auf der Erde haben. Das heißt, wenn du mit der Hand zum Beispiel ein Fluoratom anfassen würdest, wäre es so reaktiv, dass deine Hand, die Atome deiner Hand sich eher mit dem Fluor verbinden würden, als selber in Form zu bleiben.
Ist Helium-3 nicht noch aktiver?
Nee. Ganz kurz, Reaktionsfreudigkeit müssen wir ganz kurz erklären. Das reaktionsärmste Element, das wir kennen, ist Helium.
Das ist Sauerstoff mit 8.
Nee.
Helium ist kein Austausch, sondern der ganze Ring komplett voll ist.
Helium ist nicht umsonst das allererste Atom auf dem Periodensystem.
Wasserstoff ist das allererste.
Helium als zweites, Wasserstoff zuerst. Das ist Helium ist aber das reaktionsschwächste. Du kannst mit Helium machen, was du willst. Du kriegst Helium praktisch fast nicht dazu, sich mit irgendwelchen anderen Atomen oder Molekülen zu verbinden. Ja, deswegen ist Helium relativ safe. Helium kann nicht verbrennen, nicht explodieren und so weiter. Fluor, wie du gerade gesagt hast, Richard, ist super reaktionsfreudig. Fluor, um das mal so zu verbildlichen, Fluor sitzt praktisch hibbelig da und wartet nur darauf, dass irgendwer dazukommt, um irgendeine Scheiße mit ihm zu machen. Fluor ist so ein Partykönig des Periodensystems.
Genau, der will sich jeden eigentlich einverleiben. Also ist da auch total, wie sagt man in der Biologie immer, andere Atome wären Fluor gegenüber total rezessiv. Würden voll verkacken, weil Fluor sich mit allen paart.
Nee, jetzt weiß ich, mein Fehler bei Helium-3 ist, Helium-3 hat 2 Protonen, aber nur ein Neutron. Und deswegen kann man damit so viel abgefahrenen Scheiß machen. Deswegen habe ich das
verwendet. Ja, lass nicht zu speziell werden. Auf jeden Fall, um das mal kurz zu machen, wenn du eine heftige Säure oder Base konstruieren willst, dann ist Fluor auf jeden Fall ein Must-Have für dich. Du hast gerade Fluorwasserstoff schon angesprochen, was super heftig ist. Eine der fiesesten Säuren, die wir kennen, ist Hexafluor-Antimonsäure. Die hat einen pH-Wert von -31.
Ja, das ist heftig. Und überlegt euch, bei 0 ist Säure. Salzsäure zum Beispiel ist bei 0.
Base. Also Säure und Base, das wird gerne mal so verwechselt.
Basisch sind Sachen, die über 7 sind.
Ach so,
je höher, desto basischer.
Habe ich gerade verwechselt, sorry. Natrium, genau, das ist eine Säure, auf jeden Fall.
Ist auch geil, ne? Das wird leicht verwechselt. Sorry, habe ich gerade verwechselt.
Ja, Leute, ey, also
ja. Das ist zum Beispiel auch Bleiche. Bleiche ist auch basisch. Zum Beispiel nicht säureartig.
Wie gesagt, wenn hier kleine Fehlerchen sind, wenn wir irgendwas falsch sagen, verzeiht es uns, wir sind keine Chemiker.
Oh, doch, aber, ich schon. Ich sag das jetzt. Ja, doch.
Nee, aber wir haben das auf jeden Fall hier schon co-recherchiert. Hexafluor-Antimonsäure, auf die ich gerade hinaus will, hat einen pH-Wert von -31 und ist damit tatsächlich mehrere Trillionen Mal stärker als Schwefelsäure. Sie frisst sich durch praktisch fast alles durch. Es gibt nur ganz wenige synthetisch hergestellte Stoffe, die gegen diese heftige Säure bestehen können. Übrigens sollte man sie nicht mit Wasser mischen, weil sie dann explodiert. So als kleinen Gag.
Meine Chemielehrerin hat immer
gesagt. Ja, weil ich das Zeug ja ständig zu Hause rumstehen habe.
Meine Chemielehrerin hat immer gesagt, dass das Thema Säuren zum Beispiel hat sie immer gesagt, gibt's den Leitspruch, wenn du auch so mischst und so eine Scheiße, erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure. Nee, mal wirklich, weil wenn du Wasser auf Säure kipptest, dann reagiert es exotherm und setzt extrem viel Energie frei und explodiert halt einfach.
Also bei Hexafluor-Antimon.
So viel Wasserstoff halt einfach.
Bei Hexafluor-Antimonsäure bringt es auch nichts, das Wasser zuerst reinzukippen und dann die Säure, das fliegt dir trotzdem um die Ohren. Da gibt's ein ganz witziges Video auf YouTube, wo jemand da sein Telefon reinlegt in Hexafluor-Antimonsäure. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil du kriegst das angeliefert in solchen Kristallen. Das ist so eher fest, das ist so fest oder je nach Temperatur so leicht gelförmig. Wie schon gesagt, super potente, krasse Säure. Allerdings, wenn du das Video anguckst auf YouTube, wie das ein Telefon zerfrisst, bist du mega enttäuscht, weil es unfassbar langsam vor sich geht. Es dauert Stunden und da ist nicht mal die Oberfläche dieses Handys angekratzt. Man neigt dazu, diese Säuren zu überschätzen. Sowas wie im Alien-Film, dass man da irgendwo was hintropft und pff, das frisst sich sofort durch Stahl durch, das gibt es nicht. Das gibt's nicht.
Zumindest ist es uns nicht bekannt.
Zumindest ist es uns in unserem jetzigen Universum nicht bekannt.
Genau.
Ja. Allerdings die Säure, die du vorhin angesprochen hast, Richard, was war das nochmal hier? Fluorwasserstoff?
Fluorwasserstoff, ja, ist ungefähr wie die Magensäure, ne?
Die ist deutlich weniger sauer als Hexafluor, bla 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 bla. Aber die ist deutlich dünnflüssiger und die frisst sich auch deutlich schneller durch. Die wird auch häufig in der Industrie benutzt und ist super gefürchtet. Das Fiese ist nämlich, dass die eine, das habe ich mir extra aufgeschrieben, eine hohe Lipidlöslichkeit hat. Das heißt, sie geht unter die Haut.
Fettlöslich.
Die geht unter deine Haut und der Schmerz kommt erst Stunden später. Eine handtellergroße Verätzung auf deinem Körper endet meistens tödlich. Und die, das hast du gerade auch schon gesagt, die zieht buchstäblich das Kalzium aus deinen Nerven, aus deinen Knochen und aus deinem Blut.
Verätzt deine Nervenenden so schnell, dass im Prinzip die Stelle, wo es drauf tropft, du eigentlich da schmerzunempfindlich wirst an der Stelle.
Ja. Das heißt, wenn ich in so ein Bad davon springe, bin ich für ein paar Stunden lang.
Das
du wirst es gar nicht spüren.
Wenn du da reinfällst, da ist doch auch so einer im Yellowstone, ist doch einer auch in so ein Säurebecken reingefallen, weil aus Gag, weil er da irgendwie ein Selfie oder sowas machen wollte. Du löst dich halt einfach instant auf, so.
Das also, merkst du, glaube ich, nicht. Säuretod ist so vermutlich ein sehr humaner Tod, weil du keine Schmerzen spürst.
Ja, weil deine Nervenenden einfach so, dein Hirn so schnell, wie das quasi passiert, so schnell wie deine Nervenenden, kann halt, dein Hirn gar nicht reagieren.
Was heißt, das Hirn nicht reagiert? Das Gehirn kriegt ja gar keine Informationen. Ja, weil sofort weil die Information, der wird sofort gekappt.
Genau, weil die Nervenenden halt einfach im Arsch
sind. Nerven sind im Eimer einfach. Ja.
Ja. Ja, krass. Ja, und das ist witzig, so handheller großes Stück halt wirklich, wenn dir das Kalzium dann halt aus dem Knochen rausgezogen wird, kriegst du einen Herzinfarkt.
Ja. Aber wie, ich hatte mal vor langer Zeit einen Freund von mir, der war ist Chemielaborant und ich war bei dem mal im Labor und dann hat er mir Salzsäure über die Hand drüber laufen lassen. Salzsäure gilt ja so, boah, das ist der Shit. Salzsäure ist Pipifax, denn du kannst Salzsäure nicht so krass verdünnen. Salzsäure kommt meistens in einer relativ kleinen Verdünnung im Wasser und funktioniert auch relativ langsam. Also wenn ich da jetzt meine Hand reinlege und eine halbe Stunde warte, dann wird es langsam kribbeln auf jeden Fall. Aber es ist auf keinen Fall so, dass du das irgendwo draufschmeißt und es macht plötzlich tsch. Ja.
Das ist halt so ein typischer Hollywood-Mythos.
Ja.
Aber das ist halt dann auch noch die Frage, ne? Wie müssen die Aliens im Prinzip, wie muss der Xenomorph beschaffen sein, dass er das im Prinzip, das sein Blut, ne?
Wenn du das überlegst, ist Silizium stabil genug, um diese Säure auszuhalten?
Ja.
Weil das wird im ersten Teil ja gesagt.
Das Ding ist halt, davon ausgehend, wie der Alien jetzt zum Beispiel auch aussieht, dieses schwarze, dünne, rein biochemisch gesehen, müsste die Außenhaut vom Alien eigentlich, was hatte ich mir aufgeschrieben?
Aus
organischem Teflon quasi sein, was auch wieder eine hydrogene Fluoridverbindung ist.
Oh,
und das
man.
Ist die stärkste Verbindung in der organischen Chemie. Und das wäre halt richtig geil. Das würde zum Beispiel auch diesen Schleim von außen erklären, weil das ist müsste im Prinzip dann eigentlich rein vom Außenskelett her derselbe Schleim sein, der im Prinzip unsere Magenwand auch von unserer Magensäure schützt.
Ich wollte gerade sagen, weil die sind ja so designt, dass das meiste des Skeletts halt eben exotherm ist, ne? Also dass sie so ein Exoskelett haben an den meisten Stellen des Körpers.
Ja.
Ob das damit zusammenhängt? Also, dass das zum Beispiel die Knochen nicht innerhalb des, also an manchen Stellen nicht innerhalb des Körpers sein können, weil sie eben nicht aus dem Material sind, die würden sich auflösen.
Wie bei so einem Insekt, so dieser Zitinpanzer halt, also quasi.
Nur
von außen halt als biochemisches Teflon quasi.
Ja, aber Leute, diese.
Und deswegen müssen die sich halt auch von Fluorid ohne Ende ernähren, weil irgendwie muss das Blut produziert
also
werden.
Also haben die Menschen praktisch nur infiltriert, um deren Zahnpasta zu
fressen. Infritiert?
Infritiert.
Wie die Pommes.
Rein optisch sehen die Aliens ja eher aus, als wären die mit Haut überzogen. Aber weiß man nicht. Wenn die wirklich aus, diese Säure ist so fucking potent. Ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn die aus Teflonpfannen von innen bestehen würden, forget it, das ätzt durch.
Ja.
Und wenn die halt, wenn deren Organismus, ich bin jetzt kein Biologe, aber wenn deren Organismus aus, auf Flur aufgebaut wäre, wie schon gesagt, super reaktionsfreudiges Element,
dann hätten die sich nicht
dann hätten die wahrscheinlich ganz andere Probleme, denn dann würde wahrscheinlich, wenn sie in so ein Raumschiff kommen, das Flur in ihrem Körper sagen, oh, da ist Sauerstoff, geil, ich oxidiere mal.
Ja, oder wenn eben, sie
sobald, sobald die nämlich auch nur eine Wunde oder irgendwie haben, wenn einer auf die schießt, die haben eine Wunde, eigentlich müsste die Wunde sofort, die hätten eigentlich sofort eine Blutvergiftung.
Ja, die würde vor allem explodieren.
Ja.
Ne, also mit dem Wasserstoffgehalt in der Luft würden die wahrscheinlich explodieren. Und ist es nicht so, dass das, dass du so eine Säuren- bzw. Basenneutralität zwischen zwei Stoffen erhältst, wenn die den gleichen pH-Wert haben?
Ja, also Basen und Säuren gleichen sich aus. Also wenn du eine Säure und eine Base, die ungefähr gleich sind, zusammenschmeißt, theoretisch gleichen die sich also gegenseitig aus. Also
sagen wir mal, Salzwasser halt, ne? Ja, säurehaltiges und dann Natriumchlorid, also Natriumchlorid.
Ja, aber warte, wenn du jetzt eine Säure, also wir kennen diese Säure ja nicht.
Natriumchlorid ist Salz, Alter.
Die haben,
Ja, aber das dann halt im Wasser drin. Das hat meine Biochemielehrerin mal gemacht. Hatte sie Säure, da hat sie eine basische Lösung reingekippt und da ist Salzwasser draus entstanden.
Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir gerade nicht zu krass abdriften.
Nee, ja, was ich jetzt meine ist, wenn wir, also zum Körperbau zurück, ja? Wenn du jetzt, du meintest gerade, das verhält sich dann gegenteilig. Also, ne, Säure gegen Base. Das heißt, diese Haut müsste, wenn die Säure einen pH-Wert von minus 250 hat, was sie ja mindestens haben müsste für diese Nummer da, dann müsste die Haut also einen Basenwert von knapp plus 250 haben.
Oh.
Oder?
Ja.
Wer weiß. Rätsel gelöst. Stoff kennen wir nicht. Weiter.
Um langsam tatsächlich das Thema abzuschließen, für alle Hörer, die jetzt noch nicht genug Albträume haben, möchte ich was Kleines vorlesen aus dem Chemielexikon. Säuren führen zu sogenannten Koagulationsnekrosen der benetzten Haut oder Schleimhaut. Dabei gerinnen die Zelleiweiße, ähnlich wie beim Erhitzen eines Hühnereis in der Pfanne. Durch die Verklumpung der Eiweißmoleküle wird die ätzende Flüssigkeit daran gehindert, tiefer in das Gewebe einzudringen.
Körper sind so geil, wa?
Narben. Ja,
die können so coole Sachen.
Die Aliensäure, so wie wir das sehen, ist wahrscheinlich gar keine Säure, sondern eine Base. Denn, jetzt wird's fies, Laugen verursachen sogenannte Koliquationsnekrosen, bei denen das geschädigte Gewebe verflüssigt wird. Ja, hierdurch stimmt. Bahnt sich die ätzende Flüssigkeit sozusagen einen Weg in die Tiefe. Verätzungen durch Laugen führen daher zu weit ausgedehnteren Schädigungen.
Ja, dann ist es ja das, weil du siehst ja, in Alien 2 finden die ja so ein Loch, wo sie dann feststellen, okay, hier sind wirklich Xenomorphe unterwegs. Und das sieht so aus, als wäre das geschmolzen, das Metall. Mhm. Also so verflüssigt worden.
Ist dann auch so, also wenn, dann müsstest du Lauge.
Das heißt, diesen ganzen Scheiß, den wir gerade geredet haben, macht keinen Sinn, weil es eigentlich eine Lauge sein müsste und keine Säure.
Das Ding ist halt, das müsste irgendwie die Fähigkeiten von Lauge und Säure haben. Weil Säure, dass sich dann so durch das Metall frisst und Lauge dann halt bei Körperkontakt, ne?
Ja, aber Laugen fressen sich doch auch, die verflüssigen das Zeug ja. Man sieht ja so richtig so Tropfen von dem Metall.
Das ja, aber das macht eine Lauge nicht. Ich kann einen ganzen Liter Bleiche hier auf den Boden kippen, passiert gar nichts. Kippe ich einen ganzen Liter Bleiche in deine Augen, dann hast du einen Arsch.
Dann hast du einen Arsch?
Ja, Mann, dann kriegst du richtig
einen Arsch. Das ist ein anatomisches Wunder. So, du bist aber so ins Auge sprichst, pff, hast du so einen Arsch im Gesicht. So.
Ja, du bist so oder so blind. Ja. Sagen wir's.
Übrigens, Vorsicht, nicht nur Bleichmittel, sondern auch Beton, Zement ist ziemlich fies. Feuchter Beton ist ganz oben auf der pH-Skala, ist super basisch. Ich hoffe, ich bringe jetzt niemanden auf falsche Ideen. Wenn du jemanden umbringen möchtest, werf ihn in feuchten Zement. Scheiße verätzt dich.
Ich habe mal gelesen auch, dass hier so ein typisches Mafia-Ding, ne? Ja. Jemanden die Füße in Beton eingießen. Tatsächlich, wenn du jemanden in Beton eingießt, bevor der trocken ist,
ist der tot,
diese Menge an Beton, ist der Typ erfroren.
Wieso erfroren?
Weil Beton kalt ist.
Flüssiger. Ach so, wegen Beton der Temperatur.
Richtig, richtig kalt und deine Körpertemperatur würde so rasant, also würde so stark, weil das auch über mehrere Stunden gehen würde, würde so krass, würdest krass. Du auskühlen, dass du im Prinzip erfrierst.
Ja, so, wahrscheinlich würdest du aber auch aufgrund der basischen Nummer, würdest du wahrscheinlich auch einfach vergiftet werden vorher.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also, ne, wenn das deine Haut zerfrisst.
Gut, Leute, damit schließen wir das Thema Chemie ab. Wir haben eine Menge Scheiße gerade gelabert, da bin ich mir relativ sicher. Und kommen jetzt zu einer der größten Fragen, die das Alien-Franchise und alle Fans umtreiben. Wurden die Aliens geschaffen? Oder
nicht.
Oder nicht. also,
das, warte, ist, das ist ein bisschen gemein, weil da kann Tobi also, jetzt nicht mitreden, weil er Covenant und Prometheus nicht
kennt. Nee, ist ja egal. Also, man, ich will's ja
Moment.
Wissen. Ich, okay. Ich habe keine Lust, den Film zu gucken.
Es gibt zwei Thesen, die sich da gegenüberstehen. Die erste These lautet, die Xenomorphe sind natürlich entstanden, so wie wir Menschen, als Ergebnis einer Evolution, auf welchem Planeten auch immer. Und es gibt die andere These, die Xenomorphe wurden von den Engineers, von den, wie werden die im Deutschen nochmal genannt?
Ingenieure.
Von den Ingenieuren, von dieser Überrasse, die auch uns Menschen geschaffen hat, genetisch erzeugt als eine Art biologische Waffe. Das sind die beiden Thesen, die sich gegenüberstehen. Ja. Let's go.
Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, und ich bin überhaupt kein religiöser Mensch, aber ich glaube lieber der Theorie der Ingenieure, die das als biologische Waffe geformt haben, hervorgebracht haben, um dann im Prinzip so eine Art Evolutionsprozess eines Parasiten voranzutreiben. Weil das Ding ist halt auch, kann ich das sagen in Covenant jetzt?
Ja, mach, komm.
Man sieht es in Covenant nämlich auch, weil David war das, ne?
Der Android?
Walter ist der andere Android, aber David nutzt diesen selben Virus oder denselben Parasiten, um im Prinzip die Ingenieure auszulöschen damit. Um Experimente zu führen, die dazu führen, dass er das Alien, den Xenomorphen, im Prinzip in seiner Grundform es fertig bringt, ihn zu erschaffen und ihn anfängt zu verstehen. Und halt auch die ersten Eier züchtet.
Naja gut, aber die Tatsache, dass das.
Und wie gesagt, die ganze Alien-Reihe hat ja auch einen ganz religiösen Aspekt. Das geht ja den ganzen Film,
definitiv. So
seit Prometheus geht es ja immer nur darum, wer ist mein Erschaffer und welche Macht habe ich, etwas zu erschaffen.
Also die ganze Alien-Reihe seit Prometheus umfasst zwei Filme.
Ja, nee, aber das Ding ist halt, dass, wenn du Prometheus und Covenant gesehen hast, das wirft so viele neue Fragen, aber so viele geile Sachen halt auch einfach auf, weil du halt zu Anfangs von Covenant zum Beispiel siehst, dass Walter, der Android, wenn der geboren wird und dieser, ach Gott, wie hieß der mit der Riesenfirma?
Egal, wie die
heißt. Wayland, genau. So. Dass der Wayland im Prinzip diesen Androiden ein eigenes Selbstbewusstsein gegeben hat und David in dem ersten Prequel, Prometheus, hat einen Konstruktionsfehler, wodurch er seinen eigenen Sinn für Recht und Unrecht entwickelt.
Ja, aber worauf
ich... Warte mal. Und deswegen anfängt daran zu experimentieren, eigenes Leben zu erschaffen. Und auch im ersten Film, nämlich die Crew, einen der Crewmitglieder mit Absicht mit diesem Virus infiziert, um halt Leben zu erschaffen, um daran rumzuexperimentieren. Und deswegen glaube ich, dass dieses Zeug halt gemacht wurde, weil es gibt die Theorie, dass die Ingenieure tatsächlich mehrere Planeten bevölkert haben, wir Menschen aber quasi so ein gescheitertes, fehlerhaftes Experiment sind, dass dieser Virus geschaffen wurde, um im Prinzip so eine biblische Säuberung quasi zu erzeugen. Mhm. Und das ist auch was Ridley Scott nämlich bestätigt hat, es gibt einen Podcast vom Empire Magazine, da sagt Ridley Scott nämlich genau das, dass im Prinzip das an die Geschichte von Noah und der Flut angelehnt ist, dass die Ingenieure im Prinzip etwas Biologisches geschaffen haben, was uns auf einen Schlag auslöschen könnte. Sie es geschaffen haben, aber nicht umgesetzt haben. Weil das Schiff, was sie ja auch finden, sagen sie irgendwie, ist über 2000 Jahre alt oder so. Und das war ungefähr zeitrechnisch, und jetzt wird sehr amerikanisch, zurückzuführen auf die Kreuzigung Jesu. Dass sie halt sagen so, die Menschen, wir hatten im Prinzip verkackt in dem Moment, als wir Jesus gekreuzigt haben. Und deswegen die Ingenieure diesen scheiß Virus da, diesen Parasiten im Prinzip entwickelt haben, um es auszulöschen.
Es gibt die, wie ich finde, recht alberne, aber trotzdem ganz witzige Fantheorie, dass einer der Ingenieure Jesus war. Und dass die Ingenieure so sauer darüber waren, dass wir den gekreuzigt haben, dass die uns umbringen wollen.
Genau.
Sei es drum, die Theorie ist scheiße.
Es wirft trotzdem eine Menge Handlungsbedarf quasi bei jeder
Spezies. Wieso? Also die Ingenieure haben ja uns Menschen erschaffen. Das ist ja diese Präastronautik-Theorie. Ne? Die haben uns praktisch so auch in der Antike dann geholfen. Die waren uns freundlich gesinnt lange Zeit. Es gab ja da Höhlenmalereien und so weiter, wie man erfährt bei Prometheus. Wieso plötzlich haben die Ingenieure uns Menschen dann so abgrundtief gehasst plötzlich, dass sie uns mit einem Schlag wegwischen wollten.
Das ist ja auch im Prometheus der Ingenieur, der aus dem tiefen Schlaf, aus dem Kryoschlaf erwacht. Das erste, was so macht, die Menschen angreifen.
Ja, wieso? Warum?
Weil es einen Urhass auf uns wahrscheinlich gibt.
Aber die haben uns doch geschaffen.
Der Schöpfer hasst seine eigene Schöpfung.
Genau das wollte ich gerade sagen. Dieses also zwei Dinge. A, dieses Frankenstein-Theorem, beziehungsweise dieser Effekt, dass der Schöpfer seine Schöpfung hasst. Und zweitens, Prometheus, der Name ist ja nicht ohne Grund gewählt. Der Film heißt ja nicht so, weil das Schiff so heißt, genau, sondern ja.
Der deckt deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst.
Also Prometheus ist eine griechische Sagengestalt, ist ein Titan. Also der ist eigentlich eine Evolutionsstufe unter den Göttern. Also es waren ja erst die Giganten, die haben die Titanen gezeugt. Und Titan, also Kronos dann als Titan, die Götter. So, und Kronos, also ne, das ist echt so, echt schön passend. Kronos hat, wie gesagt, die Götter erschaffen, fand die aber ganz, ganz schrecklich und scheiße, weil er Angst hatte, dass die ihn übertrumpfen können.
Genau.
Und deswegen hat Kronos alle Götter getötet, der hat die gefressen, außer Zeus, die von seiner Mutter gerettet wurde. Und Zeus hat dann irgendwann Kronos getötet. So, ne, also von wegen, das ist, ich bin noch nicht fertig.
Alles gut.
Ich habe jetzt so lange Pause gehabt, ich hatte genug Zeit zum Nachdenken. was soll ich sagen? Genau. Zeus tötet Kronos und bestätigt damit eben seine Angst. Ja, also das, und die restlichen Titanen werden von den Göttern halt unterjocht. Außer Prometheus, aber da komme ich gleich zu. Das könnte einer der Gründe sein, warum die Ingenieure so ein Problem mit den Menschen haben, dass sie etwas geschaffen haben, vor dem sie Angst haben, weil sie glauben, dass die mächtiger werden können. Mhm. Nicht sind zum Zeitpunkt der Erschaffung, sondern werden können.
Genau, und vor allem, weil wir zu unglaublicher Brutalität halt offensichtlich möglich
sind. Genau, es gibt keine tausend Gründe, wir sind klug und brutal. So, ja. Das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst.
Ja.
Und das andere Ding ist, auch aus der griechischen Mythologie, der Prometheus ist in der Mythologie derjenige, der A, die Menschen erschafft, aus Lehm formt übrigens, witzigerweise, ist knapp 1000 Jahre älter als
Und Zeus auch noch das Feuer klaut.
Nicht ganz so ähnlich. Also das ist der erste Grund, warum Zeus ihn bestraft hat. Ich weiß gar nicht mehr, womit, mit irgendwas richtig Hartem. Und weil Zeus hat die Menschen gehasst. Ja, selbe Nummer wie bei Kronos. Er hatte Angst, dass die Menschen stärker werden als die Götter. Und dann war Prometheus irgendwann fertig mit seiner Bestrafung, ist dann hingegangen und hat Helios, dem Sonnengott, das Feuer geklaut und das den Menschen geschenkt, was dazu geführt hat, dass die Menschen in der Lage waren, Technologie zu entwickeln.
Genau.
Ja, und das war im
Prinzip
ja
dann größer werden als Gott, weil sie nicht mehr an ihn glauben.
Ja, und damit hat Zeus dann Prometheus bestraft, indem er ihn mit unzerstörbaren Ketten an den Kaukasus gefesselt hat und jeden Tag ein Adler vorbeikommt, seine Leber frisst und die nachwächst. Und also alles, dieser Name des Schiffes erzählt im Prinzip mehr als der Film, was das Ganze soll, weil es immer um dieses Motiv geht, meine Schöpfung wird irgendwann stärker als ich. Mhm. Beziehungsweise Prometheus hatte die Angst nicht, weil der hat es ja mit Absicht gemacht. Mhm. Und auch nicht, um Zeus zu zerstören, sondern einfach, ich glaube, weil er es einfach konnte, weil er es einfach wissen wollte. Weil eigentlich ist in der Mythologie eigentlich ein ganz sympathischer Charakter, dieser Prometheus. Aber die Obrigkeit, die hat eben immer Angst davor gehabt, vernichtet zu werden. Vor allem, weil in der griechischen Mythologie die Obrigkeit grundsätzlich kastriert wird. Grundsätzlich.
Ja. Genau, und das ist halt dieses Ding halt einfach immer, ne? Du erschaffst etwas und sobald diese Schöpfung selber etwas erschaffen möchte, wirst du eigentlich obsolet in dem Moment und musst das eigentlich verhindern. Und das ist was sich durch alle möglichen Alien-Filme ganz, ganz krass durchzieht. Halt dieser religiöse Schöpfungsgedanke, die kontinuierlich.
Den hast du in den ersten drei Teilen nicht. Den hast du erst ab dem vierten.
Den hast du verstärkt dann halt bei Prometheus zum Beispiel, weil die Elizabeth Shaw, die wissenschaftliche Leiterin dann auf dem Schiff, die macht die ganze Zeit mit ihrem komischen Kreuzkettchen rum halt irgendwie. Also dieser ganze.
Ja, dieser das ganze, ist halt, wenn Regisseure religiöse, von guten alten Filmen alt werden, dann fangen die an, da so religiösen Quatsch reinzusetzen.
Ja, aber dieser ganze Aspekt ist halt einfach mal mega geil. Vor allen Dingen, weil der Android, der offensichtlich eine Fehlfunktion dann halt auch einfach hat und seine eigene Existenz in Frage stellt und sich fragt, ob er auch selber etwas erschaffen kann, ohne seinem Schöpfer die ganze Zeit quasi zu dienen und unterjocht zu sein, der erschafft die Xenomorphen. Ja. So, der beginnt die ersten Experimente damit und hat einen mega krassen Draht zu diesen Viechern, eben weil er die ersten Xenomorphen höchstwahrscheinlich, und jetzt spoilere ich richtig hart, aus der wissenschaftlichen Leiterin der Elizabeth Shaw, in die er verliebt war, wahrscheinlich geschaffen hat, weil die infiziert war und sie dann auch der Grundstein war für die ersten Eier. Also es kommt alles aus der Menschengeschichte halt irgendwie heraus und er sieht diese Viecher nicht nur als seine eigene Schöpfung an, sondern als, weil es DNA in den genetischen Aspekt halt auch hat, als die
wie kann man so sagen?
Ich habe gerade Probleme, dir zu folgen.
Das Weiterleben dieser wissenschaftlichen Leiterin, in die er so verknallt war.
Ich habe gerade echt Probleme, dir zu folgen.
Okay, pass auf. Ich fange nochmal drüber an. Jeder, der Prometheus und Covenant jetzt meinetwegen gesehen hat, es gibt ja in Prometheus gibt es ja die wissenschaftliche Leiterin Elizabeth Shaw,
ganz genau.
Der wird ja so eine Art, weil sie ja auch infiziert ist, nämlich durch ein Spermium, was ja infiziert ist. Wird sie ja schwanger und gebärt ja quasi, kriegt ja in ihrem Uterus ja dann wirklich so eine Art Alien-Baby, was sie sich ja im Prometheus selber rausschneidet.
Genau.
So, als dieses Vieh rausgeschnitten wird, verliert es tatsächlich wenige Tropfen Blut, die höchstwahrscheinlich, das sieht man leider nicht, aber höchstwahrscheinlich in ihrem Körper auch drin sind und da irgendwie eine Nachreaktion erzeugen. Das Ding ist nämlich, in Covenant taucht dieser Charakter nicht mehr auf. Da gibt's nur eine Szene, wo man sieht, dass sie ausgeweidet und geöffnet auf einem Operationstisch liegt, den David, der Android aus Prometheus, der auf dem Planeten der Ingenieure gelandet ist, zum Forschen halt verwendet hat. Und er hat ja aber auch zum Beispiel ein Grab geschaffen, obwohl ihr Körper bei sich in seinem Unterschlupf quasi liegt. Das heißt, diese ganze Alien-Geschichte, diese ganze Xenomorphen-Scheiße, weil der ist den auch, der versucht ihn nämlich zu trainieren und versucht sich den quasi anzueignen, sich die so fügig zu machen, dass er sie versteht, ist im Prinzip seine Schöpfung, die Elizabeth Shaw am Leben zu erhalten.
Mir fällt gerade ein, in diese ganze Befehlnummer im ersten Teil von wegen, also dass dieser Android Ash den Befehl bekommen hat, die Lebensform auf diesem Planeten zu landen, die Lebensform zu lebendig zu fangen, damit die untersuchen können. Es wird nie erklärt, woher diese Firma von diesem Lebensform weiß, von diesem Planeten weiß, von diesem Schiff weiß und so weiter. Das wird einfach als gegeben hingesetzt. Es wirkt, wenn man den ersten Film als alleinstehenden Film betrachtet, wie ein riesen Plothole, dass das so ist. Aber jetzt, wo man das hört, weil das spielt ja in der Vergangenheit, kann man ja, ne? Also in Bezug zu Alien 1.
Ja, genau.
Vor
genau,
Alien
genau,
1. Genau. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass das, was dieser Dave heißt er ja, da erschaffen hat, irgendwie erhalten, also die Daten davon erhalten sind und dieser Firma, dieser Welland-Firma vorliegen und die wissen, dass das damals so passiert ist, dass diese Waffe immer noch theoretisch existieren könnte und deswegen hat Ash im ersten Teil diesen Befehl bekommen, holt den Scheiß da wieder raus und da schließt sich so die Zeitschleife. Plötzlich macht Aliens 1 mehr Sinn.
Da muss man ja echt mal, da raucht der Kopf, ne?
Aber
also der Android Michael Fassbender bei Covenant, der ist besessen von dem Gedanken, etwas zu schaffen, das größer ist als er selbst. Ich wehre mich dagegen, dass bei Covenant erklärt wird, wie die Xenomorphe entstanden sind. Er erklärt nicht, wie die Xenomorphe entstanden sind. Er erklärt nur, wie die Xenomorphe in ihrer heutigen Form entstanden sind. Der hat ja das Ei praktisch erschaffen, ne, diese Form, dass aus dem Ei so ein Facehugger rauskommt. Im Prinzip hat er das alles nur noch komplizierter gemacht, aber sei es drum.
Es ist halt so, die ganze Alien-Geschichte dreht sich um Evolution.
Ja, es gibt auch noch einen Punkt, weil die Evolution geht, also neuer Punkt, nicht mehr darauf bezogen, sondern neuer Punkt, nämlich auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, dass sie nicht erschaffen wurden, sondern evolutionär bedingt sind. Weil Punkt 1, diese ganze Nummer, dass der versucht, die zu erschaffen und so weiter, heißt ja nicht, dass die von ihm kommen. Das kann ja auch sein, dass er versucht, Leben zu.
Der Grundstoff dieser.
Nein, lass mich mal kurz ausreden. Also, du willst schon wieder in eine andere Richtung als
ich. Nee, ich will nur sagen, dieser Grundstoff, der kommt von den Ingenieuren, die haben das gemacht.
Nein, auch das nicht. Es ist ja theoretisch möglich, dass die Lebensform der Xenomorphen ein evolutionäres Ding ist, das aber von Wesen, von den Ingenieuren oder nachher auch von den Menschen, beziehungsweise von dem Androiden, verstanden wurde und versucht zu replizieren. Was ich allerdings problematisch an der Stelle sehe, ist dieser unnötig komplizierte Metamorphose-Vorgang. Ja, würde die Evolution so nicht machen.
Ganz genau. Also der Lebenszyklus der Alien mit den Eiern, den Facehuggern, dem Vieh, das aus der Brust kommt, dem fertigen Xenomorph, das dann praktisch eine Queen braucht, der es diese Körper ranbringt, damit die weitere Eier erschaffen kann. Das ist
viel zu kompliziert.
Das ist zu kompliziert, ne? Also darauf wollte ich jetzt hinaus.
Ja, das ist halt das Ding, was dann der Cameron halt gemacht hat in Aliens. Lasst mal
so die Details aus Prometheus und Covenant mal kurz beiseite. Wirklich so, wir reden mal echt kurz so über das große Ganze. Die Filme sagen uns relativ klar, ja, Die Xenomorphe sind eine biologische Waffe, die von den Engineers erschaffen wurde. Das hast du gerade auch schon angerissen. Damit habe ich ein paar ganz große Probleme. Erstens, dieser sagenhaft komplizierte Lebenszyklus. Es ist einfach Schwachsinn. Also wenn du eine biologische Waffe bauen würdest, die das Ziel hat, ganze Planeten auszurotten, das ist ja die ursprüngliche Idee, dann baust du nicht so einen komplizierten Lebenszyklus ein. Dann baust du vielleicht gar nicht solche Viecher, sondern dann machst du eine Krankheit. Dann machst du einen Virus, der einfach die Leute da befällt.
Ja, ja? Viel einfacher und viel effektiver.
Mega. Und ich habe auch noch ein weiteres Problem mit der ganzen Geschichte. Bei Prometheus wird gesagt, dass die Engineers vor rund 2000 Jahren damit angefangen haben, einen Groll auf die Menschheit zu hegen und praktisch deren Vernichtung zu planen. Die Engineers sind eine mega krass weiterentwickelte interstellare Rasse. Also die sind, und das wird auch in den Alien-Comics und dem Extended Universe immer so erklärt, die Engineers sind praktisch so die am weitest entwickelte Spezies in der ganzen Galaxis. Das sind die absoluten Übermenschen. Die brauchen noch keine 2000 Jahre.
Ja.
Also ich hab halt tatsächlich gelesen, dass sie die Ausrottung angefangen haben zu planen. Und dabei festgestellt haben, die Ausrottung würde 500 Jahre dauern.
Das ist doch Quatsch. Ja, aber das, Menschen schaffen das mit der Technologie, die wir heute haben, braucht ein Mensch vielleicht 3 Monate? Also naja, wenn sie es wirklich wollen würden.
Das wäre dann halt so Clean Wiping, ne?
So, ja, das wäre halt so ausrotten.
Virus und dann Genozid über weiß ich nicht, 500 Jahre
hinweg. Das lasse ich mir nicht gefallen.
Nein, also ein Genozid
oder klar, ist ineffizient, ja. Aber ist vielleicht sauberer. Weil sauber oder gehe ich richtig mit Druck daran,
nein,
den Kalk von Wasserhahn wegzukriegen?
Richard, du kannst Viren züchten. Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Viren züchten können zu unserem jetzigen Stand, dass wir vor 50 Jahren Viren züchten könnten, die theoretisch innerhalb von 3 Jahren die komplette Menschheit auszulöschen.
Klar.
Und zwar so, dass logischerweise, weil ja alle tot sind, auch kein neuer mehr kommen kann.
Das ist so. Du musst ja
und zwar auch nur den Menschen,
keine anderen Tiere. Biologisch betrachtet bräuchtest du nur Pocken, Viren und Grippeviren miteinander kreuzen und das wäre unser Tod.
Ja, genau das meine ich ja. Ne? Also es wäre viel effektiver, viel einfacher, wenn das wirklich so intelligente Wesen sind. Und da komme ich nämlich zum nächsten Punkt, der mir gerade einfällt. Dann hätten sie das so rumgemacht. Die nächste Frage ist, der Alien in Alien 1, also der Engineer in Alien 1, den sehen wir ja. Da sitzt ja auch so ein Engineer rum, ne? In diesem Schiff.
Genau, kurz zur Erklärung, bei Alien 1 kommen die das erste Mal in so ein geheimnisvolles Raumschiff, das man vom Inneren sieht. Und da sitzt so eine Figur, den nannte man damals Space Jockey, weil der Name Engineer noch nicht im Raum stand, so eine mega abgespacede,
riesengroße,
gigermäßige Figur, die da eben auf so einer Art Thron sitzt, der Space Jockey.
Und da ganz wie so ein Ausruhstuhl mit so einer Maske auf dem Gesicht.
Ja, oder so ein Steuerelement, also das ist so der nennt sich das Cockpit war.
Ja.
Das sind aber diese Engineere, oder?
Weil ich
die
anderen nicht gesehen. Das sind die Engineers. So,
dann entweder waren die nicht nur super ineffektiv in ihrer Ausrottung, sondern auch noch sagenhaft dumm, weil dieses Ding, also dieser Engineer, der da sitzt, hat eine aufgeplatzte Brust.
Mhm.
Das heißt, die intelligenteste und weitentwickelste Rasse, die sie erschaffen haben, die es gibt, hat nicht nur die möglichst dümmste Waffe erschaffen, sondern auch eine, die sie selbst umgebracht hat.
Ja, eben.
Und was mich zu der nächsten Frage führt, wenn Xenomorphe aufgrund ihres Larvenstadiums in dem Wirt DNA von dem Wirt übernimmt, müsste es dann in Alien 1 nicht vor Alien 1 voll den Über-Alien gegeben haben? Also ein Xenomorph mit der DNA eines Engineers?
Wir kennen einen Alien mit der DNA des Engineers.
Das Ding ist, sieht man nicht sogar auch im Prometheus, wie einer der, da halten sie noch so eine Zeremonie ab, die Ingenieure, und da trinkt ja einer von denen, trinkt dieses Black Goo, wie es ja heißt, was ja im Prinzip dieser parasitäre Erreger ist, der ja die Xenomorphen erschafft, dann hier on the long run. Der trinkt das halt und lässt sich ja dann, der löst sich auf und fällt halt in Wasser rein. Und das soll wohl die Erde sein, wo die sind. Und aus diesen Bakterien oder diesem Scheiß, der dann am Wasser ist, entstehen dann wir als mehrzellige Organismen halt.
Also der Ingenieur ganz am Anfang von Prometheus, so die Fantheorie, hat sich geopfert praktisch, um hier auf der Erde das Leben zu erschaffen.
Genau.
Das ist so wahnsinnig kompliziert alles. Und dass dieser Black Goo, dieser schwarze Schleim.
Dieser schwarze Schweineschleim.
Dass das schwarze Schwein, der Black Goo, in Prometheus und in Covenant jetzt auftaucht, haben wir noch gar nicht drüber geredet. So eine schwarze Flüssigkeit, die alles, was damit in Verbindung, in Kontakt kommt, in irgendwas Xenomorphartiges verwandelt. Das macht alles nur noch viel komplizierter und das wirft Prometheus und Covenant werfen viel mehr Fragen auf, als dass sie irgendwelche Fragen beantworten. Das ist alles nur noch viel komplizierter dadurch geworden.
Ja, aber so ist Evolution. Es ist alles nur eine Theorie.
Also bei den...
Ja, aber es ist nicht so noch nicht kompliziert.
Moment, also das, was wir Menschen machen, das ist ja vertikaler Gentransfer, also über die Generationen hinweg.
Ich mache eher einen horizontalen Gentransfer.
Nee, also es heißt tatsächlich so, also stell dir vor, du siehst so die Generationen von oben nach unten oder von unten nach oben und die Gene werden von deinen Eltern an dich und so weiter weitergegeben.
So zweifle ich, sie sehen voll nicht aus wie mein Vater.
Was die Aliens machen, ist horizontaler Gentransfer. Das bedeutet, die DNA wird weitergegeben an andere Lebewesen. Es gibt tatsächlich auf der Erde Bakterien, die sowas tun. Und die Xenomorphe machen das auch. Wenn ein Xenomorph, wenn ein Alien-Ei einen Hund befällt, kommt da ein Hunde-Alien raus.
Oh Gott, ey, Alter.
Wenn das einen Menschen befällt, kommt da der humanoide Phänotyp raus. Also das Xenoforme. Boah, ich komme schon total durcheinander. Den Xenomorph, den wir alle kennen. Und bei Prometheus sieht man einen Ingenieur-Phänotyp.
Ist das dieses Deacon-Ding?
Das ist das Deacon-Ding, das so eine spitze Schnauze vorne hat.
Genau.
Also wenn du könntest auch in ein Huhn den Black Goo reinwerfen oder es von einem Facehugger befallen lassen und da kommt dann ein Huhn-Xenomorph raus. Wieso hast du dir gerade so einen Arsch abgelacht?
Jetzt weil ich mir so das schon mal vor, wenn wir Menschen halt nicht horizontal, sondern vertikal, sondern horizontal unsere Gene weitergeben würden. Das heißt, wir könnten mit einem Schaf bumsen, da würde so ein Schaf-Mensch-Hybrid dann rauskommen.
Ja, why not?
Übel. Aber du würdest dann nicht bumsen.
Ja, natürlich.
Nee, bumsen wäre...
Es gibt
aber nicht für die Nummer, meine ich.
Es gibt.
Ja, natürlich. Was machst du denn damit? Ich bräuchte eigentlich nur so ein Zeug draufschmieren, aber ich bumse das vorher. Das gehört sich so.
Das ist wie mit Hunden, wenn sie sich besteigen. Ich muss dem Schaf erstmal Dominanz demonstrieren. Genau.
Jetzt und dann befruchte ich das.
Who's your daddy? Who's your daddy?
Ihr rastet zwischendurch auch so völlig aus, oder? Wir führen so eine geile Diskussion und dann gibt's immer so 2 Minuten, wo ihr so völlig austickt, wo man so daneben sitzt und sich fragt, was labert ihr da?
Ich finde das halt so geil, weil ich vorher noch gesagt habe, so, du meintest halt so, das machen wir vertikal, ich meinte noch so horizontal im Sinne von so, ich leg mich auf eine Alte drauf und du kommst dann damit so, ja, im Prinzip wäre das so, wenn ich jetzt ein Schaf bumsen würde, würde ich einen Schafmenschen kriegen. Oder ein Menschenschaf.
Kurzer Ausflug ins Extended Universe, ins Alien Extended Universe. Es gibt ja super viele Comics und Videospiele und anderen Kram und sogar eine Handvoll Romane dazu. Im Alien Extended Universe gibt es nämlich tatsächlich auch die Geschichte, dass die Aliens den Heimatplaneten haben.
Nein.
Xenomorph Prime.
Und echt?
Ja, also so nennen wir Menschen ihn.
Das kannte ich noch nicht.
Das ist ein Planet mit wohl extrem harten Bedingungen. Mega krasse Stürme, scheiß Atmosphäre. Auf diesem Planeten gibt es wohl super viele sehr aggressive Alien-Spezies, die sich gegeneinander behaupten.
Ach krass.
Die Xenomorphe sind nur eine davon. Es gibt mehrere große Xenomorph-Stämme, die sich gegenseitig bekriegen. Also es gab da einen richtigen Bürgerkrieg zwischen den einzelnen Xenomorph-Stämmen. Ja, es gibt dort eine Queen Mother, also eine noch viel größere Queen, wirklich so 100 Meter großes Drecksvieh, das andere Queens um sich rumschart, die dann Xenomorphe, also du merkst schon, es wird noch komplizierter.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und es gibt im Extended Universe noch jede Menge abgefahrene Phänotype der Aliens. Es gibt natürlich den klassischen Xenomorph, wie wir ihn kennen. Es gibt den Runner, den Dog-Xenomorph, über den wir schon gesprochen haben. Es gibt rote Xenomorphe. Das ist einfach nur so ein anderer Stamm, die sich da auch bekriegt haben. Es gibt einen Rogue Xenomorph, den haben die Menschen selbst wissenschaftlich erschaffen, mit dem Plan, damit die Queen Mother zu killen. Leider hatte er aber keinen Erfolg.
Wir machen den Rogue Xenomorph und ja, Queen Mom.
Witzigerweise der Newborn schon in Reborn?
Resurrection? Das war nur die Queen, das war nicht die Queen Mother.
Ah ja, stimmt, ja.
Ach,
stimmt,
der hat die, ja, ja stimmt.
Dann, über den haben wir auch kurz gesprochen, es gibt einen Pred Alien, also einen Kreuzung aus Predator und Xenomorph. Es gibt einen Typen, den nennt man in den Comics nur den Hybrid. Der ist eine Mischung aus Mensch, Xenomorph und Predator. Der ist völlig bleich, total weiß Und,
ist ein Albino?
Ja, also, ja, das ist praktisch ein Albino mit Dreadlocks.
Und roten Augen.
Das ist ein bleicher, weicher Albino, Xenomorph, der sprechen kann.
Oh.
Ja.
Das müsste doch der Ingenieur, also Deacon, doch auch können.
Tobi, wie hast du das immer genannt? Das ist wie seine eigene Schwester lecken. Schmeckt richtig, ist aber falsch.
Ja. Oh Gott. Alkoholfreies Bier.
Oh Gott. Ja, dann gibt es den Neomorph, den hat man in Prometheus und in Covenant gesehen, so ein ganz weißer, heller Alien, der ist äußerlich inspiriert durch Beluga-Wale.
Ja,
mega gruselig, weil der total harmlos aussieht und die aber die Zunge abbeißen kann.
Ich hatte mal meinen Kopf in dem Maul eines lebenden Beluga-Wals und das lasse ich jetzt so im Raum stehen.
Ich wollte gerade sagen,
das ist wirklich passiert.
Da war ich Tobi 11. erklärt das dann in Folge 50, oder? Weil die Geschichte, da will ich auch hin, die kenne ich noch nicht.
Und ja, dieser Neomorph, dieser Neomorph ist praktisch so die Urform des Xenomorph, ja. Keine Ahnung, was soll ich dazu jetzt noch mehr sagen? Und dann gibt's noch diesen Deacon, der rauskommt, wenn ein Xenomorph aus einem Engineer schlüpft. Also,
Das müsste doch das Ultrawesen sein. Also Deacon müsste doch
im Prinzip
das Ding. Ja, ja. Also das ist ja praktisch der Weltmeister in Schach und Boxen.
Ja.
Oder ne? Also ne, halb Killermaschine, halb Schöpfer.
Ja, genau.
Ich habe das Ende von Prometheus nie gesehen. Ist der so ultra oder ist er da einfach irgendein Xenomorph?
Der spielt wirklich nur eine
minimale Rolle.
Aber dann gibt's auch noch, weißt du, bei
Prometheus. Der hat wahrscheinlich die schlechten Eigenschaften von beiden gekriegt. Die Gedankenfähigkeit eines Xenomorph und die körperliche Leistungskraft eines Ingenieurs.
Bei Prometheus. Das sind die beiden
schlechtesten Seiten von denen jeweils.
Bei Prometheus wird ja dieser.
2,30 Meter und sehen aus wie so Kampfringer.
Bei Prometheus wird ja auch so irgendein Wurm oder so von dem Black Goo infiziert und gibt dann diesen Tripod oder wie den die Fans nennen, so einen fiesen Alien-Wurm. Einer der Wissenschaftler wird von diesem Black Goo irgendwie durch den beschädigten Helm infiziert und wird dann zu so einer komischen Art Zombie, was gar nicht mit der restlichen Alien-Theorie klar geht.
Ja.
Das ist mit den Filmemachern durchgegangen.
Volle Möhre. Das siehst du auch. Der wird wie so eine Art Zombies out of Space. So, der hat einen Spacesuit immer noch an. Ja. Der sieht da drin aber aus, als würde ihm das Auge gleich platzen. Also,
ja, Ridley Scott, muss man aber auch sagen, der hat seinen Zenit vor ein paar Jahren überschritten. Das kann man definitiv leider nicht anders sagen.
Ja, definitiv.
Also es ist halt nicht mehr.
Es ist ziemlich bildgewaltig, also ich finde immer, es ist ja immer schon
die
schlecht.
Die Bilder sind geil.
Ich finde, es ist immer schon schlecht, wenn jemand prinzipiell sagt, so ja, willkommen zu meinem Filmkommentar, zu dem mit dem Film. Eins vorweg, er ist sehr bildgewaltig, ja, ist klar.
Meistens ist der Film
dann schlecht. So fängt die Kritik von jedem Transformers-Film an.
Ja.
Er ist bildgewaltig.
Und von jedem Zack Snyder-Film in den letzten
Jahren. Prometheus ist komischerweise so ein Film, den ich, je öfter ich den sehe, desto besser ich den finde. Vielleicht, weil ich mich damit abgefunden habe, dass da viel Bullshit drin ist. Der Grund, wieso, das haben wir ja jetzt schon echt so gut dargestellt, glaube ich, der Grund, wieso viele Fans Prometheus hassen, ist, dass er einfach irgendwie die ganze Alien-Lore, die ja so schon ziemlich kompliziert und etwas wirr und sehr geheimnisvoll ist, dass der die nimmt und eigentlich nichts erklärt, sondern nur in einen großen Mixer schmeißt und einen Haufen Zutaten reinwirft, die nicht dazu passen, die nicht dazu schmecken.
Ja, das Ding ist halt einfach so, er versucht einen neuen Anfang zu machen. So, du hast halt vorher einfach so dieses Ding, so alles klar, die Alien-Eier kommen von der Königin, okay, die Aliens, die Xenomorphen kommen irgendwie von den Menschen und plötzlich kommt Prometheus an und sagt so, boah, da gibt's noch einen.
Und ja, aber also, selbst aus der Alien- Quadrilogie geht nicht hervor, dass sie von den Menschen kommen. Ja, das ist einfach irgendeine. Das ist dieses, was wir ja schon tausendmal hatten, dieses Erklären heißt immer ein Stück weit entzaubern.
Ja.
Du hattest vorher in der Quadrilogie, hattest du diese Monster, die Menschen aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, gerne erforschen würde, beziehungsweise von denen weiß.
Ja,
das ist ja im ersten Teil so. Ja, okay, was heißt, warum, ist eigentlich klar, weil das voll das geile Vieh ist.
Ich weiß, worauf du hinaus, das war halt einfach so ein großes Mysterium. Plötzlich kommt das alles her und da kommt im Prinzip eigentlich raus, dass es eigentlich im Großen und Ganzen ganz stark verallgemeinert ein gescheitertes menschliches Experiment
irgendwie ist. Und dass da noch viel mehr hintersteckt und dass es noch viel mehr gibt. Und wir wissen, dass es viel mehr gibt. Wir haben diesen scheiß Engineer im ersten Teil gesehen. Wir wissen, dass es andere Wesen gibt, die offensichtlich gegen die Xenomorphen verloren haben. Das war spannend. Dass das jetzt so deren, und dass wir A, nicht wissen, was das ist, B, nicht wissen, was da passiert ist, aber die waren besser, die Xenomorphen. Und jetzt kommt da eine neue Filmreihe daher, die das Ganze nochmal komplett neu aufwühlt Und dann behauptet, die einen hätten die erschaffen, aber man weiß nicht genau wieso. Und die hatten auch noch ihre Finger drin. Und irgend so ein Android, der verliebt war in irgendwen, hat dann rumgemixt mit irgend so einem komischen schwarzen Zeug, weil es dann in Kombination mit irgendwelchen Weltraumzombies irgendwelche Viecher rausgekommen sind.
Ja, das ist aber halt auch so, weil die Fanbase, so richtige Hardcore-Fans, die sind gierig nach Antworten.
Hm. Das ist. Ja, genau, aber die
darf man nach Antworten und das macht immer alles kaputt.
Genau, also ich erzähle immer gerne dieses Beispiel. Ich bin riesen Hannibal-Fan, also Thomas Harris, diese Bücher und auch die Filme. Und obwohl ich Hannibal selber kacke fand, den Film, aber egal.
Der ist auch nicht so gut, ist auch für Ridley Scott.
Echt?
Ja.
Ich glaube, ich mag Ridley Scott einfach nicht. Das kann auch daran liegen, außer hier Dings, Gladiator, den fand ich geil.
Königreich der Himmel, das fand ich auch
super. Ja, den habe ich nie gesehen.
Nein, finde ich Hammer.
Egal. Lieb ich. Worauf ich hinaus wollte. Genau, Hannibal, dass ich das voll geil fand, diese Figur Hannibal, und ich wollte Antworten haben, natürlich, weil ich hab die Bücher gelesen, ich hab die Filme gesehen, ich fand das geil, ich hab die Serie gesehen, okay, die Serie hab ich danach gesehen, aber egal. So, ich wollte alles unbedingt, ich wollte wissen, was ist Hannibal Lecter, was soll der ganze Scheiß? Dann kann Hannibal Rising, ich wünschte, ich hätte ihn nie gesehen.
Ja, Mann.
Weißt du, das ist...
Jetzt, wo du sagst, das scheint echt so eine Krankheit von Ridley Scott zu sein. Also, Ridley Scott hatte ja wohl von Anfang an wenigstens eine grobe Idee, wo die ganze Alien-Nummer herkommt. Ja. Denn bei Alien 1 gibt es eine Audiokommentarspur von ihm auf der DVD, wo er sagt, wo sie im Inneren des Raumschiffs sind, wo er sagt, dass die Idee ist, dass das ein Bomber ist von den Ingenieuren und dass die deswegen im Frachtraum diese Xenomorph, diese Alien-Eier haben. Also der hatte eine grundsätzliche Idee mit den Ingenieuren, diesen Xenomorphen als biologischer Waffe und so weiter, die er dann später aber einfach nur verwurstet hat. Also
ich persönlich sag einfach, der hatte ein super Team, ein super Kollaboration, danke, eine super ich kann das Wort gerade nicht sagen.
Kollaboration.
Kollaboration.
Merkt ihr einfach, Getränk, Werkzeugzion.
Okay, der hatte eine super Kollaboration. Das war gut.
Pepsi-Hamation.
Nee, aber er hatte eine super Kollaboration aus kreativen Menschen, die einfach so einer Idee halt irgendwie gefolgt sind. Weil das siehst du halt auch so irgendwie. Weil Alien, die Filmreihe Alien, ist ja auch nur entstanden, weil in dem Zeitraum, wann ist denn die? Ich glaube 78, 79?
76.
76, ja.
Nee, 78?
78 nee, ja, warte mal, 86 auf jeden Fall 78. Auf jeden Fall in den 70ern. Aber war halt eine Reaktion auf Star Wars und halt der Weiße Hai, ne? Weil es gibt von ich weiß gar nicht, hattest du mit unserem Regiedozenten damals auch Unterricht, Fred? Ja, weiß klar, du hattest Schauspielunterricht mit dem, ne? Nee, es gibt so eine schöne Anekdote von unserem Regiedozenten damals, der uns damals gesagt hat, ja, wer von euch weiß denn, weil es gibt bei Drehbüchern zum Beispiel, wenn du die vorstellen möchtest, gibt es, die erste Seite von einem Drehbuch hat eine sogenannte Logline. Die besteht aus ein paar Worten oder nur einem Wort oder vielleicht doch nur einem Satz. Und die Logline, um den Film zu beschreiben, Alien, war tatsächlich Jaws in Space.
James Cameron hat die Logline zu Titanic war Romeo und Juliet on a boat.
Ja, so kann man es zusammenfassen. Geil. So Alien ist im
Prinzip der
weiße Hai im Weltall. Ja. Und genauso wurde das vom Studio nämlich auch verlangt. Die sollten tatsächlich, die sollten einen Film machen, weil Star Wars war gerade in. Und vorher, ein paar Jahre, 75, war der weiße Hai mega in und hat mega geboomt. Dann sagt sie, jetzt
muss man
irgendwas draufbringen. So, die Leute sind jetzt gerade auf, weil Darkstar damals rauskam, mega schlechter, beschissener Horrorfilm, also Spacefilm. Dann hat gesagt, so, daraus müssen wir irgendwas machen. Und deswegen ist Alien mal irgendwann entstanden, weil sie halt eine Antwort auf Jaws haben wollten und auf Star Wars, weil das die Genres zu dem Zeitpunkt waren. Ja. Mhm. So das Monster und der Weltraum.
Die Alien-Reihe leidet wirklich darunter, dass bei fast jedem Film ein anderer Regisseur dran war.
Bei der ursprünglichen
Kategorie? Bei der neuen war es jetzt zweimal wieder Ridley Scott. Da haben irgendwie zu viele Leute dran rumgewurstet. Und Ridley Scott, müssen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen,
hat seinen Zenit überschritten.
Ja, der Mann ist doch mittlerweile 80.
Halt, ja. Das war das, was ich am Anfang mal meinte, würde ich gerne mal noch mal kurz über die Genres sprechen, wenn man jetzt Covenant und Prometheus rauslässt, weil es ja wieder Scott ist. Du hast vier Teile, also diese ursprüngliche Quadrilogie, die jeweils von einem anderen Regisseur gemacht wurden. Und jeder von den Regisseuren hat auch seinen eigenen Stil, und zwar bis hin zum Genre mitgebracht. Also du hast den ersten, der ein ganz klassischer Horrorfilm war.
Mhm.
Einer von Ridley Scotts ersten Dingern, der sich damit auseinandergesetzt hat. Wie gesagt, diese weiße Hai-Nummer, die umgesetzt werden sollte. Und hat das da eingebaut. Dann hast der zweite, den hat James Cameron gemacht.
Mhm.
Heute kennt man den hauptsächlich als Regisseur von Avatar und Titanic und so, aber eben auch Terminator und so weiter. Und dazu muss ich gleich was ganz kurze, lustige Geschichte erzählen. Was ganz klar ein Actionfilm geworden ist.
Mega viel Waffengewalt, ballern.
Mega viel Waffengewalt. Wir haben jeder, der schon mal den Begriff Steadicam für Kameras gehört hat, diesen fetten Arm, wo eine Kamera vorne drauf steckt, guckt euch Alien 2 an. Da haben die Maschinengewehre auf Steadicams. Und das liegt nicht daran, dass die Filmer so clever waren, sondern die Steadicam kommt aus der Armee. Die ist genau dafür gebaut worden.
Ja.
Also die Echt? Filmer benutzen ein eigentlich militärisches Gerät zum Festhalten von Maschinengewehren, wie sie es in Alien nicht 2 machen.
Das ist zum Beispiel die Arri SR2. Die ist ja, Arri hat ja auch Reporterkameras gemacht. SR steht für Super Reporter. Das ist eine 16mm Kamera gewesen, für 16mm Film. Arri SR2. Ist für Kriegsberichterstattung gebaut worden.
Krass.
Ja. Eben damit die Reporter damit rumrennen.
Ja, können. Aber wie gesagt, also dieses Steadicam ist für Maschinengewehre gebaut und das sieht man in Alien 2, da haben die das auch, dieses Steadicam.
Heft. Auf kurz für die Nichtfilme, Arri ist eine Kameramarke, die so super krasse also Kinokameras
Arri,
machen.
Arri, für jeden, der auch ein bisschen Nationalstolz besitzt, eine deutsche Kameramarke, mit der jeder große Blockbuster gedreht wird.
Und Steadicams, das sind so, ich weiß nicht, ob man das so als Nichtfilmer schon mal gesehen hat.
Das sind so Westen mit so einem fetten Metallarm dran.
Mhm.
Und am Ende des Metallarms schnallst du die Kamera
an und so einen, damit so einen Schwingarm im Prinzip.
So ein Schwingarm, genau. Und damit kannst du dann rumlaufen und die Kamera wackelt nicht.
Die bleibt also, ruhig, wie so ein Hühnerkopf.
Genau, das ist so ein Gyroskop, wenn man so will.
Mhm.
Und das ist ursprünglich gebaut worden, um Maschinengewehre zu benutzen. Und jeder, der jetzt mal sehen will, wie sie uns Steadicam aus, guckt euch Aliens an. Also Alien die Rückkehr.
Krass.
Ja. Also dafür sind die ursprünglich gebaut worden.
Ja, oder der Erfinder der Steadicam in den ersten richtigen Film, The Shining. Der Kameramann von The Shining, der
kam auf die Idee, das umzubauen.
Genau, der kam auf die Idee, das erste Mal eine Steadicam einzusetzen, um halt wirklich die Protagonisten zu Fuß wackelfrei verfolgen zu können.
Genau. Ohne Schienen zu legen.
Ohne Schienen zu legen,
dann genau. Der nächste Film, der dritte von David Fincher, der unheimlich viele Thriller-Elemente hat. Also der,
typisch Fincher halt.
Typisch Fincher, der nur Thriller macht. Man kennt Fincher, ne? Fight Club, Verblendung.
Social Network.
Ja, okay, das ist kein Thriller.
Der macht nur Thriller.
Sieben, also der ist halt kurz danach hat er Sieben gemacht und kurz davor, glaube ich, nee, kurz danach auch.
Ja.
Hier, der mit den Sternen. Tierkreiszeichen? Mit dem Killer, der nie gefasst wurde.
Zodiac. Ach so,
Zodiac.
Ja, aber stimmt, bei Alien 3 hast du auch nicht nur die Bedrohung durch die Xenomorphe, sondern da sind sie auf diesem Knastplaneten.
Genau.
Auch diese zwischenmenschliche Bedrohung, diese Spannung.
Ja, du hast ganz klassische Thrill-Elemente und dann hast du diesen im vierten Teil den französischen Arthouse-Regisseur, keine Ahnung, ich hab vergessen, wie sein Name war, Rassist, der ich bin, sag ich Jean-Luc Baptiste. Ich weiß wirklich, der heißt wirklich irgendwie so ähnlich, aber ich weiß es nicht mehr.
Rassistisch wie Jean-Luc Baptiste de Baguette.
Portemonnaie. Der ist ein französischer Autorenfilmer in der Zeit gewesen. Also Autorenfilmmeister, der hat seine eigenen Drehbücher geschrieben.
Mhm.
Und sehr künstlerisch angehaucht. Und das sieht man den Film halt auch an. Der hat im Prinzip eine Groteske erschaffen. Also einen super surrealen Film.
Stimmt, der hat auch so einen schwarzen Humor, ne?
Genau.
Ja. Vieles ist so mit einem Augenzwinkern.
Ja. Und da gibt's so Theorie, sag ich schon, Kritikerstimmen, die sagen, sowohl im besten als auch im schlechtesten Sinne trifft da der französische Arthur-Film auf Hollywood-Perfektion.
Auf holländische Perfektion.
Auf Hollywood-Perfektion. Also deswegen, viele mögen den Mashup halt auch nicht. Das wirkt teilweise leider sehr bemüht.
Und auch teilweise unbeabsichtigt albern.
Ja. Aber es ist ein Experiment. Ich finde, es ist ein funktionierendes Experiment.
Oh, nee,
für mich, oder zumindest ein durchaus gerechtfertigtes Experiment.
Nee, für mich wirkte das wie gewollt und nicht gekonnt.
Ja. Finde ich eben nicht. Aber das ist, wie gesagt, das ist wirklich Geschmackssache bei dem Film. Und das ist so ein Ding, da leidet die Quadrilogie alleinstehend unheimlich drunter. Mhm. Dass es halt kein homogenes Konstrukt ist, sondern vier Filme mit vier verschiedenen Regisseuren in vier verschiedenen Genres mit vier verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Das Einzige, was die gemeinsam haben, ist Sigourney Weaver und den Xenomorph.
Ja, also
selbst der sieht in Teil 3 anders aus.
Den weiblichen Hammer-Protagonisten.
Ja, aber nur geringfügig anders. Ja.
Also,
eine Geschichte wollte ich noch erzählen zu James Cameron. Die ist echt kurz, aber ich
letzte fand, Geschichte.
Das habe ich heute Mittag gelesen. Ich war so beeindruckt. Die Produzenten von Alien haben
Aliens.
Nach Alien. Nee, von Alien. und Aliens, das sind die gleichen, die haben vor Aliens, als sie beschlossen haben, wir machen noch einen zweiten Teil, haben die nach einem Drehbuchautor gesucht und haben aus irgendwelchen Gründen das Drehbuch, weil der noch nicht fertig, also noch nicht gedreht war, das Drehbuch zu Terminator in die Hand gekriegt. Fanden das voll geil und haben gesagt, sag mal, Cameron, der war ja noch niemand oder fast niemand zu der Zeit, sag mal, kannst du uns ein Drehbuch zu Aliens schreiben, Alien 2 schreiben? Hat er gemacht, fand er geil. Dann haben die Produzenten gesagt, ey, das ist so gut, das nehmen wir. Dann hat währenddessen Cameron Terminator 1 gedreht. Dann haben die Terminator 1 gesehen und gesagt, Mensch, der ist so geil, willst du den auch inszenieren? Ja, kann ich gerne machen. Und in der Pause zwischen dem Schnitt von Terminator und dem Drehbeginn von Alien 2 hat er das Drehbuch zu Rambo 2 geschrieben.
Ach so, ja.
Also die
in, das so Drehbuch innerhalb zu Rambo geschrieben?
Rambo 2. Hm, also das heißt, innerhalb von, ja, ich sag mal, 5 Jahren die drei ikonischsten Filme dieser Zeit stammen alle aus der Feder von James Cameron.
Krass.
Keine Ahnung, wann der Typ geschlafen hat. Ja. Weil jeder, der beim Film schon mal war oder sich so Making-ofs angeguckt hat, wenn der Film abgedreht ist, beginnt eigentlich erst die Arbeit, nämlich den Film zusammenzusetzen. Ja. Aber in der Zeit hat er einfach mal das Drehbuch zu Alien 2 und Rambo 2 geschrieben.
Rocky, Rocky ist von der Story her, Rocky ist in 13 Tagen entstanden.
Ja. Also es kann schnell gehen. Stephen King hat Carrie von einem Flug von Maine nach
geschrieben.
Ja, in der von Maine nach nee, länger. Von Maine nach London. Das sind, glaube ich, 7-8 Stunden
oder so. Ja, oder so. Auf jeden Fall.
Aber trotzdem in einem Flug.
Das hat der Carrie geschrieben, eins seiner bekanntesten Bücher.
Ja, damit ist er groß rausgekommen.
Okay, gut.
Krasser Typ, dieser James Cameron, oder?
Zusammenfassend.
Ein paar Jahre später hat Titanic und Avatar gemacht.
Ich fange so interessant an. Zusammenfassend, was können wir sagen zu den Alien-Filmen?
Ja, guckt es euch an. Beteiligt euch an der Diskussion. Es ist auf jeden Fall alles extrem kontrovers.
Ja, genau. Guckt euch 1 bis 4 an, genießt die Filme und dann guckt euch die beiden neuen an und fangt an zu diskutieren.
Die Xenomorphe die Xenomorphe gehören zu den echt ikonischsten, geilsten und albtraumhaftesten und einfach gefährlichsten Viecher, die so im Space rumfliegen.
Es ist halt total geil, so auch mit diesem neuen Computerspiel Alien Isolation. So, wenn dich das Vieh erwischt, dann bist du am Arsch. So, dann geht nichts mehr.
Ja, und das ganze Franchise leidet aber, wie wir jetzt dargestellt haben, unter dem Eindruck von zu vielen Köchen und von einfach zu vielen ungeklärten Fragen und von Theorien, Geschichten, Fakten, die sich eigentlich nicht mehr verbinden lassen.
Das macht es aber auch so schön irgendwie. Ich mag diese Spekulation daran. Also ja, das ist was ich an dem Alien-Genre, das hassen sehr viele, das liebe ich an dem Alien-Genre einfach. Wenn du dich über die Alien-Filme unterhältst, gibt's ganz, ganz viele Wege, die irgendwie nach Rom führen. Das finde ich geil.
Das ist aber ich weiß nicht, wie man das noch zusammenführen will. Also um hier ein abschließendes Bild irgendwie noch mal zu kreieren, das ging mir vorhin schon im Kopf rum. Stell dir mal vor, du hast so die alten Alien-Filme, du hast irgendwie so Schokolade mit Chili-Geschmack. Also irgendwie was, das so, wo du so versuchst, erstmal drauf klarzukommen. Es ist ungewohnt. Es ist geheimnisvoll und gerade wo du anfängst zu verstehen, wie es funktioniert, kommt jemand und schmeißt in den Mixer noch Zwiebeln rein, noch Knoblauch, noch Erdnussbutter und so weiter.
Ja.
Und sagt, hier ist der neue, völlig überladene, geile Schokoriegel, probier den mal.
Nein, er drückt es ja noch nicht zu einem Schokoriegel, sondern er kippt diesen Brei und sagt, mach was
draus. Ja, genau. Und ich glaube nicht, dass Ridley Scott oder irgendwer das jetzt nach den zwei neuen Filmen noch mal zu einer konsistenten Geschichte zusammenführen.
Also ich glaube nicht, dass das ein befriedigendes Ende hat.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube persönlich auch dem Alter entsprechend, ich glaube, Ridley Scott stirbt, bevor das eine Klärung irgendwo
findet. Ja, aber der wird ja wahrscheinlich schon eine Klärung parat haben.
Ja, glaube ich nicht mittlerweile.
Meinst du
nicht?
Ach, keine Ahnung, am Ende kommt irgendwie raus, dass das Alien eigentlich vorhieß es oder
nein,
so.
Nein, der letzte Satz des Buches ist, und dann erwachte Ripley in dem Schrank unter der Treppe und stellte fest, es war alles nur ein Traum.
So wie Harry Potter.
Yeah. iTunes-Rezension.
Keine
neuen iTunes-Rezensionen.
Oder buh.
Nee, es ist wie der Klingelton. Moment, warte mal ganz kurz.
Alter, Richard, du kannst doch nicht in das Ukulele-Spiel reinlabern.
Ja, abgesehen davon, was gibt es an dem Wort keine zu diskutieren?
Gar nichts. Ich wollte noch was fragen, aber gut, mach weiter. Nochmal.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Jetzt kann ich es nicht
spielen
mehr.
Und Hörerfeedback sagen.
Hörerfeedback. das Hörerfeedback beginnen wir heute mit was ganz Besonderem. Und zwar, wir haben ja unseren Holzpimmel, mit dem wir immer die Flaschen öffnen. Ne? Und jetzt ist es so, dass dieser Holzpimmel schon ziemlich kaputt ist. Und dass der eigentlich nicht mehr wirklich funktionsfähig ist. Und ich hatte heute Nacht den total verrückten Traum, wie wäre es denn, wenn wir da was Neues bekommen würden?
Nee, ich dachte, so als Hintergrund, weißt du?
Ja. Und schaut mal, ich stelle hier gerade was in die Mitte des Tisches. Das ist ein Paket.
Machst du ein Video?
Das hat mir unser Hörer Dennis vor ein paar Tagen geschickt. Ich konnte mich nicht zusammenreißen. Ich habe es schon mal aufgemacht, das Paket. Richard und Tobi haben aber keine Ahnung, was da drin ist. Öffnet das Ding mal.
Alter
Falter.
Alles klar, weißt du Bescheid. Also wir haben hier unseren wunderschönen Teneriffa-Pimmel aus Holz. Und jetzt neu haben wir einen Mallorca-Pimmel, der ungefähr doppelt so groß ist.
Also wir haben hier einmal Tobis Pimmel und einmal meinen Pimmel. Jetzt kann man sich selber aussuchen, welcher ist welcher.
Gib mir nochmal die Schachtel. Gib mir nochmal die Schachtel, Alter. Da ist noch ein Brief drin.
Guck dir das an, ey. Das ist ja der Hammer.
Also, wir dachten schon, dass unser Holzpimmel, mit dem wir vorher die Flaschen geöffnet haben, groß ist. Der Penis, den uns jetzt Dennis geschickt hat, der ist noch mal doppelt so groß.
Dankeschön. Der Pimmel unter, muss den Ehrengehalt sein.
Ey, der ist unterarm lang.
Alter. Ja, passend dazu hat er auch so ein Armband an.
Guck dir das an, das sieht richtig einschüchternd aus. Guck mal, wenn du den von unten so siehst, guck mal, das ist so dieses.
Warte, mach mal die Hände weg. So, ich will so eine Froschperspektive davon machen. So.
Und er hat uns noch einen Brief dazu geschrieben. Danke, hallo Fred, hallo Hamburger und Pforzheimer Klugscheißer. Ich bin begeisterter Zuhörer eures Podcasts und muss mich einfach für jede einzelne Folge bedanken. Jede Folge ist für sich gesehen eine Bereicherung, manchmal mit Klugschiss zu angeben oder auch einfach mit Schwachsinn, den die Welt nicht braucht. Als ich mit meinem besten Freund auf Mallorca war, haben wir von der schrecklichen Nachricht gehört, dass euer Flaschenöffner wohl bald den Geist aufgeben wird. Da ich ein Freund von gleichbleibendem Niveau bin, dachte ich mir, da muss wohl ein neuer her und das am besten in gewohnter Handhabung.
Handhabung, der ja. Ist zwei Handhabungen groß.
Ich weiß genau, was du mit Handhabung meinst, Dennis. Er schreibt dann noch, jetzt bin ich froh, dass ihr euch in Zukunft weiterhin feuchtfröhlich befriedigen könnt.
Super. Und guck, der hat sogar einen Cockring
bester
hier, ne?
Bester Mann, bester Mann.
Ja, ey, Alter, riesen Dank. Riesen Dankeschön. Das ist mega geil.
Wir haben das gerade mit Handyvideo aufgenommen. Das Video könnt ihr euch in ein paar Tagen dann bei uns auf Facebook.
Also bedenken wir es ja noch.
Ja, voll so ein riesen Cola-Flaschen-Penis, ey. Ja, der Oberhammer. Ja,
Wahnsinn.
Vielen Wahnsinn. Dank,
ey. Damit werden wir viel Spaß haben.
Ich hab mich kaputt gelacht, als ich das aufgepackt habe.
Ja, ey, auf jeden Fall. Das ist der Oberkracher, Alter.
Dann schreibt uns zu unserer Rambo-Folge unser Hörer Walter. Gut, dass ihr alles immer noch mal erklärt und zusammenfasst und nicht davon ausgeht, jeder hätte jeden Film gesehen.
Ja, gerne.
Das gehört zum Grundkonzept. Ich finde das auch gut, dass wir das immer machen, ne?
Ja.
Ihr droppt manchmal gerne so ein paar Insider, wo ich dann noch kurz hinterherrudern muss.
Ey, komm, wir haben uns mittlerweile gebessert. Mittlerweile, wenn wir wissen, das kann nicht jeder wissen, sondern reden wir davon auch noch mal.
Ja.
Das war anfangs war das schlimmer.
Dann schreibt Andy K. aus M. Guten Abend, die Herren. In Bezugnahme auf ihre letzte Sendung, Rambo, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich sehr überrascht war. Zuerst denkt man sich, boah, geil, Rambo, das wird cool. Doch dann entspinnen sich tiefgründige Ausführungen zum Thema Vietnamkrieg, PTBS, Guerillataktik und dergleichen, die sogar zum Nachdenken anregen. Auch der Umgangston ist sehr höflich und gepflegt. Würde nicht gelegentlich eine nette Beleidigung wie du Affe, du Pflaume, arrogante Wichser, Arsch- und Sackgesicht, sowie ein Schwall, deine Mutterwitze eingeworfen und das alles noch garniert mit dem ein oder anderen Rülps, der an den jungen Rick Sanchez erinnert.
Morty.
Könnte man fast meinen, ihr seid in der Pause erwachsen geworden. Ich hoffe nicht.
Wie im Leben, hört ihr die Folge an nochmal.
Naja, wir haben ziemlich viele Fachbegriffe gedroppt.
Also
wir sind im Moment mega auf gutem Kurs, weißt du?
Ja, wir sind aber specifically deep.
Er fand die Folge super, sehr informativ, zeigt, dass wir auch ernstere Themen gut rüberbringen können. Sehr schön. PS, kleine Berichtigung, die Szene, in der ein Soldat Vietnamesen aus einem Hubschrauber erschießt, ist nicht aus Forrest Gump, auch nicht aus Wolverine, beziehungsweise auch Full Metal Jacket.
Ah, fuck.
Ja, scheiße.
Ja. Aber wie gesagt, die Szene gibt's auch bei X-Men Origins Wolverine.
Genau, gut. Sehr ähnlich. Aber
ähnlich, ja.
Aber an die habe ich in dem Moment gedacht, ja, mea culpa.
Themenvorschlag, Full Metal Jacket, oder ihr haut euch mal eine Folge lang deine Mutterwitze um die Ohren und wer es schafft, am wenigsten zu lachen, gewinnt. Das fände ich cool.
Das klingt voll nach so einem Premium-Ding.
Ja, ja, Full Metal Jacket wird schlimm, weil jeder, der es, naja, wer es schon gehört, Tobi mag Stanley Kubrick nicht.
Gelinde gesagt.
Ja, aber Full Metal Jacket finden wir schon alle geil, oder?
Ja, die ersten 30 Minuten, ja.
Definitiv.
Dann fängt er an, ein Stanley Kubrick-Film zu sein.
Private Paula ist der Shit, Mann.
Ja. Ich mag ihn sehr. In meinem Kinderzimmer hängt über dem Bett ein Full Metal Jacket Poster.
Bei mir eine Waffe.
Dann ich schreibt.
So scheiße manchmal.
Dann schreibt Jan F. Kennedy. Hi, ihr Kacker. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Nein, Augenblick. Ich hab falsch angefangen. Wollt ihr uns eigentlich verarschen? 50 Folgen Kack- und Sachgeschichten und immer noch keine Alf-Folge?
Das steht auf der Liste.
Oh, ihr solltet euch in Grund und Boden schämen. Ich bin mir sicher, dass der haarige Außerirdische auch in eurem Leben eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Was soll der Scheiß? Haut rein, mit freundlichen Grüßen, Jan F. Kennedy.
So kann man das mit dem gibt uns bitte Themenvorschläge natürlich auch machen.
Ja, also
das Ding ist, Alf ist immer schon Thema gewesen, dass wir das mal zum Thema machen.
Das Ding ist halt einfach, wir haben bisher bei, so hatte ich das Gefühl, bei Alf noch nicht so einen guten Ansatzpunkt bisher gehabt. Weil einfach nur über Alf zu reden, wäre zu schade. Ich finde, Alf gibt eine ganze Menge her, worüber man eigentlich reden kann. Man muss nur finden, was halt
also
wirklich.
Das Ding ist, wir haben uns bisher noch gar nicht an das Thema Sitcoms rangetraut. Wir sind ja auch schon mal angesprochen worden auf die streng genommen Dramedy, nicht naja, Sitcom Scrubs.
Wir haben die Gimmicks jetzt ja schon gemacht zum Beispiel. Endlich mal. Der stand auch lange.
Ja, aber was ja keine Sitcom. Ne? Ist ja erstmal so eine Kinderserie. Aber ja, stimmt, ist mit Sitcom-Elementen. Ja. Aber dass wir dieses ganze große Thema Sitcom haben wir bisher noch nicht angefasst. Es gibt Gründe. Das erzählen wir dann vielleicht mal bei Zeiten, warum Fred und ich auch sehr viel Erfahrung im Thema Sitcom haben.
Ich liebe Alf.
Müssen wir irgendwann mal machen.
Ja, ich liebe Alf und ich hab Tobi auch schon mal besoffen auf dem Heimweg, wo wir zu Fuß nach Hause gelaufen sind, voll gelabert, dass wir unbedingt eine Alf-Folge machen wollen. Das, Tobi wehrt sich noch ein bisschen.
Du aber Arschloch, da war ich dabei, da bin ich hinter euch beiden
warst
gelaufen.
Du dabei?
Ja, Mann. Da Tobi noch
hast
das
du gemeint. Da, auch bei?
Da hat Tobi noch das fallen lassen hier mit ihm. Wer möchte was von diesem weißen, fettigen Zeug? Ja. 3, 2, 1.
Verdrückt.
Ja, da bin ich hinter dir gelaufen und hab einen Döner gegessen, du Idiot.
Ja, stimmt, deswegen sind wir im Barmeck ausgestiegen, ne?
Ja, richtig. Jan F. Kennedy schreibt übrigens noch hier auch ein PS.
Da war mir echt betrunken.
Zur Rambo-Folge Nachtrag, by the way, Myanmar, Birma und Burma sind unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dasselbe Land.
Im Ernst?
Ja.
Oh, so deswegen. Ja, guck mal, da sind wir ja gar nicht so blöd.
Nö.
Wir dachten nur, wir wären blöd.
Dachten?
Ja. Eine letzte Zuschrift habe ich noch, und zwar hat mir die Timon geschrieben als Direktnachricht bei Twitter. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt bis vor kurzem. Moin, ihr Kackboons.
Oh, hat sie uns als Noobs beschimpft, ja?
Boons.
Ja,
das ist doch noch schlimmer.
Ich wollte gerade sagen, ist sogar noch schlimmer.
Erstmal vielen herzlichen Dank für stundenlanges Kack-Entertainment auf absolutem Klugschiss-Niveau. Ihr zaubert mir immer ein breites Grinsen ins Gesicht, wenn ich freitagsabends bei meinem Schülerjob Pakete kommissionieren muss. Oh. Manchmal musste ich sogar so hart lachen, dass ich mein Gegenüber gedacht haben muss, dass ich komplett einen weg habe. Das liegt auch hauptsächlich daran, dass ich absolut auf Situationskomik stehe. Ihr sorgt immer für eine ausgelassene, entspannte Stimmung. Außerdem bekomme ich jedes Mal hart Bock auf ein kühles Blondes, wenn ich euren Kackcast anschmeiße.
Oh, du musst mal hier dabei sein. Ich habe selten eine Hose an beim Reden.
Super
entspannt hier.
Ihr seid mit eurem Konzept definitiv einer der autistischsten. Aber das, warte, authentischsten Podcast. Aber ey, das Wort ist so beim Lesen echt super ähnlich.
Ja, super geil.
Ihr seid einer der authentischsten Podcasts in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft. Vielen Dank.
Oh, danke schön.
Ja, danke dir, ja.
Ja. Super. Er wünscht sich als Themen in der Zukunft eine Podcast-Folge über die Alien-Reihe.
Ja, zum Geburtstag, viel Glück.
Über Frauen. Lachende Smiley.
Über Frauen?
Weinen.
Über Frauen?
Nee,
wir reden nur über Dinge, die wir verstehen.
Das können wir. Oh Mann, ey.
Oh, das war völlig daneben,
50
ne?
Cent in die Macho-Kasse, ey. Aber ohne Scheiß, Mann.
Das
können wir bei Schrott und die Welt mal machen. Einfach nur über Frauen reden. Boah, das wird so scheiße.
Eine Folge über das Feiern gehen. Auf jeden Fall mehr über euch persönlich. Ja, in der 50. Folge werden wir ein bisschen über uns sprechen. Ja. Genau. Ja.
Ich habe ein bisschen Schiss vor dieser 50. Folge, ehrlich gesagt.
Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich bin schon mega gespannt darauf. Also nochmal auch an die Erinnerungen. Also so, 50. Folge kommt als nächstes. Wir wollen eure Fragen haben.
Ach, genau. Stimmt, das ist ja schon die nächste.
Ja, das ist quasi eine Impro-Folge. So.
Die Leute
bestimmen den Inhalt eigentlich, indem sie uns halt Fragen stellen zu allen möglichen Themen, was sie halt beschäftigt. Entweder bei uns oder zu dem Podcast, was auch immer.
Genau, alle Fragen sind erlaubt in der nächsten Folge. Ich kann schon mal andeuten, dass wir vermutlich aus organisatorischen Gründen leider noch mal eine Woche aussetzen müssen. Aber dann kommt die große 50. Jubiläumsfolge. Die Zuschrift von Timon ist noch nicht fertig. Er schreibt, ich warte immer noch auf den Moment, an dem die Hamburger und die Pforzheimer mit dir, Fred, zusammen eine Episode aufnehmen. Das wäre,
boah, das wird übel,
die,
Mann.
Das wäre die absolute Kakalypse.
Ja, das ja. Echt.
Das wird witzig. Ja, wollen wir. Wird noch dauern. Es ist leider nicht so einfach, organisatorisch die beiden Gruppen zusammenzubringen, vor allem, weil die Pforzheimer super faule Schweine sind, die ich nicht nach Hamburg hochkriege, höchstens einmal im Jahr.
Ich muss dir aber auch sagen, ich fahre nicht nach Pforzheim.
Eisingen.
Ach, Entschuldigung.
Da fahre ich hin.
Meistens nehmen wir ja bei Farb in Eisingen bei Pforzheim auf, weil wir uns da am asozialsten benehmen können, weil der keine Freundin oder Frau hat, die mit im Haus ist.
Oh Gott, ey, ja stimmt, wir kommen in Alter, da reden wir nicht mehr über unsere Freundinnen und, oder Geliebten, da ist es langsam Frauen.
Auf unsere Frauen und Geliebten, auf
das lass ich niemals treffen.
Auf dich sind die niemals schon Kassel.
Auf das die Wölfe in den Wäldern und die Frauen in unseren Betten bleiben.
Wir müssen echt mal so eine Rassistenkasse, so eine Macho-Kasse und eine Arschloch-Kasse aufstellen.
Oh, dann können wir uns.
Da muss Richard richtig Geld mitbringen.
Da können wir uns auf jeden Fall, ja, können wir uns richtig, gerade die Rassistenkasse, können wir uns richtig, alleine der Curry-basierte Roboter, der hat dann genug Geld da reingeschmissen.
Wisst ihr,
da
worüber.
Können wir uns die Fahrt zur Gamescom leisten.
Oder wisst, zu einem wisst ihr, worüber wir gar nicht gesprochen haben? Das will ich jetzt aber wirklich nur ganz fies, ganz kurz anreißen und die Hörer damit allein lassen. Ganz großes Thema. Feminismus bei Alien.
Reden oh ja, stimmt. Das ist ein großes Thema.
Feminismus und Sex bei Alien, da ist recht viel drin. Machen wir vielleicht mal eine Premium-Folge irgendwann hinterher, weil jetzt müssen wir Feierabend machen, Leute.
Ich habe übrigens noch eine Hörerzuschrift, eine ganz kurze, von Praso, der hat uns schon mal geschrieben, wo ich noch sagte, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf. Er hat mir ausdrücklich gesagt, ich darf seinen Namen nennen. Er heißt, und das ist jetzt wichtig für den, musst du verstehen, der Mann heißt Prasanna Paramalingam. Und schrieb, wie er bei Terminator die Inder fertig macht, zum Totlachen. Ich bin froh, kein Inder zu sein und mich nicht angesprochen fühle. So viel zum Thema Rassistenkasse.
Ja, der Curly-based Lobot. Gut, Freunde, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, gebt uns schön Likes, kommentiert, stellt uns Fragen für die 50. Folge, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wir lesen eure Rezensionen immer gerne vor. Ja, wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann besucht uns bei Patreon, verlinkt auf unserer Webseite. Ab $5 könnt ihr da unseren Premium-Feed hören. Und wir gehen jetzt schlafen mit dem Xenomorph.
Das sieht dann ungefähr so aus wie ein Species.
Nee, ja. Also ich weiß nicht, ich suche mir jetzt ein schönes Schaf. Ihr habt mich vorhin mit einem Schaf
Richard ist echt ein bisschen besoffen, oder? Du guckst so ein bisschen dumm aus der Wäsche.
Bin ich wirklich. Ich habe irgendwie 2 große Bier gehabt. Ich rauche jetzt noch eine und ich glaube, dann falle ich einfach rückwärts nach unten.
Ich trinke
jetzt noch ein Bier.
Also ich bin fast nüchtern. Ich habe nur 2 kleine getrunken.
Ich hatte heute. Irgendwie ich halt heute nur zum Mittag. Ich hatte vorhin, bevor ich hergekommen bin, ich hatte irgendwie hier Rührei irgendwie mit 5 Eiern, einen Leberkäse und einen Toast halt. Irgendwie.
Oh, danke für diese Details. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss.